Nicht erschrecken, die Folge startet mit einem kleinen Vorwort. Denn die Aufnahme erfolgte bereits mit Folge 16 zusammen. Der Sascha wird das auch gleich nochmal erläutern. Und an dieser Stelle einfach der Hinweis, dass nach der Aufnahme noch direkt drei Interviews eingespielt werden, die hintereinander weg eingebunden sind. Und da werden dann der Dorian, der Philipp und der Ralf ihre Erfahrungen kundtun, wie sie an das Thema Ernährungsumstellung, Fitness, Diät, wie auch immer man es nennen möchte, wie sie an die Sache rangegangen sind, was ihre Motivationen waren und so weiter, damit ihr nochmal so einen kleinen Vergleich habt, wie die Leute halt ticken, was Beweggründe sein können und dergleichen, um diesem Thema sich Schritt für Schritt anzunähern, und habt dann auch mal den direkten Vergleich aus dem Alltag ohne professionelle Anleitung mit den Worten vorab von Matthias Rohde, der das Ganze aus professioneller Sicht beleuchtet. Und ja, in diesem Sinne, sportfrei, Film ab, nein, Ton ab. Und jetzt geht's los mit Folge 018. Viel Spaß.
Einer für alle, jeder für jeden. An der Elbe wird's nichts anderes geben. Unsere Stadt, unser Verein. Union, nur du.
So, ach Quatsch, ich wollte was ganz anderes heute machen, nämlich düm, 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 düm. Ich wollte irgendwie Eye of the Tiger so ein bisschen anstimmen, weil heute soll es um Fitness, Ernährung und solche Sachen gehen. Und ich will euch jetzt mal nicht anlügen, wir sitzen hier noch in derselben Konstellation wie in Folge 16 zusammen, nämlich ist der Matze bei uns. Hallo Matze.
Hallöchen.
Und der Danny ist auch da.
Natürlich, Hallöchen.
Hallo. Und wir haben uns gedacht, anderthalb Stunden Podcast, das reicht noch nicht. Wir machen gleich noch ein bisschen weiter. Wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht. Und der Danny hat mal wieder in seiner weisen Sendungsplanung gesagt, das Thema mit Matze reden, wie ist der so sportlich vorgegangen? Wie sieht es in der Mannschaft aus? Wie sind die Ziele für die Saison? Ach, und übrigens, Fitness und Ernährung kann der auch noch ein bisschen was zu sagen. Da machen wir eine große Folge draus und gut ist. Ein paar Interviews machen wir noch. Das geht alles in eine anderthalb Stunde rein. Da habe ich gleich gesagt, Danny, Obacht an der Bahnsteigkante. Ich glaube, das ist zu viel. Und ich hatte recht.
Ja.
In diesem Sinne, willkommen zurück.
Du kennst meine Zeitplanung von diversen FIFA-Turnieren. In zwei Stunden sind wir durch, das sind nicht viele Leute.
Das ist alles gar kein Problem.
Fünf Stunden später.
Genau. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, ist der Matze netterweise immer noch da. Und ja, der Matze ist ja nun schon seit einiger Zeit als Physiotherapeut selbstständig und vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen erzählen, wie da so dein Werdegang war und wie du dazu gekommen bist, dich da auch selbstständig zu machen. Das wird mich zumindest sehr interessieren.
Ja. Okay, also erstmal meine schulische Laufbahn. Ich war früher auf der Sportschule, also beziehungsweise auf dem Sportgymnasium. Dann kam so ein kleiner Bruch in meinem Leben. Also Menschen, die mich heute kennen, so wie ihr, Menschen, die mich von früher kennen, würden nicht denken, dass ich der Matze bin, der ich heute bin,
Okay. Wenn
sie mich von früher kennen würden. Und also es gab auch mal eine andere kurze Zeit, sagen wir jetzt mal so, oder vielleicht auch ein bisschen längere Zeit, wo ich mich selbst nochmal finden musste. Und damals habe ich meinen Zivildienst, ich wollte damals nicht zum Bund, weil ich gerne weiter Fußball spielen wollte somit nicht von zu Hause weg, und bin dann zum Zivildienst und war auf einer Schule für Körperbehinderte und hatte da sehr viel Respekt. Das hat damals meine Mutter rausgesucht. Da war ich noch sehr unselbstständig, habe noch zu Hause gewohnt und meine Eltern haben sehr viel für mich gemacht, sehr viel abgenommen. Und da hat meine Mama gesagt, Mensch, pass auf, wir schreiben mir mal eine Bewerbung hin, dann machst du da deinen Zivildienst und dann gucken wir mal, wie das ist. Ja, so war es dann auch. Und am Anfang hatte ich sehr viel Respekt vor der Sache und habe mir so gesagt, Mensch, nicht, dass die Kinder mir leid tun und so weiter. Nach 9 Monaten war es allerdings so, dass da schon die eine oder andere Träne bei mir gekullert ist, weil die Kinder mich ins Herz geschlossen haben. Ich habe die Kinder ins Herz geschlossen und ich habe da mit denen, also körperlich behindert heißt im Endeffekt, die haben irgendwo kleine Einschränkungen, aber geistig sind sie alle, auf Deutsch gesagt, auf einem guten, manche sogar auf einem sehr guten Niveau. Wir haben da Fußball gespielt, ich habe da Rollstuhlbasketball gespielt, war mit den Lehrern da zusammen. Und unter anderem gab es da auch zwei Physiotherapeutinnen. Und die, da habe ich ab und zu mal zugeguckt. und kannte ja den Beruf als Physiotherapeut schon immer aus meiner sportlichen, sag ich mal, Laufbahn. Ja, gab es immer mal einen Physiotherapeut oder ärztliche Untersuchungen damals auf der Sportschule. Und da habe ich mir so gedacht, Mensch, das ist doch ganz cool. Das wäre eigentlich so mein Ding, Physiotherapeut und dann im Sportbereich. Das wäre ja so Hobby und ein bisschen arbeiten, habe ich mir so vorgestellt. Das kann ja ganz lustig werden. Ja, dann habe ich mich danach an einer Privatphysiotherapie-Schule in Schönebeck, Bad Salzelm, beworben. Das war übrigens auch nochmal ein Grund, warum ich denn damals nach Schönebeck gewechselt bin.
Ah.
Und wurde dann auch angenommen und habe da meine dreijährige Ausbildung gehabt. Und nach meiner dreijährigen Ausbildung habe ich mich beworben und habe schon mal angefangen, meinen Heilpraktiker zusätzlich zu studieren. Das habe ich aber damals nicht zu Ende gemacht, weil meine damalige Freundin gesagt hat, Mensch, pass auf, das kostet jeden Monat 450 Euro. Wenn du schon nebenbei arbeiten gehst, dann wäre es schön, wenn du das Geld auch in die Miete investierst und nicht da rein. So. Dann habe ich eben quasi das Studium beendet und habe mich eben versucht, nur auf den Beruf zu fokussieren. Habe dann damals eine Arbeitsstelle gefunden bei einem Osteopathen. Der war fachlich eine 10 und menschlich eine 0. Von daher habe ich bloß ein Jahr gearbeitet und bin dann in eine Praxis nach Staßfurt gewechselt zu einer jungen Frau, die war jünger als ich oder ist immer noch jünger als ich, hat sich gerade frisch selbstständig gemacht. Das hat, sag ich mal, suboptimal geklappt. Das heißt, es war manchmal so, ich war in der Praxis, meine Chefin war nicht da, ihre Patienten waren aber auch da. Ja, das hat dann einfach so nicht mehr gepasst.
Ach, cool.
Dann kam ich zu einer Praxis nach Magdeburg. Das war der ehemalige Physiotherapeut vom FCM. Dort hatte ich auch eine sehr schöne Zeit. Die haben mich sehr geprägt. Das war immer ein intaktes Team. Auch so, wie sie damals ihr Unternehmen oder ihr Team geführt haben, so habe ich auch viele Sachen versucht, in mein jetziges Team zu integrieren. Und dann hat mich die MDREA, also der Olympiastützpunkt oder MDREA, damals versucht, zwei, dreimal abzuwerben oder haben mich eben angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, zu wechseln. Das habe ich dann noch ein paar Mal verneint, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Mensch, okay, jetzt nimmst du einfach mal die Chance wahr. Finanziell war es deutlich besser, aber ich wollte eigentlich nicht aus dem gewohnten Umfeld sozusagen raus, sondern ich wollte in meiner Arbeitsfamilie bleiben, weil ich mich da halt wohlgefühlt habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir aber schon nebenbei ein kleines Nebengewerbe als Personal Trainer aufgebaut. Hatte ja jegliche Weiterbildung da alles selbst finanziert und hatte mich in so einen kleinen Keller eingemietet bei Roter Stern Sunburg. Das war über ein Kumpel. Und habe dann so Kleingruppentraining, Personal Training und so weiter für einen schmalen Obolus nach meiner Arbeit gemacht. Das wurde dann allerdings nachher so ein bisschen zeitintensiv. Und dann habe ich einen sehr guten Freund, der hatte was mit Immobilien zu tun, angerufen, habe gesagt, Mensch, pass mal auf, ich brauche mal eine größere Immobilie für das Personal Training, weil die Gruppe, also das wird irgendwie, das wächst so dolle und ich kriege das alles nicht mehr unter einen Hut, ich muss das irgendwie anders koordinieren. Vielleicht kannst du mir da helfen. Daraufhin hat er mich dann zwei Tage später angerufen, hat gesagt, Mensch, Matze, guck mal hier, da verkauft eine Dame ihre Physiotherapie. Da habe ich gesagt, Mensch, das hört sich ja ganz gut an. Und habe die Dame angerufen, die war auch jünger als ich. Und ja, habe mich mit der getroffen, die wollte dann aus unerfindlichen Gründen ihre Praxis, also jetzt weiß ich, warum sie verkaufen wollte, aber damals wusste ich es noch nicht, und wollte ihre Praxis verkaufen. Und ich habe mir das eben angeguckt, es war jetzt natürlich optisch nicht jetzt gleich so mein Geschmack, aber ich habe mir gedacht, okay, da kann man was draus machen und habe ihr dann einen Tag später gesagt, okay, ich kaufe die Praxis. Daraufhin habe ich einen Tag später wieder einen Anruf gekriegt und hat gesagt, es gibt noch einen zweiten Bewerber, der Preis ist um das Doppelte gestiegen.
Ja.
Da musste ich natürlich erstmal schlucken und habe überlegt, okay, was machst du jetzt? Hatte aber unbedingt das Ziel, ich möchte dieses Ding jetzt haben. Also das war mir sehr wichtig. Und dann habe ich mich mit meiner Frau beratschlagt und wir haben gesagt, okay, wir machen das, wir ziehen das jetzt durch. Meine Frau hat mich da sehr unterstützt und haben alle Anträge und so weiter gemacht und ich habe das Ding eben dann durchgezogen, aufgebaut und bis zum heutigen Tag, toi, 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 denke ich, ganz gut gemeistert. Ja, wir sind relativ schnell gewachsen, war auch so nicht zu erwarten. Und ich muss mal sagen, es ist jetzt nicht meine Arbeit, sondern ich sehe es eher als meine Berufung, als meine Leidenschaft. Also ich sehe es nicht als Arbeitszeit an, sondern es macht mir einfach Spaß. Nicht jeder Tag ist gleich und nicht jeder Tag macht Spaß. Es gibt auch mal Ärger oder auch mal irgendwo Unmut oder ähnliches. Aber in der Regel muss ich sagen, habe ich meine Erfüllung gefunden momentan. Also der Ist-Zustand ist so. Ich habe meine Frau dort mit integriert, die quasi das Praxismanagement ist, die sozusagen die Organisation betreibt, die das drumherum, Steuerberater etc., alles sowas löst. Und ich bin im Endeffekt, kann arbeiten, kann andere Sachen betreiben, kann mich um Mitarbeiter kümmern, kann Veränderungen stattfinden lassen, mich damit beschäftigen und so weiter. Und von daher, ja, sind wir, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Und so ist das halt entstanden bis zum heutigen Tag.
Okay, ordne uns das mal zeitlich ein. Wir haben da
sogar also gar kein Gefühl. Nee, also 2018, im Mai 2018 habe ich mich selbstständig gemacht.
Okay.
Und davor, wann war ich denn fertig? Ich glaube, seit 2008 bin ich Physiotherapeut. Ja, seit 2008 Physiotherapeut, seit 2018 selbstständig. Also wir kommen jetzt quasi ins vierte Jahr. Hab jetzt
richtig cool.
Zwei Praxen. Ja, das ist momentan der Ist-Zustand.
War die zweite Praxis auch so ein Abenteuer oder lief das ein bisschen geschmeidiger?
Na, die zweite Praxis war eigentlich nicht geplant, sondern es kam jemand auf mich zu, beziehungsweise mein Vater kam auf mich zu, der hatte vorher eine Baufirma, also der ist jetzt Rentner. Und die haben mit dem Investor zusammen in Krakau verschiedene Eigentumswohnungen, neue Häuser gebaut etc. Und es war ja Corona-Anfang. Und der Investor kannte mich vom Fußball damals vom Bürger und hat gesagt, Mensch Matze, wollen wir uns mal unterhalten. Es ist ja Corona und ich habe hier ein schönes Gewerbe. Das kannst du selbst gestalten. Es ist momentan schwierig, dort andere Sachen reinzubekommen. Aber vielleicht wäre das ja was für dich. Daraufhin habe ich dann gesagt, na okay, eigentlich habe ich jetzt keinen, es ist kein Muss jetzt und das wäre ja wieder Stress und wusste nicht so richtig, mache ich es nicht. Aber dadurch, dass ich momentan noch meinen großen Heilpraktiker jetzt noch studiere und meinen Osteopathen mache, ist es so, dass ich mir überlegt habe, Mensch, dann machst du die zweite Praxis auf, du kannst die bestimmen, aussehen, wie sie will, der hat alles quasi so gemacht, wie ich das wollte. Und habe gesagt, irgendwann, früher oder später, wirst du eh eine Praxis dann in eine Privatpraxis umwandeln. Das heißt, spätestens dann, wenn der Osteopath fertig ist oder der komplett große Heilpraktiker, wird eine Praxis komplett privatisiert und die andere Praxis wird wahrscheinlich dann trotzdem noch für alle Patienten zugänglich sein. Und da das auch dort vom Umfeld ein bisschen anders ist und ich mir das alles noch ein bisschen anders gestalten könnte, ja, wird das dann wahrscheinlich die Praxis in Krakau werden. Ob es dann wirklich so ist oder ob wir es anders gestalten, wissen wir noch nicht. Aber so ist sozusagen die zweite Praxis entstanden, die auch bisher, da werden wir jetzt im April ein Jahr, toll, 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 wenn alles gut geht. Und können uns jetzt nicht beschweren, trotz großer Baustelle vor der Straße, trotz der Brücke und so weiter. Aber wenn diese Struktur irgendwann fertig ist, ist das eine sehr gute Anbindung. Das Drumherum ist sehr gut. Von daher ist das schon alles in Ordnung. Ja, das ist jetzt erstmal der momentane Zustand und das Ziel, was ich da so ein bisschen verfolge.
Okay, also du machst da nicht nur Physiotherapie, du machst doch Osteopathie, du machst Heilpraktik, du machst Personal Training, du machst Ernährungsberatung.
Du bist korrekt, also es ist so.
Du bist ja eine eierlegende Wollmilchsau.
Nee, also wir sagen mal so, alles über, ja. Unsere Philosophie ist von der Liege in die Bewegung. Und wir haben drei Säulen. Drei Säulen ist einmal die Therapie, egal in welcher Form. Die zweite Säule ist im Endeffekt das Training und die dritte Säule ist die Ernährung. Und alle drei Sachen zu kombinieren, bringt dem Körper im Endeffekt Vitalität. Also ohne alles funktioniert es nicht, muss man eben ganz ehrlich sagen. Und darum haben wir uns auf diese drei Sachen spezialisiert und egal, ob das jetzt die Osteopathie ist oder die Physiotherapie, es sind ja immer verschiedene Herangehensweisen. Das heißt, man hat einen großen Werkzeugkoffer und man bedient sich halt an bestimmten Werkzeug. Ziel ist es ja, herauszufinden, welches Werkzeug benötige ich für welches Problem. Und da die Patienten heutzutage, nehmen wir jetzt mal an, wir haben denjenigen therapiert oder diejenige und der ist im guten Stand, dann muss er ja aktiv versorgt werden. Das heißt, er hat die Möglichkeit bei uns, durch zum Beispiel Training, durch Online-Trainingsplanung oder ähnliches, seinen Körper zu stabilisieren, zu kräftigen, was auch immer. Und im Nachgang, wenn ernährungstechnische Probleme oder problematisch sind, dann sich natürlich bei uns auch ein Feedback einzuholen und über diese Sache auch nochmal zusätzlich Input zu holen. Damit der Patient halt bei uns in allen drei Säulen bestmöglich versorgt wird, haben wir uns eben alle, sag ich mal, diese drei Sachen als Spezialisierung auf der Fahne geschrieben. Und das ist unser täglich Brot. Und darum, denke ich mal, sind wir in der Sache nicht ganz so schlecht.
Klingt auf jeden Fall mega.
Ja. Ich muss ja sagen, ich bin vor kurzem mal zum Fußball mit dem Zug gefahren und bin dann an der neuen Praxis quasi vorbeigelaufen, die ja da in Krakau ist.
Ja.
Und also es ist wirklich ein cooler Standort. Da habe ich schon gedacht, das ist ja wirklich gut hier, weil du hast ja dann dieses ganze Neubaugebiet da hinten und so. Genau, verstehe ich, ja, wo du da so drauf hinaus wolltest, Sven. Das ist schon ein guter Standort auf jeden Fall. Ja. Und wenn die Baustellen da mal fertig sind, wie du schon sagst, dann ist vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Anbindung und ein bisschen mehr, ja, Durchlauf wird wahrscheinlich so oder so sein, ja, weil da hinten ist ja auch viel. Aber es sieht ganz gut dann. Und das sieht auch gut aus, optisch.
Ja, das ist schon, also auch von der Optik her muss man sagen, ist das da schon drin. Ich meine, die andere Praxis sieht jetzt auch sehr gut aus, weil wir das auch nochmal modernisiert haben. Aber ansonsten vom Drumherum mit dem Haus und dem Werbebanner vorne, also, beziehungsweise dem Pylon und das ganze Drumherum ist es schon, sag ich mal, manchmal vielleicht auch ein bisschen optisch anders als als andere Physiotherapien. Auch wenn man drin ist, sieht es nicht aus wie eine normale Physiotherapie, sondern es sieht halt schon ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, wohnlicher aus und ich glaube, relativ einladend, je nachdem, was man für Geschmack besitzt. Aber ich denke, das meiste Feedback oder das große Feedback war halt so, dass sie sich alle sehr wohlfühlen. Okay. Und von daher denke ich mal, sieht das Ganze ordentlich aus.
Also, ja, so wie ich dich jetzt heute hier so erlebt habe, du hast ganz oft das Wort Familie in den Mund genommen, sowohl beruflich als auch sportlich als auch privat. Ja. Hast du es halt auch familiär irgendwie eingerichtet, dass man sich wohlfühlt?
Korrekt.
So also, wirkt es jetzt.
Dass die Leute, genau, dass die Leute das Gefühl haben, die sind, dass man es natürlich nicht jedem recht machen kann, ist auch klar, aber dass man das Gefühl hat, man kommt dorthin und man ist unter Menschen und man kann Kommunikation betreiben, egal wo man herkommt, wer man ist, sind im Endeffekt erstmal alle gleich. Und von daher, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre dort stattfinden lassen. Ja, das ist für uns eben wichtig, weil wir sind Dienstleister und Dienstleistung steht an erster Stelle. Und in unserem heutigen System ist das schon sehr schwierig, das aufrechtzuerhalten.
Ich kann sagen, das ist nicht typisch deutsch.
Ja, das ist schon ohne wirtschaftlich quasi, sag ich mal, einen schlechten Weg zu fahren, ist es schon schwierig, das am Leben zu halten. Darum ist es auch in anderen Branchen oder auch in anderen Physiotherapien häufig so, dass Physiotherapie häufig mit Massagepraxen und Massenabfertigung betitelt werden. Das ist bei uns aber definitiv nicht der Fall.
Mhm. Cool. Müssen wir mal vorbeifahren. Machen wir mal einen Videopodcast. Ja. Vor Ort, genau. Sehr gut. Und wie viele Mitarbeiter hast du jetzt oder wie groß ist dein Team inklusive dir und deiner Frau? Weil alleine werdet ihr das ja nicht machen. Das wird ein bisschen viel, glaube ich.
Die wieder? Nee, machen wir es nicht. Nee. Also inklusive uns sind wir jetzt 8 Mann.
Ganz schön.
Ja, ist in Ordnung. Ich meine, man denkt ja immer, umso mehr, umso besser. Aber man muss eben auch sagen, umso mehr Stress. War jetzt auch nicht das Ziel, in dieser Form so groß zu wachsen, aber irgendwo muss man dann immer gucken, wie macht man es nicht. Ich denke mal, 1, 2 werden uns zeitnah noch verstärken, das ist allerdings nicht so einfach. Eine Nachwuchsfindung in diesem Bereich ist sehr schwierig, beziehungsweise habe ich auch so ein Raster, wo man, ja, es muss halt passen, ja, menschlich. Also ich bin jetzt kein Typ, der ein normales Bewerbungsgespräch führt und sehen, wie viel Weiterbildung der hier hat, sondern das muss menschlich passen. Ich muss gucken, ist derjenige lernwillig oder diejenige, wie die Person sich weiterentwickeln, wie sieht die Person ihren Beruf, lebt die das oder sprüht die bloß ab? Und daher ist es wirklich schwierig, Nachwuchs und Erweiterungen zu finden, die meine Philosophie oder unsere Philosophie tragen. Ja. Und darum bin ich auch froh über das Team, welches ich habe. Ich muss sagen, das passt sehr gut und gibt natürlich immer mal eine Diskussion, die gibt es aber überall in den besten Familien und von daher muss ja darüber gesprochen werden, aber ich denke, wir sind alle mit uns untereinander auch zufrieden und glücklich.
Das ist wichtig. Ich meine, am Ende transportiert man das ja auch gegenüber dem Patienten.
Definitiv.
Ja, no. Wenn da irgendwas nicht so ganz sauber ist, richtig. Okay, ja, 8 Mann ist schon ordentlich. Also noch in der kurzen Zeit, wie viele Physiotherapien und ähnliches gibt es, die als Ein- oder Zwei-Mann-Betrieb irgendwie durchlaufen, aber dann bist du wahrscheinlich in diesem Punkt Massenabfertigung und Quantität statt Qualität, was man dann...
Nein, den eher nicht, also eher in diesen großen, so ab, sag ich mal, ab 10 Mann,
okay.
Wird es schon Also da geht es schon in Massenabfall. Also sobald du im Dreitaktsystem arbeitest, das heißt mit 3 Patienten pro Stunde, will ich jetzt nicht gleich das Wort Massenabfertigung in den Mund nehmen, weil halt viele so arbeiten, aber rein wirtschaftlich gesehen musst du 3 Patienten pro Stunde mitmachen. Das heißt, in der Regel im 15- bis 20-Minuten-Takt, inklusive An- und Ausziehen, Dokumentation. Das heißt, der Patient hat eine Durchschnittsbehandlungszeit vielleicht von 12 bis 15 Minuten. Das machen wir nicht so. Also ich habe gesagt, wir behandeln maximal 2 Patienten pro Stunde. Natürlich verzichten wir somit auf wirtschaftliche Sachen, aber die Qualität sollte, versuchen wir jedenfalls so im Vordergrund zu halten. Andersrum versuchen wir natürlich den wirtschaftlichen Aspekt dann eben durch Privatleistungen anderweitig anzubieten und nicht zu Lasten des Patienten, sondern eben über andere Punkte, die sich jeder selbst dazu buchen kann oder ähnliches, was kein Muss ist. Aber der Patient und sollte schon im Vordergrund stehen. Mhm. Das ist leider in unserem, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Krankensystem heutzutage nicht mehr der Fall. Mhm. Und von daher möchte ich diesen Weg noch nicht gehen, dass man 3 Patienten oder 4 sogar in einer Stunde behandelt.
Ja, ich sag mal, ich kenne es selber aus Physiotherapien, da liegst du dann da. Ich habe sogar schon selber mir Strom verpasst, beziehungsweise Ultraschall. Macht man halt mal mit dann als Patient. Geht alles.
Nee, das geht auch.
Ja.
Nee, das geht auch.
Ja,
aber. Ich meine, wenn man die Idee kennt und es ist mal irgendwie Zeit, nur dann ist in Ordnung oder was auch immer. Aber sowas ist ein No-Go.
Ja, aber ich hätte das jetzt wirklich eher in den ganz kleinen Praxen erwartet.
Aber warum?
Weiß ich nicht. Einfach, weil du ist aber nur.
Nee, dann schaffst du ja den Durchlauf gar nicht.
Naja, aber
du diesen Durchlauf.
Dass halt auch viel, oder? So ein bisschen parallel gemacht wird, so ein bisschen hier das eine, ein bisschen da das andere.
Achso, du meinst, dass die quasi die 3 Leute liegen hat und dann an jedem auch
kommt. So ungefähr so einmal Reihe durch, zack, zack, zack.
Ja. So, warten Sie mal, hier ist die Oma, hier ist der und dann zack, zack, zack.
Ja, nee, Heile, nee, aber gerade wo du alleine nur für dich das Einkommen generierst, wo kein anderer noch da ist zusätzlich, dass du da halt versuchst, möglichst viel zu schaffen, in möglichst wenig Zeit.
Nee, aber das Idealfall würde man so nicht machen. Ja. Also wer das so macht,
ist die Schlange da.
Das würde nicht funktionieren. Okay. Also weil, wenn du alleine arbeitest, also komplett alleine, muss dein Ziel eigentlich sein, zum Beispiel maximal 1, vielleicht 2 Patienten pro Stunde zu behandeln und dann zum Beispiel nur privat zu arbeiten. Ja, dass du eben das Geld erwirtschaftest. Wenn du als Einzelperson, nehmen wir jetzt mal an, 3 Patienten behandelst pro Stunde, machst 10 Stunden am Tag, sind das 30 Menschen, die du angefasst hast am Ende des Tages. Und 30 Menschen mal 5 Tage die Woche, sind wir bei 150 Menschen. Ja, da qualitativ hochwertig arbeiten, ist die Chance gleich bei 0. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden anfasst oder jemanden begutachtest, musst du wach sein und du musst überhaupt aufnahmefähig sein, Dinge zu verarbeiten. Das heißt, wenn du da satt bist, das ist genau dasselbe wie mit den Therapeuten. Darum sind die Therapeuten im Dreitaktsystem häufig unzufrieden. Weil wer will 30 Menschen am Tag anfassen?
Ich nicht.
Ja, also unabhängig jetzt von den Menschen, aber wie willst du so funktionieren? Das ist, ich meine, in vielen Praxen wird auch deshalb nur massiert. Da wird dann oft nicht die Behandlung gemacht, die eigentlich da angebracht ist, weil sie auch qualitativ, das wahrscheinlich einige, nicht alle, aber auch nicht können oder dann ihre Praktikanten ranlassen oder was auch immer. Will ja Arbeitskräfte. Und das macht den Beruf auch eigentlich hintenrum teilweise so schlecht oder bringt ihn auch so ein bisschen im Verruf. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Bei Physiotherapie heißt für die meisten, da wird massiert. Und das ist nicht der Fall.
Und
sollte nicht der Fall sein.
Es gibt Strom und Ultraschall.
Sehr gut. Das ist genau das, was ich liebe.
Ja. Sehr gut. Ja, das ist halt nicht so einfach. Ich meine, das ist ja auch so, das ganze Gesundheitssystem ist ja sowieso auch sehr kompliziert geworden mit diesen ganzen Dokumentationssachen und was man so alles da machen muss. Und das hört ja dann bei dir nicht auf und das macht es natürlich dann auch kompliziert, ja. Und dann leidet da die Qualität dann in der Masse dann wahrscheinlich, ja. Extrem.
Genau.
Jo. Bildest du auch selber aus, oder?
Nee, das geht nicht. Also geht man, nicht, man kann nicht selbst ausbilden.
Ja, ja.
Das ist eine schulische oder eine
staatliche
Schule, also sag ich mal eine staatliche Ausbildung,
ja.
Oder eine Privatausbildung. Was man machen kann ist, was ich auch teilweise so gemacht habe, ist, ich habe Leute, die halt frisch fertig waren, zu mir geholt, unter anderem jetzt zum Beispiel ein Spieler bei uns aus der ersten Mannschaft, also Michel, der war fertig mit Physiotherapeut und hat mich eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass er bei mir anfangen kann. Und die ziehe ich mir im Endeffekt so hin, natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten, aber versuche denen meine Philosophie einzupflanzen und dass die das nachher so leben und so arbeiten, wie ich das für gut empfinde. Und dass sie es auch so nach außen transportieren. Ja, ich möchte keinen unzufriedenen Arbeitnehmer haben, der eben sagt, alles ist scheiße, der Alte haut sich da die Kohlen rein und ich bleibe auf der Strecke und was auch immer. Das wollen wir nicht haben, sondern wir möchten schon eine relativ faire Behandlung, also und auch eine faire Bezahlung. Ich denke, die Jungs und Mädels bei uns wissen, dass es ihnen gut geht. Und da muss man eben auch immer, das ist immer schwierig, aber auch als Unternehmer oder als Selbstständiger wissen, dass das Team an sich am Ende des Tages den größten Teil erwirtschaftet. Ja, das sind deine Arbeiter, deine Fleißigen, auf die du dich immer verlassen musst, die für dich den Kopf hinhalten und denen muss es eben gut gehen. Und natürlich muss es dem Chef oder dem Arbeitgeber eben auch gut gehen, aber wenn die Arbeitnehmer zufrieden sind und der Arbeitgeber ist zufrieden, sind beide Seiten zufrieden und dann leidet auf jeden Fall die Arbeitsqualität nicht. Ja? Andersrum ist es eben, wenn nur der Chef zufrieden ist und die Arbeitnehmer eigentlich, oder man den Leuten noch nicht mal zuhört, was eigentlich ihre Probleme sind. Hm. Ja. Daher auch familiäre Atmosphäre. Ja. Das ist eben wichtig.
Ja, zieht sich durch wie ein roter Faden. Das ist gut so.
Ja, denke ich auch.
Gut. Ich gucke gerade, was wir, ob wir noch irgendwas, wie wir aus, hatten wir. Corona selbst, hast du bei dir da was von gemerkt im Sinne von weniger Kundenstrom oder dergleichen?
Ja, zum Anfang, also ganz zum Anfang war es so, da hatten wir mal kurz einen starken Einbruch. Das heißt, Corona fing an, viele Leute hatten halt Angst, logischerweise, oder waren erkältet, haben dann abgesagt. Da gab es ja dann diesen Bruch, da waren dann eben viele Mitarbeiter auf Kurzarbeit. Ich habe dann quasi allein gearbeitet, teilweise noch mit einer anderen Kollegin, die haben sich immer so ein bisschen abgewechselt. Aber da muss man eben auch sagen, dass man eben danach vom Staat auch so ein, sag ich mal, so ein Paket bekommen hat und unterstützt wurde. Allerdings musste man dieses Paket auch zurückzahlen, wenn man 2 Euro plus gemacht hat. Also von daher
war nicht so doll.
Das sind dann halt so logische Sachen, wo man dann so ein bisschen Sachen hinterfragt, aber wir haben es trotzdem überstanden, wir haben es überlebt und ich denke, wir sind da auch ganz gut durchgekommen. Wir konnten uns auch nicht beschweren, es auch mit dem Kurzarbeiter geht. Ich meine, da war meine Frau sehr hinterher, die ist ja da auch, sag ich mal, Verwaltungsökonom, sehr flott unterwegs, hat das alles geregelt, hat mir viel Arbeit abgenommen und muss man eben auch sagen, dass das auch nicht selbstverständlich ist. Und darum bin ich auch froh, dass meine Frau eben dort arbeitet, mit demselben Herzblut, was ich dort rein investiere. Und von daher haben wir es gut gepackt und wir hoffen nicht, dass so schnell nochmal so eine Situation kommt.
Die wollen wir alle nicht.
Nee. Arbeitet sie voll bei dir oder ist das so, dass sie auf Stundenbasis?
Sie hatten 40 Stunden Arbeitsvertrag, aber ich lasse ihr freie Hand. Sie kann auf deutsche Art arbeiten, wie sie möchte. Und wir haben ja noch 2 Kinder. Also wenn sie zum Beispiel mal sagt, pass auf, ich komme heute mal nicht, oder macht sie eigentlich nie, aber ich komme heute mal nicht, oder was weiß ich, muss mal zum Friseur oder sowas, hat sie alle Freiheiten. Mhm. Ich weiß aber auch, dass alles erledigt ist.
Nee, aber also, es ist ihr Hauptjob, das war ja so die Frage.
Genau, es ist ihr Hauptjob, korrekt. Ja. Sie ist vom Beruf sozusagen Praxismanagerin, wenn man das so nennen möchte.
Mhm. Okay, gut, cool.
Ja. Wäre jetzt auch meine Frage geworden, Sascha, weil man es ja auch oft hört. Macht das so noch nebenbei mit?
Ja, das war jetzt nur so, weil ich habe jetzt schon gedacht, ja, wenn 8 Leute, 2 Standorte, das ist schon ein bisschen aufwendig. Ich habe also selber meine Sachen so durchkalkuliert. Und wenn ich jetzt so denke, jo, wenn du das jetzt so 450 nebenbei machst, wird wahrscheinlich schwierig. Das habe ich jetzt schon so gedacht.
Ja.
Okay, cool. Nee, das war jetzt nur mal so für mich interessant. Da bin ich immer interessiert an solchen Themen. Genau. Ja, Danny, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, jetzt musst du mal weitermachen, weil ich habe keine Ahnung, wie du dir das jetzt genau vorgestellt hast. Wenn ich ehrlich bin, ich habe mal drüber geflogen und dachte so, ja, sorry, keine Ahnung, da bist du dran.
Alles gut.
Ja, ganz klar, da jetzt hier.
Jetzt kommen wir eigentlich zur heißen Phase, zu den eigentlichen spannenden Themen. Und zwar wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen den Profi hier zu Wort kommen lassen. Ich meine, du durftest ja schon eine ganze Weile zu Wort kommen, aber jetzt gerade zu diesen Themen Abnehmen, Fitness, gesunde Ernährung, was spielt alles eine Rolle, was ist wichtig, worauf muss man achten, dies, das, jenes. Da haben wir ja einen kleinen Fragenkatalog ausgearbeitet, was uns so eingefallen ist, auch aus meinen Interviews, die ich schon geführt habe mit Leuten, die selber ja, Learning by Doing mäßig ja was gemacht haben. Fragen noch mitgenommen, damit wir hier mal so eine kleine Linie kriegen, auch für mich selber, weil es mich auch selber wahnsinnig interessiert, auch ich kann ja dann eigentlich, sag schon, wir können mein Interview eigentlich hier mit einbauen, dann live, mach einfach, okay, was, ja, wo man sich vielleicht auch Dinge einredet, Dinge schönredet, wenn man sagt, ach, das ist doch mal nicht so schlimm, ja, da ja. In die Richtung will ich eigentlich gehen, okay, wie fange ich jetzt am besten an? Von oben wahrscheinlich. ich hatte als erstes Abnehmen versus Fit werden. Du machst ja nur alles. Du machst Personal Training, was ja wahrscheinlich ja, beides ist. Fitnesstraining ist zum Fit werden. Ernährung ist wahrscheinlich eher in Richtung Abnehmen. Wo liegen denn so diese grundsätzlichen Unterschiede zwischen ich will einfach nur abnehmen und ich will einfach fit werden? Also wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich will abnehmen, in welche Richtung gehst du dann? Und wenn der andere kommt und sagt, ich will fit werden, läuft da irgendwas anders?
Nee, also im Endeffekt läuft da nichts anders, weil sehr gut. Da gibt es keine Unterschiede. Juhu. Also die erste Frage ist, wenn jemand zu mir kommt und sag ich mal, also ein Personal Training buchen in der Regel Menschen, die entweder zumal bei mir zur Physiotherapie waren, mit denen ich schon darüber kommuniziert habe oder denen ich vielleicht ein, zwei Tipps gegeben habe. Und eine Ernährungsberatung buchen dann eben auch zum Beispiel Patienten, die danach Personal Training gemacht haben und ihre Leistung optimieren wollen. Oder eben sagen, okay, ich habe das und das Problem. Oder wir kommen in der Therapie darauf, zum Beispiel jemand hat jetzt Rückenschmerzen. Ich schaue ihn mir osteopathisch an, gucke in seinen Bauchraum etc., finde eben, dass da Darmstrukturen verklebt sind, Frage nach Verdauungsstörungen etc., dann reden wir zum Beispiel über Ernährungsberatung.
Okay.
Ja, das hängt alles zusammen, ja, darum ist es sehr komplex. Wow. Also, und dann frage ich erstmal, sag ich mal, Patient oder Klient oder Kunde, wie man es nennen will, kommt zu mir und dann frage ich erstmal den Patienten, welches Ziel er überhaupt hat. Ja, mit welchem Ziel ist er hier? Und dann kommt man eigentlich in ein lockeres Gespräch und bei uns gibt es halt die Möglichkeiten oder wir machen es jedenfalls so, dass bei uns eine Ernährungsberatung immer aus einem Erstgespräch besteht und aus einer, aus einem nicht zweiten Gespräch, aber zweiten Paketteil. Das heißt, im Erstgespräch bekommt der Patient auf Deutsch gesagt 60 Minuten Zeit, mir alle Fragen zu stellen, die er für wichtig empfindet. Und ich mache zusätzlich noch eine Hautfaltenmessung, das heißt, wir messen 13 Hautfalten an den Patienten. Und ermitteln somit bis auf 0,1 mm genauer sein prozentuales Körperfett und bekommt zusätzlich Informationen über sein Hormonsystem. Das heißt, Fett verteilt sich nicht unwillkürlich, sondern es verteilt sich willkürlich. Das heißt, es gibt Gründe, warum Fett an der Stelle ist und bei dem anderen an der Stelle. Und das hat heute häufig auch mit anderen Problematiken zu tun. Jetzt, wenn wir jetzt mal ein normales Diätprogramm nehmen von der Stange, jemand guckt was, das ist denn Low Carb, No Carb, vegan, vegetarisch, was auch immer, ist die Hälfte, ich zähle Kalorien, was auch immer. Diese Dinger haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber am Ende des Tages führen sie alle zum Jojo-Effekt. Das heißt, nur wer langfristig eine Ernährungsumstellung vornimmt, das heißt eine Änderung seines kompletten, also nicht nur seiner Ernährung, sondern auch seines Lebensstils, seiner Schlafqualität etc., wird langfristig Erfolg haben, weil diese Komponente da alle mit reinspielen. Dieses Produkt wird man aber nicht auf der Stange für 20, 30 Euro bekommen, sondern das bedeutet immer Individualität. Und Individualität bedeutet eine 1-1-Situation. Das bedeutet, höre dem Menschen zu, schau dir den Menschen an, fass ihn an und der Mensch gibt dir genug Infos, messe ihn, mach Sachen sichtbar, weil Erfolg ist immer messbar. Das heißt, du musst dem Menschen Dinge geben, um zu sehen, verändert er sich oder nicht. Und da zählt zum Beispiel nicht die Waage dazu, weil die Waage interessiert mich zum Beispiel null. Weil du kannst mit 100 Kilo kommen bei 1,80 und hast einen Körperfettanteil von 9%, dann wissen wir, wie viel haben wir sehr viel fettfreie Masse. Oder du kannst mit 100 Kilo kommen bei 1,80 Meter und hast 53% Körperfett. Ja, also das ist immer das der entscheidende Faktor. Darum messen wir den Körperfettanteil, wir machen Fotos und wir schauen dann dementsprechend, wie sehr verändert sich derjenige. Okay. Wenn das in der Kombination mit Personal Training stattfindet, ist der Trainer immer dabei. Wir wollen Progression, das heißt, wir wollen Wachstum. Egal, wer kommt, sind wir mal ganz ehrlich, wenn zum Beispiel junge Männer kommen, oder es gibt auch Patienten, die sagen, ich würde gerne Sport machen, aber ich brauche jetzt keinen Sixpack. Kann mir keiner erzählen, wenn man durch Ernährung und Sport ein Sixpack bekommen würde, dass es nicht Selbstbewusstsein vermittelt und auch nicht Attraktivität. Also keiner kann mir sagen, dass er das nicht, wir reden jetzt nicht vom Bodybuilder, sondern wir reden normal von einer vitalen, athletischen Figur. Kann mir keiner erzählen, dass er das nicht für gut empfinden würde. Also von daher sind das immer schon Entschuldigungen, die man sich oft selbst macht, warum etwas nicht geht. Also man findet halt schon mal Ausreden als Wege, etwas zu finden. Und von daher versuchen wir da anzusetzen und jeden unterschiedlich abzuholen. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Ist ja nicht jeder so nach ein paar Wochen, dass er sagt, nehmen wir zum Beispiel mal Dorian als Beispiel, der hat innerhalb von einem Jahr 20 Kilo verloren. Warum hat Dorian das geschafft? Er hat einen klitzekleinen Stellschrauben gedreht. Also das waren bloß klitzekleine Tipps, die ich ihm gegeben habe. Er kommt einmal eine Woche zum Personal Training. Wir reißen keine Bäume aus, aber er hat minimale Situationen in seinem Leben verändert, um diesen Erfolg zu haben. Und er hat ihn jetzt schon relativ langfristig, ja, weil er Dinge verändert hat. Und das ist alles. Und das ist eigentlich das Geheimmittel. Es gibt nämlich kein Geheimmittel. Das Geheimmittel ist wieder hier oben im Köpfchen. Das ist die mentale Sache. Und das Erfragen auf psychosomatischer Ebene. Warum greife ich zum Beispiel zu dem und dem Nahrungsmittel? Nehmen wir zum Beispiel an, man hat eine große Firma, ist ein Geschäftsführer. Nehmen wir jetzt mal die Masse der Geschäftsführer an. Wie sehen die aus häufig? Die haben ein kleines Bäuchlein, die haben teilweise wenig Haare, die essen kein Frühstück.
Beschreibst du gerade Sascha?
Ja. Nee, Sascha meine ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel, die essen kein Frühstück. Sagen dann, okay, sie haben zugenommen, weil sie abends einen Teller Nudeln essen. Das ist überhaupt nicht relevant, weil dieser Teller Nudeln hat maximal 1000 Kalorien. Und das sind so Dinge, da ist der Stoffwechsel eingeschlafen, die bewegen sich wenig, der Testosteronhaushalt ist viel zu niedrig, die Muskulatur hat abgenommen. Alles so eine Dinge, und das sind so Faktoren, mit denen man sich dann erstmal beschäftigt und die Leute abholt und guckt, Mensch, wo liegen eigentlich deine grundsätzlichen Fehler? Und da ist zum Beispiel das Belohnungssystem ein ganz großes, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben Stress den Tag, kommen nach Hause, da isst keiner ein Stück Brokkoli. Ja, da gibt es eine Tafel Schokolade oder wir fahren was kohlenhydratfettreiches Essen, um uns zu befriedigen. Und ansonsten ist das halt schwierig. Ja, das muss man eben ganz klar sagen. Und darum greifen wir eben zu diesen Nahrungsmitteln, die dementsprechend suboptimal sind. Und da gehen wir dann natürlich ins Detail und gucken, okay, welche Nahrungsmittel konsumierst du? Musst du diese konsumieren? Liegt es nur am Nahrungsmittel? Liegt es am Insulinausstoß, also am Blutzucker quasi? Daran liegt es häufig. Wo sind die Problematiken? Wie sehr bewegst du dich? Wie viel Kohlenhydrate konsumierst du? Wann konsumierst du sie? Welche Menge konsumierst du? Was sind das für Nahrungsmittel, die du konsumierst, und so weiter. Das sind ganz viele Faktoren. Wie schläfst du? Ganz wichtig. Ja? Also es muss immer eine Mischung sein zwischen Training, Regeneration. Also es muss ausgewogen sein. Es reicht nicht. Oder wenn du 10-mal in der Woche zum Training gehst und ballerst wie so ein Verrückter los, isst schlecht und schläfst schlecht, passiert gar nichts.
Krass.
Ja? Also du veränderst dich nicht.
Okay.
Zum Positiven sowieso nicht.
Okay. Ich würde am liebsten.
Das ist leider die Wahrheit und das ist die unschönste Wahrheit.
Ich würde jetzt am liebsten alle meine Fragen über den Haufen werfen und ganz andere stellen. aber ich versuche jetzt trotzdem irgendwie die Linie zu behalten. Aber erstmal trotzdem eine Folgefrage. Das heißt, so gut Deutsch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was du gesagt hast, wenn ich jetzt zu dir komme und wir unterhalten uns und machen dies und das und jenes und Pläne und hast du nicht gesehen, könnte ich das nicht nehmen und sagen zu meiner Frau, mach mal genauso. Würde unter Umständen nichts bringen.
Das ist korrekt.
Boah.
Warum nicht?
Weil ihre Umstände ganz anders sind.
Korrekt.
Yes, ich hab's verstanden.
Ihre Lebensumstände sind anders, ihre Schlafqualität ist vielleicht anders, vielleicht ist ihre Nahrungsmittelauswahl anders, vielleicht ist ihre Aktivität anders. Sie hat einen ganz anderen Hormonhaushalt als du. Zum Beispiel einer Frau Kohlenhydrate zu entziehen, was viele Frauen zum Beispiel machen, ist katastrophal für die Schilddrüse. Und es gibt viele Frauen, die sich in Low-Carb-Ernährung flüchten, gefühlt keine Kohlenhydrate mehr konsumieren, werden immer dicker, ihre Haut wird immer weicher, gefühlt, sag ich mal, nimmt ihre Bindegewebsschwäche zu. Und die Frage auch ist, warum ist das eigentlich? Ich esse doch gar nichts mehr und so weiter und so fort. Ja, aber wenn die Schilddrüse, also unser Hormonregler, sagt, das war's, dann passiert nichts mehr, findet kein Stoffwechsel mehr statt, es wird nichts mehr, musst du dir halt vorstellen, verbrannt. Entweder du willst ein Ferrari sein oder bist ein Trabi. Bist ein Ferrari, brauchst du viel Sprit, verbrennst du viel, weil du viel PS hast. Bist ein Trabi, verbrauchst du nicht so viel Sprit, bist langsam, bist träge. Also jetzt nichts gegen Trabi, aber mal so einen Vergleich zu stellen. Okay. Ja, das heißt, die Regel ist eigentlich, oder das Heilmittel ist, iss genug und trainiere und beweg dich und halt somit deinen Stoffwechsel in Gange. Isst du nichts und bewegst dich nicht, wirst du fett, bewegst du dich und isst viel und trainierst dementsprechend, wirst du athletisch.
Jo.
Und die Masse macht es umgekehrt. Und das ist das Problem. Die Masse isst doch abends keine Kohlenhydrate. Weil sie denken, dass die Kohlenhydrate eine Uhr umhaben und denken dann, oh Mensch, jetzt 20 Uhr, jetzt setze ich mal an, ja, das passiert nicht.
Genau. Das ist ja eins, da kommen wir nachher auch noch drauf, so diese typischen Klischees, was hier mit auf der Agenda steht, aber da würde ich wirklich nachher nochmal ganz explizit drauf kommen, dass wir da mal so eine Kalaschnikow durchladen, ist jetzt ein schlechtes Beispiel.
ganz schlecht.
Löscht das.
Du hast ein Date gefunden, Junge.
Ich weiß nicht, ich war gerade gedanklich beim Vertriebstraining und da wurde durchgeladen und alle Argumente rausgeballert.
Die Argumente Pumpgun.
Genau, die Argumente Pumpgun. Ja, aber das machen wir nachher trotzdem nochmal richtig schön geballt, die ganzen Vorteile, weil ich glaube, da kriegen wir noch ganz viele dazu. Aber bei mir war es letzten Endes auch so, und da gleich mal, da kannst du gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir haben auch gesagt, wir müssen mal was machen. Irgendwie wird es langsam unförmig. Und auch so, dass selbst ich gesagt habe, ey, beim Fußball rennen mir immer mehr Leute weg. Das macht langsam keinen Spaß mehr. Ich muss mal ein bisschen was tun. Und dann haben wir halt so eine Low-Carb-Diät gemacht aus dem Netz, hat auch was gekostet, aber nicht viel, und haben uns entsprechend daran gehalten. Da gehört zwar auch ein Sportprogramm dazu, das haben wir ganz dezent weggelassen. Und ich sage jetzt mal, gefühlt hatte es Erfolg. Also ich bin in...
Nicht nur gefühlt.
Ja, ich bin in 10 Wochen hatte ja gute 12 Kilo losgeworden.
Und das ist so viel zum Beispiel.
Kommt auch noch als Frage, was ein gutes Maß ist. Hab auch gemerkt beim Fußball, ich bin wieder leichtfüßiger, ich kam wieder besser hinterher, es ist mir nicht mehr so schwer gefallen und vor allen Dingen, ich habe mich danach nicht gefühlt, als hätte ich Grippe. Das war nämlich eine Zeit lang wirklich so, dass ich nach jedem Training gedacht habe, 3 Tage lang, Alter, du kannst hier gar nichts mehr. Das ist inzwischen Gott sei Dank auch weg. Es ist eher dann noch der Muskelkater, der bleibt, weil man zu unfit ist. Aber es hatte für mich schon den Effekt, den es haben sollte. Aber wenn ich das jetzt höre, sage ich mir, es war wahrscheinlich Augenwischerei in einem gewissen Maße, weil ich vielleicht auch irgendwas losgeworden, was ich gar nicht loswerden wollte.
Na, die Frage ist ja jetzt, machst du jetzt immer noch den Erfolg oder ist es zurück?
Nö, es sieht eigentlich immer noch nach Erfolg aus, würde ich jetzt als Dritter sagen.
Genau, ich habe jetzt irgendwann aufgehört. Also die 10 Wochen waren du hättest es doch weitermachen können, aber es war auf 10 Wochen ausgelegt. Jetzt muss ich dazu sagen, meine Frau ist danach dicker geworden, lag aber daran, dass sie schwanger ist, was ungeplant.
Glückwunsch.
Danke, was ungeplant war. Aber bei mir, ich habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt hier nicht mehr diese Low-Carb-Geschichte. Ich versuche mich auf 3 Mahlzeiten zu konzentrieren, dieses Ganze zwischendurch wegzulassen. Und ja, es ist jetzt nicht die gesündeste Ernährung. Ich versuche aber zumindest beim Frühstück ein Stück weit drauf zu achten. Da kriege ich das meistens problemlos hin. Was macht man her? Und habe zumindest das Gefühl, es zu halten. Ich stelle mich jetzt auch nicht jeden Tag auf die von dir schon geschasste Waage, die mein Orientierungsmittel ist. Aber ich mache es halt fest an meinem Gürtel vom Anzug. Und da bin ich immer noch im selben Loch.
Sehr gut. Man kann aber auch Fotos machen. Zum Beispiel jeden Sonntag, selbe Uhrzeit, Spiegel. Und dann Spiegelbild, das ist das Einzige, was sich nicht anlügt.
Okay. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich bis jetzt auf den Gürtel verlassen, aber vielleicht will ich es auch gar nicht fotografieren.
Nein, aber ich würde schon jetzt so als Außenstehender sagen, ob ich jetzt Dorian sehe oder auch Danny, die haben ja beide in der Zeit jetzt schon eine optische Veränderung durchgemacht. Und also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es bei Danny wieder jetzt signifikant mehr geworden ist. Ob es jetzt gleich geblieben ist, kann ich jetzt schlecht einschätzen, aber zumindest optisch sieht es schon danach aus. Ja, also
es fühlt sich auch gleich an, sagen wir es mal so. Wie gesagt, das ist jetzt ein Dreivierteljahr in etwa her. Ich muss aber auch sagen, ich finde es schwieriger, jetzt das Gewicht zu halten, weil, was du angesprochen hast, nach einem stressigen Tag abends, der Brokkoli reizt dann halt doch nicht. Ja, so eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips, die lachen dann einen schon mal ganz gewaltig an. Man muss sich da schon ziemlich zusammenreißen, das nicht zu übertreiben.
Und das sollte aber zum Beispiel nicht der Fall sein. Also es sollte nicht zum Zwang werden, sondern es sollte zu einer Art Einstellung und Normalität übergehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ich habe jetzt Bock auf das Eis, ich habe Bock auf die Pizza, dann ist es. Mhm. Wenn der Rest der Woche zum Beispiel oder wenn die Bewegung gestimmt hat oder ähnliches, dann ist das kein Problem. Aber die meisten Leute, die sich in einer Diät befinden, die setzen sich Verboten aus. Und das ist wie mit einem kleinen Kind, wenn du Sachen verbietest, dann will man sie natürlich noch mehr. Mhm. Ja, und das sind so Faktoren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, ich hatte heute einen schlechten Tag, es war stressig und die Tüte Chips steht da, dann sagst du, geil, die esse ich jetzt. Da habe ich richtig Bock drauf und die genieße ich jetzt mit allen Zügen und dann brauche ich das auch nicht jeden Abend, weil du isst diese Tüte dann an diesem Abend auf, du hast einmal den Insulinausstoß, das Ding pegelt sich wieder ein, wenn das natürlich jeden Abend machst, ist schlecht, aber dann ist gut. Ja, es ist wie bei allen Sachen, die Masse macht das Gift. Und das ist auch so ein Hauptproblem. Viele Leute 10 Wochen, 12 Wochen fangen sie an, Diätprogramm zu machen, verbieten sich alle Sachen, dann sind 10 Wochen rum und sagen so, oh, jetzt kann ich, mein Sommerurlaub ist vorbei, jetzt haue ich wieder richtig rein. Und der Körper sagt sich natürlich auch mal schönen Dank.
Ja.
Jetzt setze ich natürlich alles an. Weil da ist das Problem, dass du, nehmen wir jetzt mal an zum Beispiel, ich gebe dir heute 2000 Euro und du weißt nicht, wann du die nächsten bekommst. Was machst du damit?
Haushalten.
Richtig. Was machst du aber, wenn du jede Woche von mir 2000 Euro kriegst?
Dann sind die am Wochenende alle.
Du wirst sie ausgeben auf jeden Fall. Ja. Und so ist auch mit Nahrung. Das heißt, viele Menschen essen viel zu wenig, also auch von der Kalorienzahl her. Und dann, wenn der Körper dann mal was bekommt, dann sagt der Mensch, okay, das hamster ich jetzt mal, bevor ich jetzt hier sterbe, setze ich das alles an in meine Notreserven. Und die meisten Menschen, gerade in Geschäftsebenen und so weiter, sie essen deutlich zu wenig. Und wenn sie essen, essen sie scheiße. Um es mal so förmlich auszudrücken.
Bezüglich Art oder bezüglich Rhythmus? Oder spielt der Rhythmus gar keine Rolle?
Der Rhythmus spielt eine untergeordnete Rolle. Es ist nicht wichtig, ob jetzt 3 Mahlzeiten, 4 Mahlzeiten ist.
Okay.
Umso öfter du isst, umso öfter hast du natürlich einen Insulinausstoß. Ja, und dann muss man natürlich gucken, ist man jetzt Sportler und muss jetzt viele Höchstleistungen verbringen oder arbeitet man jetzt den ganzen Tag im Büro? Wenn du jetzt den ganzen Tag im Büro arbeitest, musst du natürlich nicht so viel essen wie ein Sportler, der 10 Mal in der Woche trainiert. Hm. Zum Beispiel. Dann gibt es aber auch noch Leute, die sich überschätzen in ihrem Training und weil sie dann 4 Mal in der Woche ins Fitnessstudio gehen. Und nach einem Jahr noch, immer noch genauso aussehen wie am ersten Tag, da muss man eben auch sagen, die haben auch irgendwas falsch gemacht. Ja, aber damit muss man sich eben dementsprechend exklusiv auseinandersetzen, um zu schauen, wo liegen da die Fehler. Weil viele, die jetzt oder gehen joggen und denken, Wunder, was Joggen bringt. Joggen bringt bei den meisten Menschen überhaupt nichts. Also verbrennen wir höchstens 300 Kalorien. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Mensch, ich würde mal eine Runde laufen gehen, habe ich gesagt, nee, laufen ist nicht. Was soll ich denn dann machen? Habe ich gesagt, dann machen wir eher ein paar Intervalle. Zum Beispiel 10 mal 200 Meter. Immer versuchen, in derselben Zeit zu bleiben. Dann haben die nicht 300 Kalorien verbraucht in einer Stunde, sondern auf einmal 900.
Okay. Und
das ist dann schon ein Unterschied.
Okay, das ist ja krass.
Darauf kommt es nachher an. Und das ist eben wie wenn man Fußballer, ich weiß, dass es noch teilweise so veraltet bei einigen zugeht, aber ein Fußballer in der Vorbereitung 10 Kilometer laufen lassen, also laufen lässt. Und denkt, dadurch kriegt der Fußballer eine Grundlagenausdauer. Der Fußballer hat alleine schon durch seine Spielform eine Grundlagenausdauer. Und der Fußballer selber macht ständig wechselnde Aktionen. Sprint, Zweikampf, Sprint, Zweikampf. Das heißt, wie verbessere ich den? Sprint, Zweikampf. Und zwar mit Intervallen und nicht, indem ich ihn 10 Kilometer laufen lasse. Weil selbst wenn wir in der Bundesliga lesen, 13 Kilometer laufen in 90 Minuten, das ist doch keine Leistung. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Also das ist ein Traben, was da am Fußballplatz passiert. Aber wenn ich den 30. Sprint noch mit derselben Geschwindigkeit laufe wie den ersten, das ist eine Leistung für einen Fußballer. Hm. Allerdings, ein Marathonläufer müsste wieder anders bewertet werden. Und da sind wir wieder bei Individualität.
Hm.
Es gibt kein Geheimrezept für alle.
Hm. Krass.
Sonst würde es jeder machen.
Ja gut, ja. Das hat man ja vorhin schon mal ganz kurz, bevor die Mikros angestellt wurden. Aber jo, das klingt aber auf jeden Fall alles viel, viel komplexer, als ich mir das so gedacht habe in meiner kleinen, bunten Welt. Aber das ist halt, wenn du als Ahnungsloser dann versuchst oder als Blinder von den Farben zu sprechen. Ja, so kennen wir es ja halt auch in unserem Job, wenn dir dann irgendwelche Kunden was von Finanzen erzählen wollen, aber eigentlich gar keine Ahnung davon haben. weil dafür sind ja wir dann eben da. Aber ja, okay. dann hatte ich für mich noch so ein bisschen die Frage, so ein Stück weit hast du sie schon beantwortet, Diät und Ernährungsumstellung. Mhm.
Das hat er eigentlich, finde ich, ziemlich gut beantwortet. Ja,
also im Grunde genommen, Diät ist Schwachsinn und Ernährungsumstellung ist erstmal von der Wortwahl her das Passende. Also,
wenn du jetzt ein Bodybuilder bist, der auf die Bühne will.
Will ich nicht.
Ja. Nee, aber wenn einer wärst, der auf die Bühne will, wäre eine Diät für dich konzipiert oder erstellt richtig. Bist du ein Mensch, der zu 90%, 95% im Jahr dieselbe körperliche Verfassung, Vitalität, Leistungsfähigkeit etc. haben will, brauchst du auf jeden Fall eine Ernährungsumstellung und eine Lifestyle-Änderung. Hm. Weil es gibt Gründe, warum es dir geht, also nicht du persönlich, aber warum es dir geht oder der Person geht, wie es ihr geht, hm, und warum sie sich vielleicht diesbezüglich verändert hat. Hm. Eine Diät ist nur von kurzer Dauer. Das heißt, bist du ein Bodybuilder, willst du auf der Bühne, willst du geschreddet sein,
on point,
mach eine Diät, willst du in den Sommerurlaub fahren und sagst danach auch, ich nehme den Jojo-Effekt in Kauf, mach eine Diät, willst du deinen Körper langfristig verändern, mach eine Umstellung.
Jojo-Effekt, da du es auch gerade noch mal selber in den Mund genommen hast, man hört ja mal, ein Jojo-Effekt ist schlecht, weil es meistens danach sogar noch mehr wird als vorher. Ja. Jetzt bin ich schon bei einem Klischee, aber ist das grundsätzlich so oder?
Ist genauso, wie ich dir das gerade mit dem Geldern erzählt habe. Das heißt, wenn du denn etwas isst, der Körper kriegt wieder regelmäßig Essen, setzt das natürlich an, weil er Angst hat, er verliert es und er stirbt. Übertrieben jetzt.
Aber er muss es ja irgendwann schnallen, dass es jetzt wieder was gibt.
Leider nein. Ah, ja, der irgendwann ist natürlich Stopp, aber er setzt erstmal wieder an.
Ja, okay.
Ja, darum werden die Leute meist korpulenter als vorher.
Okay, ist also wirklich so.
Ja, also das ist halt so ein Hauptproblem.
Okay. Was auch so ein Problem ist, empfinde ich, dass diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, da hört man ja auch immer wieder, es ist Mist, es bringt was, es bringt nichts, es ist der eine schwört total drauf, der nächste wieder nicht. Ist das schlecht, ist das gut? Ich habe mir hier so als Stichwort Whey-Proteinpulver aufgeschrieben, weil man ja auch immer, Proteine sind gut.
Ja.
Proteine sind
was. Also Whey-Protein ist ja so das Bekannteste, ja, was man so, denke ich mal, kennt.
Ja, darum.
Ich sag mal so, Nahrungsergänzungsmittel für momentan für die Masse der Bevölkerung, unabhängig jetzt vom Whey-Protein, ist eigentlich sehr wichtig, weil die meisten Menschen sich sehr vitaminarm ernähren, nicht genug Mineralien haben, nicht genug Stoffe haben, die für den Körper und für bestimmte Prozesse wichtig sind. Schon allein das Vitamin D. Dafür machen wir zum Beispiel mit unseren Patienten, ich schicke die dann zum Beispiel zum Arzt oder übers Internet, mache eine Blutanalyse und gebe dann dementsprechend auch Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel. Da geht es auch nicht um Kreatin oder Whey-Protein. Also Whey-Protein gibt es schon manchmal, wenn jetzt Sportler Muskeln aufbauen wollen, wenn der Blutzucker stabilisiert werden muss etc. Aber da geht es dann vielmehr so um Omega-3, Vitamin C hochdosiert, Zink, Vitamin D3, K2, so eine Dinge, die man dann, Arginin, Durchblutungsförder etc., die man dann eben nehmen kann, um seine Vitalität deutlich zu verbessern.
Okay. Ja, also wo du das gerade so gesagt hast mit diesen Vitamindingern hochdosiert, da hört man ja eigentlich auch immer, das bringt nichts, das kann der Körper gar nicht so aufnehmen. Jetzt sagst du,
genau, aber
das ist gut und teilweise erforderlich. Das klingt jetzt auch für mich schon wieder so völlig paradox.
Also das Problem ist ja, nehmen wir jetzt mal an, was ist nicht gut? Zum Beispiel jeden Morgen ein Brötchen zu essen mit Salami ist nicht gut. Aber wenn ich Vitamin C, was ich häufig wo ich unterversorgt bin, alles das, was der Körper von Vitaminen nicht möchte, schaltet er eh aus. Aber die meisten Menschen, nicht alle, aber die meisten sind mit diesen Dingen unterversorgt. Das heißt, sie haben eine echte Problematik in ihrem Haushalt und da sollte man auf jeden Fall dann zuführen. Und das, was der Körper nicht möchte, schaltet er aus. Aber wenn Menschen halt argumentieren und sagen, also Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin C und Zink, das ist doch nicht gut, wenn man das nimmt, aber im gleichermaßen eben Cola trinken oder rauchen oder was auch immer, dann sollte man sich fragen, was ist gut und was ist weniger gut. Und auch dort macht wieder die Masse das Gift. Ja, wenn ich jetzt jeden Tag 50.000 Nahrungsergänzungsmittel nehme, ist das sicherlich schlecht. Aber wenn ich mal ab und zu eine Vitamin C hochdosiert nehme oder ein Zink oder ich habe das Gefühl, Mensch, mein Körper ist irgendwie nicht so richtig vital, ich habe vielleicht ein bisschen wenig Gemüse gegessen oder ähnliches, dann kann man natürlich über solche Sachen das dementsprechend darum auch Nahrungsergänzungsmittel zuführen und optimieren. Mhm. Die Frage ist ja immer, welches Ziel hat man. Ja.
Du sag mal, das passt gerade so ein bisschen thematisch. Es gibt jetzt schon länger immer so eine Werbung hier, wo ich drüber falle, hier dieses Athletic Greens. Ich weiß nicht, kennst du das?
Ja, das kenne ich ja.
Kannst du dazu was sagen irgendwie? Hast du das mal probiert oder ist das jetzt für jeden als Frühstück geeignet? Keine Ahnung. Das klingt für mich immer so, als ob das jeder nehmen kann. Und dann habe ich mal irgendwann auf den Preis geguckt und dachte so, ja, muss man sich auch leisten wollen dann. Darum so eine Einschätzung wäre ganz cool. So.
Also Athletic Greens ist ein sehr gutes Produkt für Menschen, die zum Beispiel wenig Obst und Gemüse zum Beispiel konsumieren. Mhm. Das heißt, du trinkst diesen Drink, wo verschiedene Antioxidantien, verschiedene Greens, also grünes Gemüse etc. mit drin sind, mhm. um deinen Körper zu versorgen. Der eine oder andere braucht davon ein bisschen mehr, der eine oder andere halt ein bisschen weniger. Zum Thema Preis, ja, sind ja, glaube ich, entweder Monatsrationen oder ähnliches, ist relativ preisintensiv. Aber genau. Auch da sage ich immer, die Frage ist immer, wie viel Geld investierst du in deine Gesundheit und wie viel Geld investierst du später in deine Krankheit? Ja, und es ist ein sehr intensives Produkt, aber man muss sagen, für Leute, die zum Beispiel Probleme haben mit Gemüseaufnahme, Probleme mit Vorkochen und so nicht auf ihre Nahrungsmittel kommen, also auf gute Nahrungsmittel, Nährstoffe, ist das auf jeden Fall ein Produkt, was man jetzt nicht jeden Morgen konsumieren muss, aber vielleicht ein, zweimal, vielleicht dreimal in der Woche, um erstmal einen guten Stand oder eine Verbesserung stattfinden zu lassen.
Okay, cool. Danke.
Kein Problem.
Das Thema hatten wir in der letzten Folge oder in der vorletzten oder in der drittletzten. Ja. Ja, warte, wir sind jetzt schon in Folge 18, also ich glaube, es war noch 15, 14 irgendwas.
Jetzt wird es schwierig, Demi.
Ab jetzt wird es schwierig, genau.
Nee, echt krass. Okay. Nee, aber ich finde, das ist ja auch generell, du hast ja auch so dieses, ich würde das jetzt mal aufgreifen wollen, weil ich das auch mega interessant finde mit dem Schlafen. Ist jetzt wahrscheinlich wieder schwierig so pauschal, aber was empfiehlst du da so im Großen? Weil du auch von der Qualität gesprochen hast, so was ist denn da aus deiner Sicht wichtig?
Also als erstes ist es ja schon mal so, dass auch dort etwas gemessen werden sollte. Also wir versuchen immer, Dinge zu messen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit eines Rings, einer Uhr oder ähnliches heutzutage schon, um seine Schlafqualität zu messen. Und dann geht es halt darum, okay, erstmal zu beobachten, wache ich zum Beispiel immer wieder um dieselbe Zeit auf. Schlafe ich abends vor 23 Uhr innerhalb von 5 Minuten ein, schlafe ich durch, wache ich auf, muss ich auf Toilette? Was ist mein Grad am Morgen, wenn ich aufwache? Nehmen wir zum Beispiel mal zwischen 1 und 3, du musst eine Skala anscheinen. 3 ist, ich lege mich oder ich könnte Bäume ausreißen und 1, ich würde mich am liebsten wieder umdrehen. Wie du das zum Beispiel bewertest. Und anhand dessen bestimmst du halt selber deine Schlafqualität und die Schlafqualität ist die einzige große Regeneration, die der Mensch am Tage hat, egal was er sonst noch zuführst. Das heißt, im Schlaf erholt sich der Körper. Und die meisten Menschen, zum Beispiel, was wir jetzt machen, dass wir uns medial treffen, ist für die Schlafqualität auf jeden Fall suboptimal. Einmal durch das blaue Licht, einmal durch den Stress, den wir jetzt ausstoßen dadurch etc. Das heißt, heute Nacht wird mein Schlaf auf jeden Fall nicht so gut sein. Aber das habe ich ja schon vorher mit mir vereinbart, aber das sind so Faktoren. Das heißt, wenn Leute vorm Schlafen ewig mit ihrem Handy daddeln oder irgendeinen Actionfilm gucken oder bestimmte Nahrungsmittel zu sich nehmen, dass der Blutzucker in eine Höhe geht, fällt dann ab nachts und sie wachen dadurch auf. Das wissen die ja nicht, weil es noch nicht nachgemessen wurde. Das versuchen wir aber unseren Kunden zu vermitteln, dass man sowas messen kann. Wir geben ihnen Tipps an der Hand. Natürlich gibt es immer Tipps, die immer mehr ins Professionelle gehen. Also das sind dann immer so Leistungsoptimierungen. Für den Otto-Normalverbraucher reicht erstmal das Einfache vom Einfachen. Da sagt man zum Beispiel, pass auf, 2 Stunden vorm Schlafen, Handy weg und dann zum Beispiel Kaffee, wenn du jetzt koffeinempfindlich bist, Kaffee nicht nach 13 Uhr zum Beispiel. So eine Dinge, ja. Oder Magnesium, Biglycinat vorm Schlafen, um das Nervensystem zu regulieren. Das heißt, deine Tiefschlafqualität wird dadurch deutlich verbessert und die Erholungsphase ist deutlich schneller. Daraus resultiert natürlich, dass der Cortisolspiegel, also unser Stresshormon, was sich zum Beispiel an der Bauchfalte bemerkbar macht, deutlich reduziert wird.
Alle beide gucken nach unten.
Ja, das sind so Faktoren zum Beispiel.
Ja, ja, cool.
Wo wir dann Dinge mit bestimmten Tiefschlafqualität kann man auch an einer bestimmten Falte am Körper messen und dann eben schauen, okay, wie verändert die sich, wo ist die Stressfalte. Und dann wissen wir halt, wo wir ansetzen müssen, was ist erstmal wichtig, was ist weniger wichtig.
Cool, interessant.
Boah.
den Plan kannst du voll knicken heute.
Ja, das funktioniert heute überhaupt nicht.
Aber darf ich nochmal weitermachen kurz,
Dennis? Sascha, immer mache. Ich bin gerade fasziniert.
Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir so aus, so wenn du jetzt so von dir erzählen müsstest, so was, wenn du jetzt früh aufstehst, was nimmst du dazu dir? Kannst du also das so kurz skizzieren?
Es gibt Tage, wo, also ich esse auch Sachen, wo viele denken, dass ich das nicht essen würde. Mhm. Ja, also egal, ob es jetzt mal eine Pizza ist oder mal ein Eis oder Schokolade, es gibt auch mal Tage, da komme ich nach Hause und esse eine 300 Gramm Tafel Oreo innerhalb von 10 Minuten auf. Ja. Beschwert sich meine Frau immer drüber. Ich sage zwar immer, sie soll es nicht kaufen, aber wenn es nicht da ist, bin ich auch traurig.
Ja, das kenne ich auch.
Das sind aber so Dinge, die ich mir dann einfach rausnehme und jetzt nicht immer mache, aber auch dementsprechend mich trotzdem bewege. Sagen wir so, mein, so ein normaler Tagesablauf an einem Nicht-Spieltag und an einem Tag, sage ich jetzt mal nicht einen Tag vor dem Spiel, ist es so, dass ich ohne Kohlenhydrate in den Tag starte. Das heißt, ich nehme zum Beispiel meist Tier und Pflanze zu mir am frühen Morgen. Das kann halt mal ein Ei sein, zum Beispiel 6 Spiegeleier mit Spinat. Das kann auch mal vom Abend zuvor ein Hähnchenbrustfilet sein. Das kann auch mal 2 Stücken Büffelmozzarella mit Olivenöl sein oder ähnliches, also sowas. Dann zum Mittag habe ich die erste Kohlenhydrat-Mahlzeit, sofern ich mich im Sport in einer sportlicher Betätigung befinde. Das heißt, wenn jetzt Corona-Pause ist, dann nicht. Und es kann mal Reis sein, es kann mal Süßkartoffel sein. Es war zum Beispiel heute Hähnchenbrust mit Brokkoli und Süßkartoffel. Und abends hat man dann auch nochmal eine Kohlenhydratmenge, die ist meist höher, um die Schlafqualität zu verbessern, weil Kohlenhydrate machen müde.
Okay.
Ja, und Müdigkeit will ich abends auf der Couch haben und nicht morgens, wenn ich den Tag starte, weil da muss ich funktionieren. Und da kann ich mir nicht erlauben, Carb-Koma zu haben. Das heißt, viele kennen das, die essen Pasta zum Mittag oder was auch immer, fühlen sich müde, würden sich am liebsten hinlegen. Das Gefühl will ich am Abend haben und nicht mitten am Tag. Das sind zum Beispiel so Faktoren. Als Nahrungsergänzungsmittel nehme ich in der Regel nach dem Frühstück eine Kapsel Vitamin C. Das sind 1000 Milligramm. Zink 25 Milligramm. Manchmal 2 Kapseln L-Arginin. Das sind Durchblutungsförderer. Teilweise mal noch ein Glas Aminosäure mit so einem, das heißt Fruit and Greens Pulver sozusagen. Das sind Greens und Früchte, ultra, sag ich mal so, schwer, also als pulverisiert auf jeden Fall. Ist alles biologisch, es ist alles Demeter-Qualität, jedenfalls das meiste. Also Demeter hat die höchste Bioqualität. Ich nehme keine Nahrungsergänzungsmittel, die mit irgendwelchen Füllstoffen oder ähnlichem zugesetzt sind, sondern das sind alles Sachen, die ohne irgendwelche Konservierungsstoffe sind. Also da achte ich schon sehr drauf. Ja, so kann so ein Tag aussehen. Ein Spieltag selber, 4 Stunden vorm Spiel esse ich keine feste Mahlzeit mehr. Da nehme ich bloß noch eine Aminosäure-Elektrolytlösung zu mir oder sag ich mal sowas wie so ein Einfachzucker in einem Drink, der dann meist mit drin ist. Ja, ansonsten nach dem Spiel eben Kohlenhydrate, um mein Immunsystem zu stärken. Das heißt, wer zum Beispiel nach einer längeren ausdauernden Belastung keine Kohlenhydrate konsumiert, dort besteht die Gefahr einer Immunsuppression, das heißt, das Immunsystem reagiert negativ und man kann zum Beispiel schneller krank werden oder ähnliches. Mhm. Ja, je nachdem, wie intensiv die sportliche Belastung war. Darum sind Leistungssportler häufig eher krank als der Otto-Normalverbraucher, sofern sie sich nicht an bestimmte kleine Regeln halten.
Ja.
Das sind so Sachen, wie so ein Tag aussehen kann.
Cool. Krass. Ich bin hier gerade schon wieder fasziniert, weil es immer heißt, Kohlenhydrate sind Energielieferanten und du sagst jetzt frühmorgens keine Kohlenhydrate.
Ja, aber der Energielieferant ist Fett.
Okay, siehst du, das habe ich schon wieder ein Klischee, ey.
Also Kohlenhydrate sind natürlich, also im Endeffekt liefert alles Energie, außer zum Beispiel das Protein, aber Kohlenhydrate sind natürlich Energielieferanten, aber ich muss wissen, wann ich sie einsetze. Wenn ich zum Beispiel morgen Spiel habe, dann ist heute mein Ziel, meinen, sag ich mal, Haushalt so aufzufüllen, dass ich morgen davon zerren kann. Die meisten essen dann einen Tag zuvor schlecht, einen Tag davor schlecht und am Spieltag versuchen sie alles zu retten und essen dann, fangen dann an, morgens ein Weizenbrötchen zu essen mit Marmelade. Das ist aber bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. Das bringt einen gar nichts. Das heißt, 2 Tage zuvor lege ich den Grundstein, wenn wir jetzt vom Fußball sprechen, für den Wettkampf am Wochenende. Und den rette ich nicht mit einer Tafel Schokolade oder ähnliches, sondern den rette ich mit nachhaltigen Kohlenhydraten und dementsprechend Protein, um mich auch dementsprechend zu versorgen. Okay. Wissen die meisten allerdings leider nicht oder beschäftigen sich auch nicht damit.
Ja, richtig, richtig. Wobei ich sagen muss, wir spielen immer früh morgens, ist wieder mal kein Maßstab, aber ich kriege meistens vom Spiel eh nichts runter.
Dann musst du am Abend zuvor richtig gut essen.
Das nehme ich dankend an.
Die richtigen Sachen natürlich.
Schatz, los jetzt.
Lass uns bestellen.
Dann mach doch mal ein praktisches Beispiel. Was würdest du denn jetzt als richtig empfinden in dem Zusammenhang?
Als richtig vorm Spiel?
Hm? Ja, wie ich da jetzt für morgen
was runterkriege.
Nee, abends meine, vorher. Wir sind jetzt
abends vorher. Abends vorher ist.
Genau, also morgen zuvor, nehmen wir jetzt mal an, abends zuvor, dann würdest du jetzt mittags schon anfangen. Wenn du jetzt ein Fußballer wärst, der sich wirklich viel bewegt und ähnliches und einen geringen Körperfettanteil hat, also danach wird auch die Kohlenhydratzufuhr bestimmt, nach dem Körperfettanteil, würdest du jetzt zum Beispiel anfangen, Mittag Kohlenhydrate zu konsumieren. Das können zum Beispiel Kartoffeln sein, also zum Beispiel meinetwegen ein Kartoffelbrei mit Fisch, ja, das ist ja Mittagbrot. Okay. Dazu noch ein kleiner grüner Salat. Am Abend zuvor gibt es dann zum Beispiel nochmal Reis mit ein bisschen Hähnchen, so dieses typische Essen, was man eben kennt, aber um seine Speicher nochmal aufzufüllen, oder man nimmt eben nochmal die Kartoffeln vom Mittag, wenn man eben davon mehr gemacht hat oder ähnliches. So, das heißt, du hättest das Mittag und das Abend schon kombiniert, hast deine Speicher gut aufgeladen, am nächsten Morgen bekommst du nichts runter. Wenn du jetzt ein Kaffeetrinker wärst, könnte man zum Beispiel einen Kaffee konsumieren, das heißt einen schwarzen Kaffee logischerweise nur, mit ein bisschen Weidebutter, also so Biobutter. Und kurz vorm Spiel gibt es nochmal einen Aminosäure-Elektrolyt-Lösungsdrink, das ist halt Zucker, Glucose etc., um dich dementsprechend zu versorgen. In der Halbzeit gibt es das auch nochmal, um deine Speicher beizubehalten, um deinen Insulinspiegel stabil zu halten. Und nach dem Spiel kommt eine Kohlenhydratladung. Ja. Aber immer, je nachdem, wie viel Körperfett man hat, je nachdem, wie viel Leistung man bringt. Wenn wir zum Beispiel von meiner Person ausgehen, ich habe einen Durchschnittsverbrauch vom Spiel von ca. 1600 bis 1800 Kalorien. Ja, das heißt, also mein ungefährer Tagesbedarf liegt ca. bei 3300 bis 3500 Kalorien, also mein normaler Tagesbedarf mit Training. Jetzt nehmen wir mal noch an, ich mache am Wochenende noch ein Spiel, dann können wir auf die 3300 nochmal 1,5 draufrechnen, dann haben wir 4,8. Die muss man erstmal konsumieren,
ja,
auf gesunde Art und Weise. Ja? Also das heißt, wenn ich zum Beispiel nach einem Spieltag eine Pizza esse oder zwei Pizzen, bringt mich das nicht um. Aber andersrum, derjenige, der das halt nicht verbrennt, dem würde es halt schaden.
Okay. Wie kriegt man denn raus, was man bei so einem Spiel verbrennt?
Indem man das zum Beispiel misst. Also ich habe dann einen Pulsgurt um gehabt.
Okay.
Und also manchmal habe ich einen Pulsgurt um, manchmal habe ich noch was anderes um zu messen. Der Pulsgurt sagt mir, ich habe so und so viel Herzschläge gehabt, ich habe mein Maximal Herzfrequenz war das und das, ich habe so und so viel Kalorien verbraucht und so weiter. Da sind wir wieder beim Thema Messen.
Ja, okay.
Ohne Messen keine sichtbare Sache. Wie willst du sonst regulieren?
Ja, nee, ist klar. Ich habe mir jetzt schon gedacht, dass es irgendwie gemessen wird. Klar, ein Pulsgurt.
Genau. Also so Pulsgurt, genau. Also eine Uhr kannst du nicht ummachen. Was man noch, einen Ring kannst du auch nicht mehr ummachen eigentlich, aber ich nutze es halt per Pulsgurt. Aber ich kenne meinen Wert ungefähr. Also ja, ich kenne meinen Körper relativ gut.
Daran habe ich keine Zweifel. Ich kenne meinen so ziemlich gar nicht. Ich weiß, wenn ihm was nicht gepasst hat. Das erfahre ich dann danach. Das
ist schon gut.
Ob ich dann daraus lerne, ist die andere Geschichte.
Nee, das ist richtig. Ja. Auch da sieht man das.
Okay. Gut, also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal für mich mitgenommen, um das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also auf irgendeins dieser Grundnahrungsmittel ist falsch, aber diese typischen Fett, Kohlenhydrate, Proteine, Eiweiße, sonst was zu verzichten ist Käse. Alles hat seine Daseinsberechtigung zu einer gewissen Zeit, in einem gewissen Maß. Immer auf die individuelle Situation, Verhalten, Verbrauch und so weiter. Einfach zu sagen, ich nehme das eine nicht mehr zu mir und das rettet mich jetzt, ist einfach erstmal völlig Bullshit.
Korrekt, das hast du sehr gut umschrieben.
Hervorragend. Dann schmeiße ich mal alles in eine Tonne, was ich in der letzten Zeit gemacht habe.
Ach, so würde ich das auch nicht sagen.
Na, du hast ja dein, das, was du gemacht hast, hast du ja gut gemacht. Und durch deine Low-Carb-Ernährung hast du ja deinen Kohlenhydratkonsum eingeschränkt. Ja, das muss man ja auch sagen. Das heißt, du hast auf jeden Fall bestimmte Kohlenhydrate eben weggelassen bzw. reduziert. Das hat dein Körper dir gedankt, weil du nicht so viel verbrannt hast. Jetzt kann man das natürlich optimieren und sagt, okay, Kohlenhydrate ganz will ich nicht verzichten. Ich nehme sie dann und dann zu mir oder ich muss meine Bewegung erhöhen oder ähnliches. Ja, und dann ist auch nochmal ganz wichtig, Fett macht nicht Fett. Fett ist extrem wichtig für Fettverbrennung und für den Hormonhaushalt. Wer auf Fett verzichtet, hat früher oder später starke Probleme.
Okay.
Also wir reden von gutem Fett. Also wir reden jetzt nicht von Butterschmalz oder sowas, sondern wir reden zum Beispiel sowas wie Fischölsachen oder eben Avocado-Sachen, also Avocado jetzt mal daher laut Ökostempel etc. aber Nüsse etc. Also wir gehen von guten Fettquellen. Öle zum Beispiel, ja, das ist auch wieder ein ganz großes Thema. Zum Beispiel, es gibt, ich persönlich konsumiere bloß zwei Öle. Das ist einmal Kokosöl, das ist einmal Olivenöl. Ich nehme weder Rapsöl zu mir, noch Distelöl, noch Sonnenblumenöl oder ähnliches, weil diese Pflanzenöle den Körper durch ihre schlechte Produktion halt zerstören können. Ja, und erschaffen halt Entzündung im Körper, Unterschwellige. Dadurch entstehen dann langfristig gesehen chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Damit beschäftigt sich bloß leider die wenigsten Ärzte haben heutzutage davon, dafür keinen Kopf. Ja. Also nicht alle, aber die wenigsten haben auch Ahnung, muss man eben auch ganz ehrlich sagen, weil es in unserer heutigen Schulmedizin nicht mehr so den Platz findet, um sich damit zu beschäftigen, wie es halt früher vielleicht beim Landarzt war oder ähnliches, weil es das halt nicht mehr gibt.
Naja, da sind wir aber bei der Massenabfertigung auch. Es muss halt schnell gehen.
Genau, aber andersrum muss man auch sagen, dass kranke Menschen der Gesellschaft bzw. Der Industrie natürlich Geld bringen.
Ja, das ist stimmt.
Das ist ohne jetzt ein Politikfass aufzumachen.
Nein, um Gottes Willen, das machen wir jetzt auf keinen Fall. Okay, ich würde jetzt gerne nochmal auf dieses Thema Körperfettmessung zurückkommen. Da hatte mir ja Dorian auch schon von erzählt. Du hast es jetzt auch schon ein paar Mal mit erwähnt, wo dann die diversesten Fettregionen gemessen werden. Du vermisst die dann?
Mit dem Kalibrator, ja.
Und sind das hier so eine Kniepdinger?
Korrekt.
Ja. Und dann kannst du mir sagen, wenn ich dir noch ein bisschen was über mich erzählt habe, warum das Fett da ist.
Nee, wenn du mir das nicht erzählt hast, zum Beispiel, und ich messe erst, sage ich dir, was du mir sagen wirst.
Das ist geil.
Also trifft in den meisten Fällen, trifft nicht immer zu, aber trifft in den meisten Fällen zu. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, also gerade so zum Beispiel die Oberschenkelfalte, die vordere, sollte die jetzt sehr dominant sein im Gegensatz zu den anderen, würde ich dir auf jeden Fall dann schon vorher sagen, dass du wahrscheinlich eine Magen-Darm-Problematik hast, Verdauungsstörung, Blähung, aufgebläht sein und so weiter. Wo, ja, sowas zum Beispiel.
Wo ist denn bitte die Oberschenkelfalte?
Na, am Oberschenkel. Sag ich mal, am oberen Oberschenkel.
Ein Oberschenkel hat keine Falten.
Naja, die suchen wir dann zum Beispiel, wenn du stehst oder sitzt und dann finden wir die auf jeden Fall.
So ein bisschen was ist
und dann misst man die und dann guckt man und man vergleicht ja die Falten untereinander. Und die Falten, die dominant hervorspringen, um diese Dinge sollte man sich zuerst kümmern. Hm. Kann dir denn auch zum Beispiel sagen, ob du ein genetischer Kohlenhydrat-Typ bist oder nicht?
Krass.
Das erkennt man zum Beispiel an einer Schulterblattfalte. Ja. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man etwas sehen kann. Ja. Und dann, wenn die sehr gering ist oder dementsprechend sehr groß, dann kann ich dir sagen, wo die Tendenz hingeht.
Okay, cool.
Und dementsprechend würde zum Beispiel dein individueller Ernährungsplan oder deine Ernährungsempfehlung auch aussehen, weil deine Frau dann zum Beispiel vielleicht eine kleine Kohlenhydratfalte hat, also genetisch tolerant ist. Und du vielleicht das Gegenteil. Das heißt, ich könnte dir keine Kohlenhydrate sozusagen mit auf den Weg geben und deiner Frau schon.
Das heißt, wir müssten dann unterschiedlich kochen.
Unterschiedlich kochen, korrekt. Unterschiedlich einkaufen.
Aufwand.
Bingo.
Das ist oft das Problem. Das ist, glaube ich, oft das größte Problem, diesen Aufwand zu betreiben. Ich zum Beispiel bin total bequemer Mensch. Also bei mir müssen solche Dinge wie Essenszubereitung, das ist für mich so Beiwerk, wobei ich ja jetzt, ich meine, wusste ich vorher auch, aber jetzt noch mehr weiß, wie wichtig das ist. Aber das muss bei mir schnell gehen. Am besten irgendwas, Rinnenofen, fertig, macht der von alleine, ich kann in der Zeit irgendwas anderes tun.
Ja. Die Frage ist ja, was tust du denn währenddessen?
Was Angenehmes zum Beispiel. Ja, du, das kann vielseitig sein. Manchmal ist es einfach noch irgendwo was am Computer fertig arbeiten oder wirklich nebenbei einfach arbeiten, mit dem Kind spielen, Bürokram.
Kindspiel würde ich nur akzeptieren, den Rest nicht.
Ja, aber mit Arbeiten verdient man
Geld. Weil dann müsstest du zum Beispiel, dann wären wir wieder beim Thema, wer zum Beispiel arbeitet und währenddessen isst.
Ja.
Oder etwas vorbereitet.
Sehr häufig.
Haben wir zwei schöne Nerven bei uns im Körper. Das ist einmal der Parasympathikus und Sympathikusnerv von dem vegetativen Nervensystem, was zum Beispiel Entspannung, Kampf und Flucht regelt. Und du wirst ihn damit völlig durcheinander bringen. Das heißt, du müsstest erstmal anfangen, Dinge zu ordnen, um zu sagen, okay, dann ist Essenszeit und Kochzeit und ich beschäftige mich mit dem Kochen, ich beschäftige mich mit meiner Ernährung, um bewusst damit umzugehen. Und wenn Arbeit vorbei ist, ist Arbeit vorbei. Und das sind so Faktoren, was die meisten halt nicht machen oder eben nicht können. Und wenn du dich mit deiner Ernährung beschäftigst und sagst, okay, was koche ich da eigentlich, was bereite ich zu, warum bereite ich das zu, wirst du bewusster mit der Situation umgehen und dann ist jegliche Art von Ernährungsumstellung einfacher für dich als alles andere. Okay. Weil du dich mit der Situation beschäftigst.
Ja, wie gesagt, beschäftigt habe ich mich damit. Also ich habe auch schon schlechtes Gewissen, wenn ich bestimmte Dinge esse, was ich vorher nicht hatte, weil ich genau weiß, es ist eigentlich nicht gut. Es passt heute auch nicht in den Tag, aber wie du sagst, es ist dann halt so, das muss man dann halt mit sich ausmachen und den Rest der Woche besser aufpassen. Aber was zum Beispiel hängen geblieben ist aus der Low-Carb-Diät, ich esse früh morgens nur noch Eiweißbrot. So, mach mir das mal bitte kaputt.
Soll ich das kaputt machen, wirklich?
Ja, bitte, komm.
Okay, in meinen Ernährungsplänen gibt es keine Brot- und Backwaren.
Okay.
Keine?
Gar okay. Keine.
Nein. Erstmal für 6 bis 8 Wochen, also bei den meisten sind es 4 bis 8 Wochen, sage ich jetzt mal, gibt es keine Brot- und Backwaren.
Jo.
Aus einem bestimmten Grund, weil Getreide den Darm langfristig zerstört oder zerstören kann. Nicht jeder Mensch ist gleich. Wir reden auch von Gluten, wir reden von Entzündungsherden etc. Das heißt, zum Beispiel, ich kann anders reagieren als du, logischerweise. Also ich kann zum Beispiel Brot vielleicht besser verstoffwechseln, als du es verstoffwechselst. Aber durch diesen erhöhten Konsum, Brot- und Backwarenkonsum, ist es so, dass die Menschen ihren Darm kaputt machen. Im Darm liegt das Immunsystem. Dadurch entstehen wieder Autoimmunerkrankungen. Du musst dir halt vorstellen, chronische Sachen ist, du hast jetzt, sag ich mal, ein Lagerfeuer im Körper und jeden Tag kommt einer vorbei und schmeißt einen kleinen Schnipsel rein. Und dieses Feuer hört nie auf zu lodern. Und so entstehen chronische Erkrankungen. Und durch diese Brot- und Backwaren und dieses Getreide und dieses Brot, was heutzutage nicht mehr aufgehen kann, ja, weil keine Zeit mehr da ist, weil die Industrie halt schnell, schnell, schnell machen muss und es keinen richtigen Landbäcker mehr gibt, der zum Beispiel sagt, okay, das Brot liegt jetzt hier 48 Stunden oder der Teig, was auch immer, haben wir das Problem, dass diese Sachen dann halt im falschen Zustand in unseren Körper kommen, günstig gemacht werden und die verändern dann deine Darmqualität, also dein, nennt sich sogar dein Mikrobiom in deinem Körper. Und das ist extrem wichtig für deine Vitalität, für dein Immunsystem etc. Da reden wir wieder von Gesundheit. Wir reden nicht immer nur von Abnehmen, sondern wir reden von Gesundheit und Vitalität. Und Muskeln etc. sind die Dinge, die am Ende des Tages zusätzlich darauf kommen.
Okay. Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Also Vollkornnudeln oder sowas wäre dann auch nichts Brauchbares.
Nein, wenn wir erstmal höchstens mal glutenfreie Pasta oder sowas, aber Vollkornnudeln oder ähnliches nicht. Der Abstrich wäre zum Beispiel noch das Emmerkorn. Das Emmerkorn ist ein Urkorn. Damit könnte man noch leben, aber auch das wäre die ersten Wochen definitiv untersagt.
Okay. Gut, Beispiele, was man dann stattdessen essen kann, hast du ja schon gebracht. Eier, Mozzarella.
Na, Eier ist ja Protein. Kohlenhydrate wären jetzt zum Beispiel, entweder du machst dir ein Brot selber, zum Beispiel aus Sauerteig, das wäre eine Option.
Okay.
Ja, oder zum Beispiel eine glutenfreie Pasta, das wäre auch eine Option. Aber ansonsten Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, solche Dinge. Stärkehaltiges Gemüse wie Mohrrüben und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles Kohlenhydratquellen. Mhm. Ja? Also das sind auch alles Faktoren, die man dann konsumieren kann.
Okay. Gut, ich denke dann über mein Frühstücksverhalten nochmal intensiv nach.
Und dann ist auch noch ganz wichtig, maximal 3 identische Lebensmittel pro Woche.
Hä?
Um eine Unverträglichkeit zu vermeiden.
Kannst du das für Unwissende irgendwie mal konkretisieren? Was, 3 identische?
Nee. Maximal 3 identische Lebensmittel. Das heißt zum Beispiel, wenn du jeden Morgen ein Brötchen isst,
ja,
isst du ja jeden Morgen ein Brötchen. Das heißt, 7 Tage die Woche, 6 Tage, vielleicht 5, haben wir dann irgendwann eine Unverträglichkeit, zum Beispiel gegen verschiedene Sachen. Wenn du jeden Morgen eine Banane isst, kannst du irgendwann eine Unverträglichkeit dagegen entwickeln. Isst du jeden Morgen Eier, kannst du irgendwann eine Unverträglichkeit dagegen entwickeln. Das heißt, wir versuchen, die Nahrungsmittel zu rotieren, damit keine Unverträglichkeit zustande kommt. Das heißt zum Beispiel maximal 3-mal in der Woche Eier, maximal 3-mal in der Woche Lachs, maximal 3-mal in der Woche Forelle, maximal 3-mal in der Woche Thunfisch, maximal 3-mal in der Woche Huhn, maximal 3-mal Kartoffeln und so weiter und so fort.
Scheiße. Entschuldigung.
Es tut mir leid, ich habe leider das jetzt durchkreuzt, das einfach ist.
Ich mache genau das Gegenteil davon.
Naja, das ist halt, weil du es dir einfach, versuchst es dir einfach zu machen und dann hast du quasi wieder die nächsten Probleme.
Ja, naja, ich hatte das, wie gesagt, jetzt so für mich als gut erachtet in meinem jugendlichen Leichtsinn. Hab dann noch so ein bisschen geguckt, ach, was hat sie hier so von den Belägen, noch relativ gute Werte, irgendwas läuft bei mir auf was Wurstmäßiges im Regelfall hinaus und dann sage ich, okay, das ist jetzt in Summe relativ wenig Kalorien und es war in so einem Ernährungsprogramm drin, kann ja jetzt so schlecht nicht sein. Und dann esse ich das jeden Morgen. Voll am Ziel vorbei.
Heißt ja auch nicht, dass das schlecht ist, oder? Aber wenn du zum Beispiel einmal in der Woche das essen würdest, wäre es jetzt nicht so schlimm. Aber jeden Morgen zum Beispiel Aufschnitt ist auf jeden Fall katastrophal.
Okay.
Weil dann nimmst du zum Beispiel schlechte Fette zu dir und der Aufschnitt, da ist nicht wirklich Tier drin. Also wenn man weiß, was da wirklich drin ist, dann wirst du es nicht mehr konsumieren.
Ja, das wäre wahrscheinlich bei so vielen Dingen so.
Wie stehst du zu so diesen vegetarischen Alternativen oder veganen Alternativen, die es da so gibt?
Also ich habe selber mal 2 Jahre komplett vegan gelebt, sage aber über die vegane Ernährung, wenn man sich rein pflanzlich ernährt, was eigentlich nicht in der Epigenetik des Menschen vorkommt, weil sonst würden wir jetzt zum Beispiel im Winter nicht überleben können. Es gibt keine, also jedenfalls nicht in unseren Breitenkreisen, keine Pflanzen, keine Beeren, die wir momentan konsumieren könnten. Dann soll man sich bitte aber nicht mit Fleischersatzprodukten zuschütten. Das heißt, wer der Meinung ist, der möchte sich rein pflanzlich ernähren, der möchte sich dementsprechend auch damit beschäftigen, weil Fleischersatzprodukte hochgradig in den meisten Fällen, nicht überall, aber mit bestimmten Stoffen, Konservierungsstoffen, Zusatzstoffen etc. zugesetzt sind, die will ja auch keiner essen. Muss man eben auch ganz ehrlich sagen. Und man darf auch nicht vergessen, dass zu viele Bohnen, zu viele Hülsenfrüchte, wodurch Veganer zum Beispiel häufig versuchen, ihre Eiweißquellen zu decken, in hoher Masse kontraproduktiv für den Körper sein können. Ja, die Mischung aus allem, also wir sind nun mal ein Allesfresser und von jedem etwas, von keinem zu viel, ist im Endeffekt das Eiheilmittel plus Bewegung.
Okay.
Ja. Also jetzt mal so leicht ausgedrückt.
Ja,
idealtypisch.
Idealtypisch.
Ja, schon krass.
Ja. Wow. Das mangelt ja hier an allem. Oh,
harter Tobak ja, jetzt.
Harter Tobak. Was kostet so ein Körperfettvermessungstag bei dir?
Nein, ein Erstgespräch kostet 60 Euro und ein komplettes Programm kostet 200.
Okay, komplettes Programm heißt, da ist dann die Körper...
Einmal die Messung, einmal das Erstgespräch und dann die Ausarbeitung des Programms bzw. der Ernährungsumstellung. Dort bekommt man dann alles zugeschickt. Das funktioniert dann per E-Mail ganz normal. Mhm. Und wer dann zum Beispiel nach 8 Wochen, also das empfehlen wir ja, 6 oder 8 Wochen eine erneute Messung, um zu gucken, okay, wo stehen wir, an welcher Stellschraube müssen wir drehen, kostet dann jede Messung nochmal 45 Euro. Okay. Plus Gespräch quasi, was kann man verbessern, was muss ich noch ändern, Tipps und so weiter und so fort.
Mhm. Na gut, wie du sagst, wenn man jetzt mal ganz ehrlich zu sich selber ist und in sich reinhört, im ersten Moment sagt man 200 Euro, bitte was? Nee, aber im Endeffekt ist es ja langfristig gedacht und wenn du überlegst, was du alles vielleicht auch investiert hast, das war bei mir ja auch nicht das erste Programm, was völlig in die Hose ging und da hast du ja viel, viel mehr Geld verbrannt und du läufst halt immer in die falsche Richtung unter Umständen, weil du denkst, was Gutes zu machen, aber es passt gar nicht zu dir.
Das stimmt, ansonsten ist es auch so, dass ich zum Beispiel im Erstgespräch, wenn ich das Gefühl habe, dass der Gegenüber nicht bereit ist oder noch nicht so weit ist, Veränderungen stattfinden zu lassen, gebe ich ihm auch, sag ich mal, 2-3 Mal öfters den Hinweis, dass er sich überlegen soll, ob das große Paket das Richtige für die Person wäre oder ob es nicht Geld verbrennen etc. Also es gibt natürlich viele Leute, die sagen, nee, ich mach das. Da sage ich dann natürlich auch am Ende, okay, ja gut, dann mach es. Jetzt kann ich aber doch nicht dafür.
Genau.
Aber es ist auch teilweise so, dass ich den Leuten dann schon nahelege, es nicht zu machen, weil ich auch, für mich ist es ja so eine Sache, ich setze mich ja dann hin, arbeite das aus, ich verbrenne Energie und ich möchte nicht die Energie verbrennen, wenn ich weiß, derjenige macht es eh nicht. Auch wenn ich das Geld dafür bekomme, was ja im Endeffekt eigentlich der Dank dafür ist, aber wenn ich weiß, die Person setzt es nicht um, habe ich moralisch damit trotzdem oder emotional ein Problem, das triggert mich negativ, wenn man das ausdrücken kann. Und darum sortiere ich das vorher schon so ein bisschen aus. Dasselbe wie mit dem Patienten, wenn ich dem eine Hausaufgabe gebe und der setzt beim zweiten Mal immer noch nicht um und hat gesagt, er hat keine 2 Minuten Zeit in seinem Leben, diese Mobilitätsübung zu machen, dann werde ich nicht weiter Energie verschwenden. Dann mache ich Dienst nach Vorschrift. Ja, um mich selbst zu schützen und um auch einfach zu sagen, okay, verbrenne hier nicht so viel Energie, setze es lieber bei jemand anders ein.
Der ist auch wirklich
ja, ist richtig.
Nee, ist verständlich. Das war jetzt nochmal ein gutes Stichwort mit dem die Zeit investieren, Training. Gibt es eine ungefähre Richtung, Faustformel, wie auch immer? Weil man denkt ja immer, viel hilft viel. Ihr führt 8 Stunden am Tag durch die Gegend rennen, sei es jetzt intervallmäßig oder einfach nur rennen. Kannst du irgendwie grob sagen, Mensch, schon mit 15 Minuten am Tag oder mit einer halben Stunde am Tag oder mit irgendwas kann man schon viel bewegen?
Ja, also auf jeden Fall, also den meisten Leuten empfehle ich 3 bis 4 Mal in der Woche 20 bis 30 Minuten Krafttraining zu betreiben und einmal in der Woche Intervalle zu machen. Ja, und die Intervalle können 12 Minuten sein, können 15 Minuten sein, kann eine halbe Stunde sein. Mhm. Das sind so die Sachen. Ich selber zum Beispiel, unabhängig jetzt vom Fußball, also Fußball sind ja bei mir die Intervallsachen, 3 Mal in der Woche Minimum, manchmal 4 Mal. Aber ich trainiere zum Beispiel kraftmäßig maximal 20 bis 30 Minuten, 3 bis 4 Mal in der Woche, mit einem Art, wenn man das mal so ausdrücken kann, Supersatztraining, das heißt 2 Kombinationsübungen, passe die Pausen dementsprechend an. Ich trainiere natürlich in der Vorbereitungsphase anders als in der Saisonphase, aber das reicht meinem Körper dann schon aus, weil Regeneration und Aktivität sich wunderbar ergänzen. Mhm. Mache ich zu viel, komme ich in Übertraining, kommt das Gegenteil heraus. Das machen ja die meisten, die trainieren, regenerieren aber nicht, kommen in Übertraining und es passiert nichts. Oder manche machen auch zu wenig, quatschen zu viel, gucken zu viel aufs Handy während des Trainings, was auch immer. Das ist ja dann auch kein Training, weil die meisten bewegen sich. Ja, Training ist, wenn man sich steigert.
Okay, ja, ich sag mal 20 bis 30 Minuten. Wer jetzt sagt, da habe ich keine Zeit für, der schwindelt sich auch schon mal selber an. Weil das
oder er setzt seine Prioritäten anders.
Richtig.
Ja gut, wenn ich das will, dann sollte man das aber hinkriegen. Ich meine, wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, pass auf, du musst wenigstens 5 Mal in der Woche 3 Stunden was machen, hätte ich gesagt, du, sorry, also das kriege ich beim besten Willen nicht hin. Ja,
das ist auch nicht.
Aber so ist es ja gar nicht. Und
also für dein Ziel wäre es ausreichend. Sind wir wieder beim Bodybuilding oder beim richtigen Kraftsport oder ähnliches, würde sich das natürlich anderweitig verschieben.
Hm. Logisch.
Ja? Hm. Auch da wieder individuell, jede Person ist anders, es gibt kein Allheilmittel, aber für meine Person zum Beispiel und auch für je nachdem, welches Fitnessziel jeder hat, ist das dementsprechend bei der Masse reichen 20 Minuten bis 30 Minuten Training. Wir reden dann wirklich von messbarem Erfolg, von Festhalten der Werte, von Steigerungssachen, Progression etc. und so weiter. Die meisten machen auch den großen Fehler, dass sie zigtausend Übungen versuchen, in einer Trainingseinheit durchzurodeln und das ist auch der größte Fehler. Dann mache ich lieber 4 bis 5 Übungen, aber nicht in einem Training, sondern das gehört zu meinem Trainingsprogramm 4 bis 6 Wochen und versuche mich in diesen 4 bis 5 Übungen zu steigern, ja, damit ich es messbar machen kann. Das alles.
Das klingt wieder recht einfach.
Das ist so einfach.
Das Durchhalten ist, glaube ich, das Schwierige, oder? Ich meine, man muss es ja dann wirklich letzten Endes... Ich will es nicht, na doch, ich will es sagen, ein Leben lang machen.
Wer fit bleiben will, sollte ein Leben lang das machen, aber es sollte halt eine Lebenseinstellung werden und kein Zwang. Wenn es ein Zwang wird, bringt es auch nichts.
Dann wird es auch nicht funktionieren.
Richtig. Also es muss so sein, dass es für dich zum festen Tagesablauf gehört, damit du das Gefühl hast, Mensch, es tut sich was, ich fühle mich gut, ich fühle mich super, mir geht's klasse, ich schlafe gut, darum geht's. Und die meisten Menschen, die eine Veränderung sag ich mal, haben stattfinden lassen und sind dann kurzzeitig mal wieder ins alte Muster gefallen, sind sofort wieder in den anderen Weg, weil sie gesagt haben, nee, also das will ich wirklich nicht mehr haben. Mhm. Weil sie wieder das Feedback hatten, oh scheiße, was ist denn das? Warum geht es mir jetzt so dreckig? Warum habe ich einen ständigen aufgeblähten Bauch? Warum fühle ich mich so komisch? Warum mache ich Sodbrennen? Alles so eine Sachen. Mhm. Ja, also das sind alles so Faktoren, die wäre gerne.
Ja, das stimmt definitiv. Das habe ich jetzt bei mir auch schon gemerkt. Dass ich auch gesagt habe, da will ich auch nie wieder hin, wo ich jetzt herkomme. Ich meine, manche wären wahrscheinlich froh, wenn sie erstmal da wären. Für mich war es schon zu viel, weil ich gemerkt habe, mein Körper weigert sich inzwischen alles Mögliche. Ich habe einen Kumpel beim Umzug geholfen, ich bin nicht mal auf den Hänger drauf gesprungen. Da habe ich auch gedacht, was ist denn heute los? Ja, aber das ist wahrscheinlich dann Standard gewesen. Es lag nicht an der Tagesform. Ja, und der war hüfthoch und es hinkt nicht. Also, ja, das waren dann so solche Momente, wo ich sagte, das willst du nicht. Nee, also komm, ich will jetzt wirklich nicht der durchtrainierte Mega-Athlet werden, aber dass ich sage, so, ihr führt kleine Hürden des Alltags sind kein Problem, das wäre schon cool.
Ja. Aber wenn du der durchtrainierte Athlet wirst, wäre auch nicht schlimm.
Sicherlich nicht, wenn der Aufwand für beide Ziele der gleiche wäre.
Wenn das erstmal anfängt, also der Aufwand ist manchmal weniger, als man denkt.
Okay.
Wenn man drin das weiß, dann ist nämlich kein Aufwand mehr. Und die Frage ist ja auch, wie gesagt, welches Fitnessziel setzt man sich? Die gehen natürlich dann die Wege nachher schon ein bisschen auseinander, aber in der Regel ist es dann Essen, Training etc. Mhm. Aber so normalen, vitalen Körper, sich fit fühlen, keine Angst zu haben, okay, jetzt kommt die Sonne raus, ich muss an den Strand, ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Oder vielleicht am Strand noch mal sagen, ich hau mir jetzt die Pommes hinter und das ist nicht schlimm, ich fühle mich trotzdem noch gut. Mhm. Das ist ja im Endeffekt das Ziel bei den meisten. Aber viele Leute verstecken sich halt auch hinter Ausreden, warum sie etwas nicht erreichen und sagen, ach ja, will ich nicht und das mache ich nicht. Im Endeffekt lügt sich jeder selber an. Ja, also wer möchte nicht gesund sein und nicht vital sein? Also kann ich gehen?
Keine Frage. Ja. Keine Frage. Ja. Will ich sofort kommen, wenn ich irgendwo unterschreiben muss und es wäre so hervorragend. Ich sag mal, mein Problem ist dabei wirklich immer, ich esse furchtbar gerne. Und ich habe mal irgendwann gelesen, es gibt ein ganz einfaches Rezept für gesunde Ernährung. Wenn es schmeckt, spuck's aus. ist jetzt sehr banalisiert, ich weiß. Aber wie gesagt, da sind wir wieder bei der Tafel Schokolade oder bei den Chips. Ich muss das sagen, das muss ich es relativieren. Ich hatte mir zum Beispiel für Samstag vorgenommen, mein Cheat Day zu machen. Ich weiß nicht, ob Cheat Day gut oder schlecht ist, aber ich brauche das halt manchmal für mich. Wie du sagst, der Entzug, wenn er zu viel wird, dann ist es auch nicht gut. Aber ich hatte am Samstag keinen Bock. Ich hatte keinen Schmackes auf nichts. Ich wollte da nichts haben und es ist dann Montag geworden.
Na, Cheat Day gibt es an sich so nicht. Also in der Regel ist immer so die 80-20-Regel, dass man sich was, wenn man da Bock drauf hat, dann gönnt man sich was. Aber in deinem Fall würde ich jetzt halt fragen, von dem, was du mir schon alles erzählt hast, würde ich sagen, okay, ordne dich und überlege dir, warum du dich ständig mit Nahrungsmitteln, die eine Kohlenhydrat-Fettmischung sind, quasi seelisch befriedigst. Das wäre ein anderer Faktor, den wir angehen würden. Ja, das wäre dann eher so auf psychosomatischer Ebene, dass man überlegt, okay, warum ist das so? Und da geht man dann tief in die Materie und oft ist es dann so, dass ganz andere Sachen rauskommen,
okay.
Woran es vielleicht liegt und dann auf einmal purzeln die Funde und es ist ein ganz anderes Problem gewesen.
Okay.
Ja, es gibt schöne Sachen da aus der Praxis, wo Leute ohne großartig was zu ändern auf einmal körperliche Beschwerden losgeworden sind und ähnliches. In unserer Gesellschaft heutzutage leider ein Allerweltsproblem. Hm.
Das stimmt.
Jo.
Jo.
Sascha. Hast du jetzt noch viel vor, weil...
Ja, im Grunde genommen wurde schon gefühlt alles beantwortet. Ich gucke gerade auf meine Mythen. Zu schnelles Abnehmen, du hast vorhin gesagt, 12 Kilo in 10 Wochen ist zu viel. Was ist denn ein gutes Maß?
Ja, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel 12 Kilo in 10 Wochen, ja, sind ja 6, vielleicht. Nehmen wir jetzt mal an, wir nehmen so als Beispiel 2 Kilo pro Monat, also pro 4 Wochen. Ja, dann haben wir ja bei 12 Monaten 24 Kilo. Das ist ja schon enorm. 12 Kilo im Jahr sind schon obere Spitze eigentlich. Das heißt, für den Körper ist es auch schwer. Also deine Abnahme war deutlich zu hoch. Okay. Nehmen wir jetzt mal an, wir berechnen das auf das ganze Jahr. Dann kannst du überlegen, was von dir noch überbleibt.
Ja, nicht viel.
Ja, also es stagniert natürlich nachher irgendwann. Aber die Kunst ist es ja, dauerhaft diese Form zu halten und nicht in eine Unterversorgung zu kommen und in eine Stresssituation. Weil dann fängt der Körper wieder an, Sachen zu hamstern. Und die wollen wir nicht. Von daher... gibt es kein Geheimrezept, stellt man die Nahrung um, können es 5 Kilo sein, können es 10 Kilo sein, es kann sein, dass einer nur 3 Kilo abnimmt, verbrennt aber so viel Körperfett auf einmal, dass er dann eben da zusätzliche Muskulatur aufbaut und alles so eine Dinge und dann hat er nachher 5 Kilo abgenommen, gleichzeitig aber 10 Kilo gefühlt Muskulatur aufgebaut, dann hast du ein ganz anderes Gesamtbild.
Mit diesem Hamstern, da hatte ich auch mal so war es eine Eigenüberlegung, habe ich es mal irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr. Wenn man halt diese permanente Unterversorgung hat, dass der Körper sich da auch irgendwann drauf einstellt und es halt auch keine Wirkung mehr erzielt und dass man zwischendurch dann trotzdem immer mal was einstreuen sollte, dass der Körper sieht, yo, du denkst noch an mich, dankeschön.
Korrekt.
Ja, das ist auch...
Darum kannst du auch, wenn du jetzt halbwegs gesund lebst, mal eine Pizza essen, damit er auch mal die Giftstoffe auf Deutsch gesagt abbekommt. Und dann sagt er, Mensch, okay, hier habe ich mal wieder was, ich muss mich dagegen wehren. Also es ist ja nicht gut, wenn man nur alles gesund ist. Ja, also natürlich ist es optimaler. Aber der Körper sollte ruhig ab und zu auch mal mit anderen Sachen in Verbindung kommen. Dasselbe wie wenn ich mir ständig die Hände desinfiziere und keinen Dreck irgendwo mal einatme, dann kommt etwas. Nehmen wir zum Beispiel mal in die Phase mit den Masken. Hast ständig die Maske auf. Ich zum Beispiel muss ja am Tag 10 Stunden auf Arbeit tragen. Immer die FP2-Maske. Kommt jetzt hier mein Kind krank nach Hause, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, auf jeden Fall deutlich höher als vorher.
Ja. Weil du nicht so vielen.
Ja, weil sonst hatte ich ständig die Belastung. Mhm. Ja. Also das heißt, auch da ist es wieder wichtig, immer eine Rotation, ruhig mal aufnehmen, dann mal wieder nicht. Und auch da macht die Masse das Gift.
Mhm. Ja. Okay. Cool. Kumpel von mir hat gemeint, hat er auch mal gelesen, wenn du einmal so richtig über die Stränge stehst, also so mal so richtig wilde Sau spielst, ist das weniger schlimm, als wenn du das öfters machst.
Das ist richtig.
Weil der Körper irgendwann aufhört und sagt, du, damit kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Das ist einfach nur noch teurer Abfall dann, den du da produzierst. Das also das ist definitiv so. Der Körper hört irgendwann auf, wenn du jetzt wirklich hintereinander weg immer reinpfeifst, sagt er, kannst jetzt was essen, interessiert mich aber nicht.
Naja, das sag ich mal, das macht man ja nicht wochenlang. Das
Nein.
Macht zum Beispiel, was weiß ich, abends,
dann
haut man sich bei
Kaffee hin. War ein Abend.
Der Blutzucker, schön gemütlich Blutzucker geht nach oben und der fällt wieder ab. Das ist alles.
Ja.
Was anderes passiert ja nicht. Und du wüsstest, dass der schlecht wird.
Ja.
Kann auch andere Getränke auslösen, dann das Thema.
Das ist richtig.
Okay, also wenn du sagst, jetzt habe ich hier schon oder streng geschlagen, ich habe eigentlich immer noch Bock, dann mach halt weiter, so nach dem Motto. Ist besser, als wenn du morgen nochmal machst.
Geh nicht 10-mal zum Kühlschrank, sondern nimm dir die Tafel gleich raus und iss mit einmal.
Gut. Er hat er recht. Cool. Kann man sich halt
die Schritte nicht bringen dann auch nichts mehr.
Ja. Ja, da gibt es ja hier diese ganzen lustigen Shakes. Jetzt sind wir nicht bei Nahrungsergänzungsmitteln, sondern hier Slimfast und solche lustigen Dinge. Lass mich raten, Gift pur.
Na, ich konsumiere es nicht und alles das, was irgendwo in der Werbung kommt oder in manchen Apotheken steht, sollte man sich überlegen, wem es dient.
Okay, reicht mir als Antwort.
Reicht definitiv.
Reicht definitiv. Okay, ich gucke, wie gesagt, ich gucke ja immer noch mal meine Liste, weil die gerade diese Mythen, die ich mit jemandem zusammengetragen habe, die das waren halt Fragen, die so gestellt wurden. Gut, das mit der Uhrzeit hast du schon gesagt. Die Kalorien, die gucken jetzt nicht auf die Uhr.
Nee.
Ja, das hat man sogar schon
geklärt. In der Regel nicht.
Das hat man schon geklärt, ja. Okay. Ja. Sascha, hast du noch eine Frage?
Nee, ich bin fertig mit der Welt.
Das glaube ich dir. Wie gesagt, ich bin jetzt auch total geerdet.
Verwirrt.
Ja, nein.
Na, verwirrt.
Ich glaube, verwirrt ist es gar nicht so.
Es sondern, ist eher so ein Aha-Effekt für mich.
So eine Mischung aus allem.
Mhm. Ja. Sascha, wir müssen mal beide.
Aber das heißt auch nicht, dass ich. Also, ich bin jetzt auch nicht allwissend, aber der Weg, den, sag ich mal, der klappt relativ gut bei den meisten, die ich kenne, bei mir selber. Von daher sind das Erfahrungswerte. Und auch da, jede Form hat irgendwo ihre Daseinsberechtigung, genauso wie jede Übung seine Daseinsberechtigung hat. Mhm. Die Frage ist eben, für wen passt es? Bei dem einen klappt es, bei dem anderen nicht. Und das sind so Dinge, die halt, naja, entscheidend sind.
Ich meine, am Ende kann man auch nochmal kurz zusammenfassen, eigentlich wissen wir ja auch alle, worauf es ankommt. Das ist ja kein Hexenwerk eigentlich, also so ganz grob. Ja.
Ja.
Es sind halt die Versuchungen, die da sind, es sind die Verlockungen unseres schnellen Lebens heute und diese ganzen
Bequemlichkeit.
Werbungen. Wie du das gesagt hast, diese Bequemlichkeit, das sind alles so die Faktoren und das wollte uns einfach am Ende, einfach die meisten sich viel zu wenig bewegen. Es wird viel zu wenig Sport getrieben, egal ob das nun das Fußballspiel um die Ecke ist oder auf irgendwelchen geheimen Plätzen. Dann schließen wir mal noch einen Cut zur ersten Folge. Und ich glaube, das sind halt so die Dinger. Und wenn, glaube ich, die Gesellschaft sich da einfach ein bisschen anders wieder entwickelt. Und ich meine, es gibt ja auch so Tendenzen. Also du siehst ja, dass viele Leute einfach auch mehr Training anbieten. Und da würde ich jetzt auch mal eine Brücke für Instagram und Co. schlagen. Es gibt halt auch viele, die zeigen, wie es gehen kann, die Übungen zeigen, die irgendwelche Challenges versuchen, versuchen den Leuten auch ein Stück weit den Weg zu ebnen. Und die Informationslast ist da. Du kannst dir das eigentlich alles zusammensuchen. Und ich würde jetzt nochmal die Brücke auch nochmal zu deiner beruflichen Seite schlagen wollen. Am Ende kann es ja nur hilfreich sein, da nochmal diesen professionellen Blick zu haben, dann das auch ein bisschen unterstützend dann zu nutzen und dann damit dann am Ende sich da irgendwie rauszuziehen aus dem ich sag jetzt mal Sumpf, ja, und dann wird da eine runde Sache draus.
Ja, ja, du siehst doch,
dass, ja, und dass, da kann man einfach nur sagen, dass das
Programm machen nicht reicht. Im Programm, einfach nur Programm machen, sagst, das finde ich gut, kann komplett der falsche Weg sein.
Aber der Fakt ist auch eins, für Dinge, für die du kein Geld bezahlst, die nicht wehtun, die setzt du auch nicht um.
Richtig, das stimmt auch.
Ja, das heißt, jeder Mensch kann ja selber eigentlich sich aus dem Internet Sachen zusammensuchen und dementsprechend danach leben. Bezahlst aber auf Deutsch gesagt für manche Sachen viel Geld, setzt man das ganz anders um. Mhm. Ja, das ist eben auch der Faktor. Und bei dem einen tun 10 Euro weh, bei dem anderen 1.000 noch nicht mal, was auch immer. Ja, das gibt es ja auch Fälle.
Ja.
Ja, die bezahlen Woche für Woche vielleicht da oder da viel Geld und setzen es halt trotzdem nicht um.
Ja, ja. Lustig sind die, die schön jeden Monat 40 Euro fürs Fitnessstudio bezahlen und nicht hingehen.
Das sind die besten Kunden.
Richtig.
Läuft.
Die wünscht man sich.
Hast du keine Arbeit mit?
Genau.
Richtig. Einzelklapp. Alles gut. SEPA-Mandat. Bop, bop, bop. Schick.
Läuft.
Gut, in diesem Sinne, Matze, vielen, vielen Dank, dass du den ganzen Abend mit uns verbracht hast. Ich dachte, dass das in einer Folge abgeht, aber ich
muss nochmal den Beweis haben, es geht nicht. Gut, ich hab's verstanden, Menschenskinder.
Und jetzt nochmal auch an die Zuhörer schon mal, bevor wir jetzt hier alle verabschieden. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir jetzt noch Interviews dran machen oder ob wir das dann auslagern in Folge 19. Das überlegen wir uns noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall werdet ihr zu dem Thema noch weiteres von uns hören und wie wir das dann gestalten, das werdet ihr dann erleben. Aber wie gesagt, danke Danny fürs Vorbereiten. Du hast ja heute die Mammutlast getragen. Wirklich stark. Ganz starker Einsatz von deiner Seite.
Im Grunde hätte ich mir das sparen können. Matze hat das alles so schön.
Ja, aber es ist ja immer besser, wenn man erstmal eine Idee hat. Das hätte ja auch sein können, dass Matze sagt, ich weiß auch nicht so genau. Und dann hätte man ihm halt mit den Fragen piesacken können.
Genau, richtig.
Und so hat er das klasse gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Matze, mit dir. Und danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön.
Danke dir.
Gut. Und dann Grüße an alle, die da draußen zuhören noch und bis demnächst. Ciao.
Mach's weiter so, ja? Dankeschön. Danke.
Tschüss.
Es folgen die Interviews.
So, jetzt haben wir den nächsten Gast in unserem Ernährungs-Fitness-Teil des Podcasts. Es ist schon ein ziemlich langer Teil, aber jetzt geht's weiter mit dem Dorian. Hallo Dorian.
Ja, hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Also du bist ja so mittlerweile unser Standardgast, würde ich sagen. Du hältst auf jeden Fall den Rekord für die meisten Teilnahmen, würde ich denken.
Ja, also wenn ich mir die Podcasts anhöre, höre mich selber, finde ich immer, ich müsste etwas höher sprechen.
Aber, okay.
Ich finde, wenn man seine eigene Stimme hört, ist es grauenhaft.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Man hat immer eine andere Vorstellung, wie man klingt. Wow. Wenn man es dann hört, dann denkt man, das gibt's doch gar nicht. Ja. Aber ich höre es mir auch eigentlich immer nochmal an, weil ich es dann auch interessant finde, das nochmal so zu... so für mich mitzunehmen.
Ich bin ja gerne ein Gast bei euch.
Ich
weiß auch nicht, Danny ist aber nicht da, wenn ich da bin, verstehe ich nicht.
Müssen wir nochmal fragen. Persönliches. Das kann schon sein. Das klären wir nochmal hinterher, würde ich sagen. Das Thema heute ist ja mal ein bisschen ein anderes. Wir haben ja mit Matze Rode 2 Folgen aufgenommen und in der ersten haben wir so über seinen fußballerischen Weg gesprochen und beim zweiten haben wir ja dann darüber geredet, dass er ja als Physiotherapeut selbstständig ist und so Personal Training und sowas anbietet und hat uns ja mega viele Inputs gegeben und dann hat man halt überlegt, es macht halt Sinn, nochmal so ein paar Leute auch zu hören, die auch einen ähnlichen Weg durchgegangen sind und du hast ja nun bei ihm direkt auch so eine Stunden genommen oder also so Trainingsstunden, glaube ich, und auch so dieses Ernährungsprogramm mitgemacht. Ja, und da wollen wir einfach mal so ein bisschen wissen, wie bist du dazu so gekommen und was hat er mit dir gemacht? Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen erzählen.
Ja, bin ich dazu gekommen. Ja, wir sind ja eigentlich eine gewisse Zeit schon, also ich glaube 3 Jahre mache ich das jetzt. Oder?
Oh, so lange.
Also nicht das Abnehmen, sondern ich war ja vorher schon immer bei Matze zum CrossFit, so einmal die Woche. Ja, vielleicht, ich glaube so 3 Jahre, 2,5, 3 Jahre. Oder mit dem ersten Doktor fing es, glaube ich, also davor waren wir auch schon, also so 3 Jahre, genau. Und gab es ja jemanden, oder zumindest gab es einen Lockdown, den ersten Lockdown von der Mannschaft, wo MR10 praktisch so eine Challenge an der Mannschaft gemacht hat und der Mannschaft angeboten hat, also eine Körperfettvermessung zu machen und dann einen Ernährungsplan zu stellen. Und das kostet ja nicht wenig Geld und er würde das für die Spieler kostenlos machen. Sie müssten aber dann das durchziehen, also wer das machen lässt, und den Ernährungsplan kriegt und zieht es nicht durch, hätte zur Strafe, glaube ich, 50 Euro eine Mannschaftskasse zahlt oder so. Also so wurde mir das zugetragen, so hat man mir das erzählt und ich war ja mit jemandem zusammen beim CrossFit und er hatte dann gedrängelt und Matze sagt, Mensch, ja, wir kommen hier immer her und bezahlen hier mal die Einheiten, kannst auch mal für uns machen. Naja, das ging so eine ganze Stunde über das Training, hat er ihn bearbeitet, ja, und dann hat der MRC zum Schluss irgendwann gesagt, weil es ihm auf den Nerven ging, naja, dann machen wir's. Und ich habe mir eigentlich dabei gar nichts gedacht. Ich wollte da eigentlich auch gar nicht mitmachen. Aber weil er dann sagt, los, jetzt du auch, naja. Und so sind wir ja eigentlich dann dazu gekommen. Und das war schon interessant, wo er die Körperfettmessung gemacht hat und das dann berechnet hat. Das fand ich, also die Körperfettmessung fand ich schon beeindruckend, die er gemacht hat. Das war sehr interessant.
Das ist dann, wenn er da mit diesem Gerät kommt und dann so verschiedene Stellen am Körper irgendwie so...
Genau, ja? Das ist so eine Zange und er nimmt jede Fettfalte an den Körper. da musst du natürlich auch das an die abtropfen lassen. Ja. Aber er hat ja wirklich jede genommen. Was ich aber eben beeindruckend fand, er konnte dir zu jeder Stelle sagen, warum das fetter ist. Und das war eigentlich... Das fand ich dann total faszinierend, weil er mir genau erklären konnte, das ist da deshalb, da und darum. Wie lange schläfst du? Wann gehst du ins Bett? Wann musst du aufstehen? Und verschiedene Sachen dich einfach gefragt. Dann hat er immer gesagt, das liegt daran, daran. Und wenn du mal darüber nachgedacht hast, was er gesagt hast, dann hast du gemerkt, das stimmt. Der hatte damit recht. Also der hat ja einfach negative Eigenschaften aufgezählt, die er daraus gefunden hatte. Warum das Fett an der Stelle ist, konnte er sagen, aus der und der negativen Eigenschaft. Und die hat meist immer gepasst. Und das fand ich schon beeindruckend, das fand ich schon cool. Aber das hat mich da immer noch nicht bewogen, dass ich jetzt sage, ich muss das machen. Da, wo mir es eigentlich hauptsächlich ging, klar wollte ich immer abnehmen, wenn man ein paar Kilo zu viel drauf hat, dann nimmt man sich das vor, aber das war jetzt nicht vorrangig, dass ich mich jetzt unwohl gefühlt habe. Das Einzige, wo ich mich unwohl gefühlt habe, war, ich bin ein sehr einfach strukturierter Mensch und esse eigentlich immer das Gleiche. Dadurch, sage ich mal, hat man dann schon gemerkt, jetzt kann ich das sagen, da wusste ich das nicht, habe ich eben doch, ich sag mal, jetzt keine riesigen Probleme mit meiner Verdauung gehabt, aber eben schon, dass ich einfach mal mies gefühlt hast, dass Magendruck gehabt hast, dich, ich sag mal, einfach so schwammig gefühlt hast und so. Und ich wusste immer nicht, woher das kam, habe mir doch keine Gedanken zugemacht. Es war jetzt auch nicht so, dass mich das irgendwie behindert hat im Alltag oder so. Es war einfach so, dass man sich so, ich meine, was gegessen, Frühstück gegessen, Mittag gegessen und danach hast du dich eigentlich eklig gefühlt. Oh, mal müde, schlapp. Aber das habe ich ja nie aufs Essen bezogen. Ja. Vorher. Dass das vom Essen kommt, hätte ich nie gedacht. Und das war so das, wo ich gesagt habe, irgendwie musst du mal was anderes machen, weil ich gemerkt habe, es lag an der Verdauung einfach. Wo ich gesagt habe, dass sollte man mal machen, aber das hatte ich mir vorher immer schon gesagt, dass man da mal was umstellen muss. Aber ich bin niemand, der sich mit irgendwas beschäftigt, liest, was ist im Essen drin, was kann man essen, was kann man nicht essen. Oder ja, also Kohlenhydrate weiß ich noch, was es ist, alles andere, keine Ahnung.
Ich bin da ja auch überhaupt kein Experte, von daher war auch dieser Teil mit Matze schon sehr spannend, weil er ja also auch genauso diese Sachen, die du jetzt schon so auch erzählt hast, auch gesagt hat, dass das halt genau festzustellen ist, wo kommt das jetzt her, was sind die Gründe und es passt halt einfach und das ist echt schon interessant und aber ja auch interessant, dass du dann so auch danach dann zwar interessiert warst, aber nicht gleich so diesen Funken gehabt hast, ja, das habe ich so richtig verstanden.
Nee, genau, also ich habe mir dann einfach so, ich mach's mal mit, so, er hat das ja dann gemacht und er hat ja im Endeffekt, war das ja Aufwand und wir hätten ja dafür richtig Geld bezahlt, also habe ich gesagt, okay, wenn er das jetzt schon kostenlos für uns macht, dann versuchst du es einfach. Ja. Mal, ja.
Okay.
Und ja, dann gab es, er hat ja so ein Baukastenprinzip, also wo es, ich sag mal, in vier Bausteine geteilt ist. Wenn ich es jetzt noch zusammenkriege, Öle, Fette ist ein Baustein, dann Pflanzen, also Obst, Gemüse, aber Obst halt alles ohne Fruchtzucker und Kohlenhydrate. Dann, also Gemüse ist ja auch, geht ja auch vieles. Dann Obst, Gemüse, Fette und Öl und Fette, dann Fleisch und Fisch. Komme ich jetzt nicht auf die Überschrift, aber es war, ist halt größtenteils alles Fleisch, außer Schwein, Fisch und verschiedene Sachen. Und das letzte ist halt Kohlenhydrate dann, wo du Kartoffeln, Reis und so ein paar Sachen drin hast. Ja. Und die und diese vier Bausteine gab es dann ja auch einen Text, wo das halt ich ein Kohlenhydrat-Typ bin und von daher keine, auch jetzt, was ja dazu kommt, eher einen Bürojob habe, wo ich halt viel sitze. Mhm. Und von daher tagsüber keine Kohlenhydrate zu mir nehmen sollte. Also ja. Ich bloß Baustein 1. 1 war Obst und Gemüse, 2 Öl und Fette und 3 Fleisch, also 1 und 3 konntest du eigentlich so viel essen, wie du wolltest und zusammen mischen. Und Kohlenhydrate dann halt nur abends.
Okay.
Eine Handvoll. Also eine Handvoll ist so, ein, so eine kleine hohle Hand. In etwa 2 Hände voll daneben zum Abendbrot.
Okay.
Okay, habe ich mir gedacht, gut, hab dann mal so drauf geguckt, dann gab es auch so Beispiele für Frühstück, wo eben Skirm entweder Smoothie oder Skirm mit Beeren, ja, stand auch zum Beispiel 3 Handvoll Nüsse. Also zum Frühstück wäre das zum Beispiel nichts für mich,
aber okay.
Es waren halt verschiedene Beispiele einfach vorgegeben, wo man wie ich nicht viel denken musste, sondern hätte vorgegeben, das könnte man sich zum Frühstück machen. Das war ganz gut und da habe ich mir dann was rausgesucht, was ich esse, auch ein bisschen was probiert, weil ich bin jetzt auch nicht so der Tester oder der jetzt irgendwie kocht oder hier irgendwas macht. Und dann ja, habe ich ja, verschiedene Sachen für mich entdeckt, die mir schmecken. Aber das war eben von Anfang an. Also ich habe dann das größte Problem, kam ja auch die Frage bei euch vor, was war, was mir schwer gefallen ist, was sind die größten Schwierigkeiten gewesen? Also meine größte Schwierigkeit war, im Laden überhaupt das Essen zu finden.
Ja, das glaube ich.
Ja, also wenn man auch keine Ahnung von groß von Gemüse hat, ich meine, ich weiß sicherlich, was eine Gurke ist. Und
eine Paprika Kohlrabi kennst du auch noch vielleicht.
Also Matze kann da noch 1000 Sachen aufzählen, die kenne ich nicht mal. Ja.
Ja.
Aber eben dann, das, weil das ja auch, wir hatten vieles nicht im Kühlschrank, weil wir eben Erwärmer sind, wie viele, alles warm machen, also nur erwärmen und da kochst du ja nicht und hast auch so viel nicht da. Und dann halt, die erste Woche war das motivierend, da bist du halt losgegangen, hast was geholt, dann gibt es ja Gott sei Dank eben auch bei 2 Discountern auch frische Theken, wo du einen Salat holen kannst, die du anmischen kannst und so. Und da ging das, dann bin ich jetzt zum Mittag hingefahren, habe mir einen Salat geholt und einen Strebenlachs oder habe mir vorher Fleisch gemacht oder wie auch immer. Und da hat es gut funktioniert, aber so nach der dritten Woche ging mir das dann tierisch auf die Nerven, jedes Mal loszukutschen und was zu essen zu holen. Und da habe ich mir dann aber irgendwann mal gesagt, was hindert mich jetzt eigentlich daran, eine Stunde mal in der Woche zu investieren, um mir einfach mal zusammenzunehmen, was ich brauche, um für die Woche zu kaufen. Und das hat dann auch geholfen. Das, dann war das, das war für mich eigentlich das größte Problem, das zu finden, weil dann von Matzen noch so eine Tipps kamen wie Himalaya-Salz oder Kokosöl zum Braten und so. Wie gesagt, da stehst du dann in so einem Laden und wo ist das hier? Du findest es nicht.
Du musst ja einfach so eine Tante mitnehmen, die dich dann bumpf hört.
Da gab es verschiedene Sachen, aber das hat sich dann eingepegelt.
Ja, genau.
Das. Und das Erste, was ich aber eben von Anfang an gemerkt habe, wo ich es gemacht habe, dass es mir halt besser ging. Also einfach vom Magengefühl her, von der Verdauung her, auch von der Frische her. Man hatte Energie und war eigentlich nach dem Essen nicht schlapp, sondern man hat wirklich Energie. Und das habe ich auch wirklich gemerkt. Und von daher habe ich mir gedacht, das ist angenehm. Das ist das, was ich wollte. Und dadurch, dass mir das auch geschmeckt hat, was ich mir gemacht habe, bin ich dann eigentlich konsequent bei ihm.
Ja, okay, also dann ist ja quasi genau das auch eingetreten, was er wahrscheinlich so ein Stück weit wollte. Er hat zwar dich erstmal ein Stück weit, ich will nicht sagen überfrachtet, aber es sind ja erstmal viele neue Informationen, mit denen du dann erstmal umgehen musst und dann hast du es halt so ein bisschen für dich aufgewogen und bist dann auch dabei geblieben, so ein Stück weit, ja?
Genau, also er ist ja schon eine Hilfe, wir sind ja immer noch, dann auch weiterhin immer einmal die Woche da gewesen und ich sehe Matze auch beim Training,
ja.
Kann ja anrufen und das ist vielleicht etwas einfacher gewesen für jemanden, der jetzt das bei ihm macht und ihn jetzt nicht so gut kennt, aber es war eben, wenn du einfach Fragen hattest, kann ich das und das zusammen essen oder wenn dir irgendwas fehlt an Essen, wo du gesagt hast, was kann ich denn dafür, weil ich zum Beispiel bin ja Raucher, früh morgens gibt es einen Kaffee und eine Zigarette und ich brauche aber davor was im Magen, also ich kann das nicht auf nüchtern Magen. So, und was früher gab es dann eben ein kleines Knoppers oder irgendetwas Kleines, was dann meistens ja süß war.
Ja.
So, und da sind dann, hat er mir auch, da gibt es bei DM so ein Bio, also Kokos-Joghurt oder Haferjoghurt, aber alles ohne Milch gemacht.
Ah, oder ohne Milch, okay.
Und da hat er mir gesagt, hol dir das, hat mir Bilder gezeigt, ich brauche immer Bilder, damit ich das dann im Regal auffinde. das waren dann eben auch gute Hilfen, dass du eben wirklich immer, wenn du hast dazu eine Frage und dazu, konntest du halt immer fragen. Ja, ich hatte das ja jetzt auch schon mehreren empfohlen und es gab auch einige aus meinem Bekanntenkreis, die das bei Matze dann auch die Vermessung gemacht haben und das. Die haben sich dann am Anfang auch nie getraut, weil er macht das ja eigentlich so, dass die Leute ihn dann anschreiben können. Ja, er ist dann telefonisch nicht immer ad hoc verfügbar, aber geht schon gar nicht durch seine Arbeit, aber er kann die Leute alle per WhatsApp, können die ihn anschreiben und Fragen stellen. Ja. Und wo ich gesagt habe, nutzt doch das einfach, weil das ist wirklich schon eine Hilfe, wenn du es am Anfang machst, dass du dann einfach gewisse Sachen, die du nicht im Kopf hast, nicht kapierst, einfach nochmal nachfragen kannst.
Ja.
Und das war halt gut, dadurch bist du dann, hast du immer wieder neue Ideen gehabt und bist halt, also bin dann auch dadurch dran geblieben.
Ja.
Weil es alles passte, es war einfach, unkompliziert.
Und so von meinen Beobachtungen her, ich glaube, du ziehst das auch immer noch durch, oder?
Ja, natürlich. Ich brauche das jetzt nicht mehr so straight machen. Also am Anfang habe ich das schon, also insofern dann Süßes weggelassen, Wochenende auch versucht, das sehr konsequent so zu machen. Also nicht konsequent, sondern ich habe das ja einfach, es ist bloß immer das Problem, die Familie isst das so nicht. Also kein Salat oder dann Fleisch ohne irgendwelche Soße, sondern wirklich bloß Gewürz, also ein schönes Rinderfilet oder sowas. Sondern die wollen immer die Pampe, die man gewohnt ist. So. Und dann musst du zwei Essen machen und dann ist das eigentlich in der Woche, wenn man sich selber Essen vorbereitet, geht das. Aber am Wochenende ist das dann schwieriger. Aber da habe ich dann immer versucht, schon das so zu machen und hatte dann immer einmal in der Woche, wenn wir bei Freunden waren, dann gab es eben mal was am Wochenende, Pizza oder so, dann habe ich da sicherlich auch mitgegessen. Mhm. Halt nicht so viel am Anfang. Nachdem ich dann jetzt die gut abgenommen hatte und mein Gewicht hatte, also wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung morgen gehe und es gibt Brötchen und Häppchen, dann esse ich die. Dann sage ich nicht, nee, das esse ich nicht, weil das ist, und ich esse das. Weiß aber halt, dass ich ein, zwei Tage später, wenn wir vielleicht mit der Familie sagen, wir bestellen uns mal eine Pizza oder so, dann mache ich es halt nicht.
Okay.
Ja. Also dass man es immer so versucht, so ein bisschen auszugleichen.
Genau. Also und das heißt, du nimmst dir schon bewusst dann auch die Freiraum und sagst, ey, das ist okay, das mache ich jetzt einfach und dann verzichtest in Anführungszeichen wieder ein bisschen an einem Tag mehr oder versuchst es halt auszugleichen, ja.
Also man darf ja nicht sehen, es ist ja nicht so, dass man sich jetzt verbiegt und das essen muss, mir schmeckt das und ich esse das, aber wenn du zu einer Feier gehst, also das, was mich eigentlich am meisten ärgert, bei einer Feier ist das immer noch was anderes, aber du gehst halt irgendwo auf eine Veranstaltung in der Öffentlichkeit, Weihnachtsmarkt oder sonst irgendwas, natürlich auf dem Weihnachtsmarkt gehen viele, weil sie eine Bratwurst essen wollen, aber es gibt ja heute hier so einen gesunden Spleen, wo es leben ja alle gesund und Veganer und Vegetarier, aber du findest halt auf öffentlichen Veranstaltungen nichts, wo du sagen kannst, ich will jetzt eben mal kein Brot oder ich will jetzt eben keine fettige Wurst, sondern ich möchte auch mal was anderes. Ja. Das findest du eben nicht. Ja, im Restaurant ist kein Problem, da kannst du sagen, ich möchte eben das Lammfilet schön haben, aber lass mir die Kartoffeln weg oder mach mir bloß ein bisschen Reis zu und mehr Salat. Da geht das, da funktioniert, kann man das ja machen. Ja. Aber du findest halt so in der Öffentlichkeit, was ja eigentlich nicht schwer ist, keine ausgewogene Ernährung in dem Sinne, dass dann auf Veranstaltungen nicht wenigstens ein oder zwei Gerichte hast.
Ja.
Ich habe das jetzt im Skiurlaub gesehen.
Ja, das ist euch das
alles viel Geld. Das sind alles, wenn man da rumfragen würde, sind da bestimmt 50% dabei, die sich wahrscheinlich Veganer oder Vegetarier als Vegetarier ernähren.
Hm.
Aber es gibt dort nichts. Es gibt nur fettige Suppen oder
die Brotjause.
Also ich esse das, habe das auch zum Beispiel im Skiurlaub, habe ich mir gesagt, ich suche mir jetzt hier nichts raus, weil ja nichts da ist. Wenn das einfach da ist und ich sag mal, die so ein Wie bei McDonald's kann man auch wunderbar sich den Salat holen, wenn du dir nicht gerade hier die Käsesoße drüber machst, sondern es gibt ja
so ein öliges Dressing irgendwie noch, was?
Prosecco würde ich schon sagen.
Kannst du auch Prosecco versuchen,
ist
du.
Nicht, also das ölige Dressing, ja, genau, ich komme ja gerade nicht drauf.
Also Balsamico, oder?
Balsamico, genau. Ja. Mit ein bisschen Hähnchen drin, gut, dass du jetzt mariniert, was nicht so ideal ist, aber wie ich gesagt habe, das macht keinen Dick, also das kann man essen.
Das kann man mal machen, ja.
Ja, aber sowas findest du halt da dann eben zum Beispiel nicht.
Okay.
Dann irgendwie drei kleine Salatschüsselchen und mehr nicht, und wo ich gesagt habe, finde ich irre. Ja.
Ja.
Aber muss nicht. Ich habe dann ganz normal gegessen. Okay, dann habe ich eben im Schiurle bewegt sich sowieso, habe ich nicht zugenommen und dann.
Geht es halt wieder normal weiter. Genau. Ja. Okay. Und dann hast du ja erzählt, fingst ja an dann auch so mit diesem CrossFit, oder? Hast du das dann immer noch ergänzend gemacht oder irgendwie noch andere Sachen? Oder machst du das jetzt auch noch? Oder?
Ja, das Problem war ja da, das war ja 2020, 20,
ja,
wo wir angefangen haben. Also wir haben 2019 schon das CrossFit gemacht und haben eigentlich dann kurz vor Weihnachten, kurz vor 2020, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es ja mit dem ersten, es war ja der erste Lockdown 2020, war ja der März der Lockdown. Und davor hat man angefangen, haben aber davor schon CrossFit gemacht. Und als wir das gemacht hatten, die Vermessung, die war glaube ich im Januar oder Februar oder so, und dann eigentlich angefangen haben, die Ernährung so zu machen oder so umzustellen, konnte man ja auch zum CrossFit nicht, weil ja kompletter Lockdown damals war und ja auch das
über. Ja. Stimmt.
Das heißt also, es ging dann am Anfang eigentlich die ersten 2 oder 3 Monate ohne Sport. Und danach dann wieder einmal in der Woche.
Okay. Und also auch nicht übermäßig.
Das wollte ich nicht, weil wenn du es mit deinem Gewicht mit Sport runter kriegst, dann musst du den Sport immer machen. Also du musst dann wirklich immer regelmäßig machen. Wenn du sagst, du nimmst ab, weil du Sport machst, dann machst du 2-3 Mal die Woche Sport und nimmst dadurch ab und hast dein Gewicht, dann musst du immer 2-3 Mal die Woche Sport machen. Du musst es dann beibehalten. Und das war jetzt nicht, dass ich nichts gegen Sport habe, das lässt sich einfach mit Fußball und Arbeit und Familie eben und sicherlich Trägheit eben schwer verbinden.
Na gut, aber man sieht ja dadurch, dass es dann kein Muss ist, weil du halt einfach dann an anderer Stelle dich versuchst dann halt bewusst zu ernähren und dann reicht das ja anscheinend dann für deinen Typ mit dem, was er festgestellt hat, aus. Das ist ja okay.
Genau.
Das ist ja dann auch cool.
Funktioniert, genau.
Ja. Genau. Cool, echt cool. Und sag mal, kannst du noch mal so kurz skizzieren, wenn du möchtest, von was für einem Wert du kamst gewichtstechnisch, wo du jetzt ungefähr bist und wie sich das so entwickelt hat? Hattest du schon immer ein paar mehr oder? Ja, keine Ahnung.
Ja, gut.
Ich weiß nicht.
Es ist ja nicht so, dass ich extrem dick war, aber er hatte halt immer deutlich zu viel. Also ich hatte 90 Kilo bei 1,83.
Ja.
Es gibt Leute, die sagen mir, die haben schwere Knochen oder viel Muskeln, also keine Ahnung, aber ich war so zu viel und habe ich auch gemerkt. Aber das hängt eben so ein bisschen mit meiner Sportschulzeit zusammen, beim Schwimmen und dann nicht abtrainiert nach dem Leistungssport. Und da hatte ich eigentlich dann Mitte, Ende 20 relativ viel drauf. Da war ich doch mal über 100, aber dann pendelte sich das immer bei 100 ein. Und jetzt bin ich bei 80. Mein Spitzenwert war so 78, wo ich unten war, aber wie gesagt, aber was zwischen 78 und 82. Irgendwo, da ist okay für mich.
Ja.
Das habe ich jetzt auch so gehalten. Also es hat gedauert, glaube ich, wir haben ja Januar, Februar damit angefangen und ein halbes Jahr hatte ich die 20 Kilo runter.
Krass. Stark.
Fand ich auch, also hätte ich mir auch bei weitem nicht so einfach vorgestellt. Ehrlich gesagt. Natürlich war das schon. Ich habe dann eben auch am Anfang eben das erste halbe Jahr auch abends auf der Couch die Schokolade weggelassen. Sondern wirklich, wo es alle 14 Tage mal am Sonntag dann eben, wie man das immer so sagt, zum Cheat Day, da eben mal, wenn Freunde da waren oder so, dann auch mal eben richtig gegessen. Ne? Pizza, dann gab es Schokolade, Salzstangen, was weiß ich, alles hinterher. Aber das habe ich mir halt so unter der Woche verkniffen. Habe auch vorher immer gerne Pudding gegessen, nach dem Abendbrot noch einen schönen Nachtisch. Gibt es ja schöne Pudding zu kaufen, die man essen kann. Die schmecken auch sehr lecker, aber das habe ich mir dann eben auch verkniffen in der Zeit. Jetzt bin ich davon weg, weil das ich brauche jetzt kein Pudding mehr, aber wenn ich es jetzt wollte, würde ich auch mal einen essen. Aber ich würde nicht mehr jeden Abend einen essen.
Ja.
Ja. Okay. Also man macht das dann einfach bewusster. Es ist nicht so, dass mir irgendwas gefehlt hat. Wenn es dann wirklich so war, dass mir mal, das hat Matze ja auch zu mir gesagt, wenn du eben tiefer hast auf Schokolade, naja, dann isst es mal, dann isst du eben abends auch mal eine Tafel. Aber eben nicht jeden Abend Schokolade. Genau.
Ja.
Und da hat er ja auch recht, das stimmt auch. Und das, ja, dann war es auch so. Und dann, das habe ich eben am Anfang, habe ich die erste halbe Jahr, habe ich das sehr wenig gemacht. Ja.
Na gut, aber das ist ja wahrscheinlich auch genau das, was er so ein bisschen auch meinte, dass man halt so dieses, man muss es bewusst sehen, man muss es dann auch mal eine Weile durchhalten und dann sieht man die Effekte und dann gewöhnt man sich dran und dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, dann so dabei zu bleiben, weil man einfach auch sieht, dass es geklappt hat. Ja.
Richtig. Und wenn's, vor allen Dingen, wenn es einen schmeckt. Also das ist ja das
Hauptsächliche. Genau, das
ist dann, aber ich, ja. Also ich esse das lieber, wenn wir manchmal ein Wochenende haben, was Freitag hat jemand die Wurzel aus der Familie.
Ja.
Sonnabend, Wochenende esse ich eben jetzt, was ich das erste halbe Jahr auch nie gemacht habe, Samstag und Sonntag früh esse ich ein Brötchen mit der Familie. Mhm. Da mache ich mir jetzt kein Rührei extra oder irgend sowas, sondern esse dann halt einfach Brötchen mit. Ich nehme davon nicht mehr zu. Aber es bleibt eben wirklich bloß bei den zwei Tagen.
Ja.
Und eine Woche über, ich nehme dann übers Wochenende mal, wenn ich das jetzt wiegen würde, nehme ich da übers Wochenende mal vielleicht 2 Kilo zu. Die habe ich aber dann am Freitag die andere Woche wieder runter. Ja, aber ich, das ist jetzt nicht so, dass ich, das habe ich am Anfang, im ersten halben Jahr habe ich das nicht gemacht. Dann habe ich mir am Wochenende eben auch einen Skirr oder auch Rührei oder einen Salat mit Schinken. Sollte man ja eigentlich auch nicht machen. Schinken wäre ja auch das Falsche, aber eben Salat mit Serrano-Schinken drin, ein paar Scheiben, 2 halbe Eier ist auch ein wunderbares Frühstück.
Ja. Ja.
Und wenn ihr mir das vor 2 Jahren gesagt hättet, ich sage, esse ich nicht.
Ja.
Ja. Aber jetzt esse ich es und ich freue mich darauf, wenn ich das auf Arbeit mit habe in meiner Box.
Ja!
Ich freue mich auf das.
Du, das wollte ich noch erzählen, weil das ist ja so, als wir damals, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr zum Pfingstcup waren, zum Food, wo wir da unser Turnier hatten. Und dann Danny und ich schon überlegt, oh, was essen wir heute Schönes? Und du holst deine Box raus mit dem Salat und den Stremmelachs drin. Und ich denke so, okay, krass, was ist jetzt los? Und dann merkt man das ja, also du so, nö, ich esse ein Standard, macht ruhig, ist alles gut. Und so, okay. Und dann komme ich letztens in deine Firma und du sitzt da wieder mit dieser Box und dem Stremmelachs und ich denke mir, okay, er macht es einfach immer so, cool. Ist ja auch echt geil. Ja, ist halt, ja. Großer Respekt dafür.
Ich hole mir, oder ist ja nicht immer, ist ja halt das Einfachste. Es gibt Salat in der Tüte, da habe ich 4 Stück im Kühlschrank liegen oder eben holst du einen frischen Salat, aber da musst du halt immer hinfahren, aber kannst ja auch an der frischen Theke dir was holen. Aber irgendwie jetzt gestern habe ich mir gestern Abend ein Kohlrabi und ein paar Möhren kleine geschnitten. Dann habe ich mir 2 Kilo Rinderfilet geholt. Das mache ich dann immer so in 350 Gramm Stücken.
Ah, okay.
Habe ich mir gestern 2 Stücken zu gebraten. Wo die dann, also erst brate ich die scharf an und wenn die dann schön knusprig von außen sind und braun, dann nehme ich das raus, schmeiße das Gemüse rein, haue das Rinderfilet oben drauf und lasse das bei mittlerer Hitze 10 Minuten, also 14 Minuten drauf stehen.
Mhm.
So, und dann ist Essen fertig und dann habe ich eine Mahlzeit für gestern Abend und habe eine für heute Mittag.
Ja.
Schiebe ich in die Mikrowelle und sind beim Essen.
Ja,
klar, das Rinderfilet ist eben wirklich bloß Salz und Pfeffer gewürzt. Oder man macht halt mal ein bisschen was anderes noch dran. Also kannst ja, gibt ja jetzt hier Gewürzmischungen.
Ja.
Kann man sicherlich auch nehmen, aber wie gesagt, da gibt es ja alles. Mit dem Gemüse, wunderbar.
Hm.
Ja, cool. Und ich habe vorher mal gedacht, das ist Aufwand. Aber wenn ich ein Kohlrabi und mir vielleicht mal noch 2 Zucchini und 4 Möhren schneide, dann das mache ich in der Zeit, wenn das Fleisch scharf anbrät. Das sind 10 Minuten, ist das geschnitten. Dann schmeißt du es rein, machst einen Topf drauf und Matze kommt dann halt so noch und sagt, machst du mal im Backofen. Leg's einfach im Backofen. Rinderfilet im Backofen auf mittlerer Hitze wird total geil. Schön weich, also richtig schönes Rinderfilet und das Gemüse wird auch weich da drin.
Mhm.
Ich sagte, da muss man halt erstmal drauf kommen. Also ich bin da einfach, ich habe da keine Ahnung von. Ja. So, wo ich gesagt habe, und so, und dann gibt's halt, entweder hole ich mir 2 Kilo Rinderfilet, 2 Kilo Lamm, Hähnchenbrust, Putenbrust, also alles außer Schwein. Halt.
Ja. Ja, richtig cool.
Dann ist das dann am Abend vorher gemacht und dann kannst du das am anderen Tag wunderbar essen.
Super. Also finde ich jetzt auch echt gut, nochmal so ein bisschen einen anderen praktischen Einblick zu haben, weil Matze hat das ja schon, der macht das ja, ich will jetzt nicht sagen Perfektion, er hat ja auch gesagt, dass er auch genau. mal, wie du gesagt hast, dass man eine Schokolade weghaut und eine Pizza mit isst und dann ist gut, aber ja, es ist halt wahrscheinlich dann wirklich so dieses regelmäßige, dieses Dranbleiben und ich würde sagen, da hat der Matze nochmal einen schönen, fast halbstündigen Werbeblock, den er jetzt bei sich auf Arbeit laufen lassen kann, mit einem der besten Botschafter, würde ich denken.
Ja.
Und ich denke mal, da wird er sich auch nochmal freuen, das so zu hören und ja, also du bist der Beweis, dass es auf jeden Fall funktioniert, was er da anbietet. Und da würde ich jetzt nochmal allen raten, die da Bock drauf haben. Maho Fit, könnt ihr einfach mal googeln, nach Magdeburg fahren, macht euch einen Termin, wenn euch das interessiert. Ich muss ehrlich sagen, also es klingt auf jeden Fall gar nicht so kompliziert und da muss man, glaube ich, nochmal ran.
Man braucht halt nur Disziplin. Also das ja. ist halt einfach, man sollte schon, ist ja jetzt nicht so, ich muss auf nichts verzichten, aber man hat, ich habe das ja. ja jetzt gemerkt, weil ich vielen Bekannten auch schon gesagt habe, sie sollen es ausprobieren, waren noch bei Matze und naja, da ist es eben, ja, und da kommt der Grund und aus dem Grund, das muss man sich halt dann, man muss es am Anfang erstmal durchziehen.
Wenn man das ist, ja. Ja. Das ist ja wie mit allem und jetzt machen wir doch noch einen kleinen Schlenker. Ich meine, ich laufe ja nun, weil du den Sport gesagt hast, ich laufe so um meine 2-3 Mal die Woche, meine insgesamt, wenn es gut läuft, 35 Kilometer, vielleicht sind es bloß 27 oder so in der Woche. Aber das hat dann trotzdem nicht den Effekt. Das ist zwar ein Effekt, dass es nicht extrem weitergeht oder hochgeht, aber es ist natürlich auch keine richtige Verbesserung da. Es sei denn, ich würde jetzt deutlich mehr machen in der Hinsicht. Und dann müsste ich halt auf der anderen Seite irgendwie was machen, wo ich mir dann auch immer unsicher bin und man hat so seine Sachen, aber so gewisse Sachen, die muss man dann halt mal clever ersetzen und dann würde es wahrscheinlich auch nochmal an anderer Stelle vorwärts gehen. Vielleicht muss ich mir dann mal einen Termin holen.
Wird zu empfehlen.
Ja, ich werde mal drüber nachdenken. Gut, Dorian, ich danke dir für die halbe Stunde, die Zeit für mich hattest und dann, ja, bis bald mal wieder, ja?
Alles klar, ciao.
Ciao. Viel Spaß. Danke. Dim, dim, dim.
Ja, bei mir ist jetzt der Philipp. Hallo Philipp, grüß dich.
Hi.
Ja, du machst es ja seit 2020, dein Programm. Was war denn für dich das Hauptziel? Wolltest du eher abnehmen, wolltest du fit werden? Was waren deine Beweggründe?
Also das Hauptziel war ganz klar abzunehmen, weil ich einfach mit meinem Gewicht damals nicht zufrieden war und natürlich in Kombination dann auch mit dem äußeren Erscheinungsbild, ist ganz klar. aber grundsätzlich war das Hauptziel abzunehmen.
Okay, und wie hast du das Ganze dann für dich gemacht? Also hast du jetzt überlegt, was kann ich machen oder hattest du schon eine konkrete Vorstellung? Hast du dir jemanden geholt, der vielleicht schon Erfahrungen hatte? Wie bist du in das Thema reingestartet?
Also das Thema war schon immer in meinem kompletten Leben da, sage ich jetzt mal. Es war sehr, es war immer so, dass ich schwankend Gewicht hatte. Also es war mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr und so weiter. Also es war schon immer so ein bisschen Thema. Aber ich würde sagen, im Jahr 2020, gerade so zum Ende hin, war es extrem viel Gewicht, was ich hatte.
Okay.
Also zumindest von meiner Perspektive her. Und mein Chef tatsächlich auf Arbeit, der ist so ähnlich in dieser Hinsicht wie ich. Und dann haben wir einfach mal beschlossen, in dem Sinne eine kleine Wette zu machen. Das war eigentlich mehr oder weniger so als Spaß, Jux gemeint, als wirklich jetzt extrem ernsthaft daran zu gehen. Und die Wette hat sich dann aber im Laufe der Zeit wirklich zu einem absolut ernsthaften Thema entwickelt. Und ja, das war sozusagen der Start. Also aus Ehrgeiz, diese Wette zu gewinnen, ist das eigentlich entstanden.
Okay, da hat es einen Sparring-Partner quasi.
Richtig.
Der dich dann indirekt gepusht hat, weil er gesagt hat, du, ich habe jetzt das und das geschafft und du wolltest dem nicht hinterherstehen oder hast ihn angestachelt, weil du was erreicht hast.
Ganz genau.
So ging das hin und her. Okay.
Ganz genau.
Und war das in Richtung sportlicher Natur oder habt ihr euch schon Gewichtsziele gesetzt?
Also es war eigentlich die Wette, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie der Zeitraum war. Ich glaube, es waren 8 Wochen oder so. Und wir haben einfach gesagt, wer an 8 Wochen prozentual weniger von seinem Ausgangsgewicht hat, gewinnt die Wette. Also okay. Es ging erstmal nur rein um die Zahl vom Gewicht her.
Okay, weil ja. Ich habe noch so ein bisschen in Erinnerung, du hast dann immer mal was gepostet, hast das in deinem Status drin mit irgendwelchen Lauf-Challenges und solchen Dingen.
Das habe ich dann natürlich angefangen, musste ich natürlich anfangen mit Sport. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass es mit Sport deutlich leichter geht, als nur über die Ernährung zu kommen. Kann man zwar natürlich auch machen, nur über Ernährung, aber wie gesagt, finde ich halt deutlich schwieriger. Deswegen habe ich denn angefangen, mich nach draußen zu begeben und einfach mal Laufschuhe anzuziehen und ja, zu versuchen, mal ein paar Meterchen am Anfang waren es wahrscheinlich eher zu laufen. Und dann hat sich das ziemlich gut entwickelt, was so die Laufstrecken dann anging.
Okay. Ja. Hilf mir mal kurz, seit wann bist du jetzt bei uns in der Kleinfeldherren? Seit 2020?
Seit 2020 auch, okay, ja.
Also damit ging es los, aber das hatte noch nichts damit
zu tun. Das hatte noch nichts damit zu tun, aber es war so langsam der Zeitraum, wo es dann auch mit viel Sport losging, sage ich mal.
Okay. Du hast es ja jetzt schon gesagt, also für dich war dann anscheinend der Hauptpart wirklich die sportliche Aktivität.
Sportliche Aktivität war der Hauptpart, das stimmt. Allerdings sollte einem immer bewusst sein, dass man so viel Sport, wie man gerne macht, machen kann. Also man kann theoretisch jeden Tag Sport machen, nur es bringt einem absolut nichts, wenn man auch nicht wenigstens ein bisschen auf Ernährung achtet. Und das ist, also zumindest ist das so, das, was ich selbst mitbekommen habe über meinen Körper. Vielleicht ist das bei anderen noch ein bisschen anders. Aber bei mir war halt immer das große Hauptproblem, warum ich überhaupt so viel Gewicht hatte, nicht mal das normale Essen am Tag, sondern dieses Essen naschen vorm Fernseher abends.
Das war nicht.
Ja, Chips, Schokolade, ja, dieses eigentlich nicht mal Hunger haben, sondern einfach
Langeweile
futtern, ja, reinstöpfen,
ja,
vorm Fernseher, dass der Bauch immer sich schön voll anfühlt.
Ja.
Obwohl du gar keinen Hunger hattest, du hattest überhaupt keine Not und eigentlich auch theoretisch keinen Zwang dazu, das zu machen. Es war halt einfach dieses Langeweile-Vertreiben, das war ganz komisch. Und das war eigentlich das, was ich weggelassen habe.
Okay.
Ja. Und am Anfang war es natürlich extrem schwer.
Ja.
Weil man dann natürlich gewöhnt ist, über Monate, Jahre sozusagen.
Der Magen sagt Bescheid. Boah, ja, ich hätte jetzt gern, du hier läuft gerade, Grey's Anatomy, ich hätte jetzt gern meine Chips, so ungefähr.
Auf jeden Fall. Deswegen habe ich am Anfang dann trotzdem noch ein bisschen was gegessen vorm Fernseher, aber dann halt nicht versucht, das mit Chips oder Schokolade zu machen, sondern habe mir dann sowas wie, keine Ahnung, Reiswaffeln oder sowas geholt. Also irgendwas, was ziemlich wenig Kalorien hat, wo ich trotzdem ein bisschen was essen kann, weil das sich abzugewöhnen am Anfang und zu sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr in der Hinsicht, ziemlich schwer.
Ja, genau. Das ist richtig. Das ist die größte Hürde, glaube ich, für jeden, der damit anfängt, seinen Alltag umzustellen. Ja.
Richtig.
Ja. Okay, und hast du jetzt einfach das gemacht, was du glaubst, was gut ist, was richtig ist, oder hast du dich belesen, hast du irgendein Programm gestartet oder wie bist du an die Sache rangegangen?
Also ein Programm habe ich nicht gestartet, das war auch mehr Learning by Doing, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich starte jetzt hier irgendein Fitnessprogramm von irgendeinem bekannten Fitnesssportler oder was auch immer, Ernährungsberater oder wie auch immer, sondern ich habe es halt selbst für mich gelernt beim Machen, also komplett. Dann habe ich halt gesagt am Anfang, wie gesagt, vorm Fernseher das Essen weglassen, dann vielleicht auch nicht drei Döner in der Woche zu essen oder irgendwie sowas.
Nein, Abend.
Nein, Abend das natürlich nicht. Aber sowas wie Döner, Pizza und was auch immer, diese ganzen Sachen halt zu reduzieren. Also definitiv nicht darauf zu verzichten, das mache ich jetzt auch immer noch nicht.
Okay.
Sondern sowas kommt immer mal vor, dass man auch sowas isst, das ist auch absolut okay, meiner Meinung nach. Aber ja, also das im Thema Ernährung, also versucht halt immer, sich darin zu verbessern, sage ich jetzt mal. Also eigentlich weniger zu essen. Das ist
so ein bisschen FDH.
Ja, so ein bisschen FDH, weil ich einfach viel zu viel gegessen habe insgesamt auf den Tag verteilt. Und die zweite Sache ist natürlich Sport, dass ich habe halt viel über Laufen an sich gemacht, weil man beim Ausdauersport halt am besten Kalorien verbrennen kann. Das ist, also zumindest habe ich es denn mal auch so gelesen im Internet.
Okay, das wäre so eine Frage gewesen. Denkst du das oder was?
Nein, das habe ich dann natürlich, da habe ich mich dann schon ein bisschen belesen, aber jetzt wirklich nur so belesen, also nicht irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, angeguckt, sondern nur so mal, das nachgeguckt im Internet und dann natürlich Ehrgeiz beim Laufen, Steigerungspotenzial haben. Ja, am Anfang 2 Kilometer Läufe komplett fertig gewesen. Ja, irgendwann dann, mittlerweile bin ich bei 16 Kilometer Läufe und schaffe die eigentlich.
No.
Ja.
Bist du auch vorhin beim Training gut von mir
gelaufen?
Nee, okay. Okay, und die Ernährung selbst, also die Mahlzeiten, die du zu dir nimmst, hast du da, außer es weniger zu essen, irgendwas verändert? Oder, also dass du sagst, ich achte jetzt darauf, dass weniger Kalorien, weniger Fett, weniger Kohlenhydrate oder dergleichen? Oder sagst du einfach, ich esse einfach dasselbe, was ich sonst esse, aber weniger?
Hm. Also am Anfang war es so, wie du gerade gesagt hast, ich habe dasselbe gegessen wie sonst, aber weniger. Hm. Das habe ich auch, ich würde sagen, fast ein Dreivierteljahr, Jahr so gemacht. Mittlerweile ist es so, da ich jetzt auch im Fitnessstudio bin und jetzt schon wieder in so ein bisschen in die andere Richtung gehe, das heißt eigentlich wieder ein bisschen Masse aufbauen für Muskelaufbau, ist es so, dass ich jetzt natürlich in der Hinsicht schon vermehrt darauf achte, was genau ich esse. Nicht nur, dass ich weniger esse, sondern halt, dass ich sage, wenn ich jetzt Muskel aufbauen will, dass ich Proteine und so weiter esse, das natürlich dann schon, ja, das ist dann schon etwas weiter für Fortgeschrittene, sage ich jetzt mal, vorgegriffen. Ja. Aber Fakt ist definitiv, so das erste halbe, dreiviertel Jahr habe ich definitiv das Gleiche gegessen wie sonst auch, nur viel weniger.
Okay.
Ja.
Und du sagtest ja jetzt, achtest du mehr drauf, weil du ins Fitnessstudio gehst, machst du da dann jetzt ein Programm mit oder ist das auch Learning by Doing, was du dann isst?
Na, da habe ich mir jetzt natürlich schon, weil das ein bisschen, das ist dann natürlich, geht schon in die Richtung, dass es schon deutlich komplizierter wird als reines Abnehmen, was schon schwer genug ist. Ja. Da habe ich natürlich mit dem Geschäftsführer vom Fitnessstudio mich schon viel unterhalten, was sinnvoll ist. Erstmal Trainingsplan an sich, also die sportlichen Sachen, aber was natürlich auch sinnvoll ist im Thema Ernährung. Also da ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ich probiere mich jetzt erstmal ein halbes Jahr aus, weil ich denke, dass man da mit einer verbesserten Ernährung deutlich effektiver sein kann. Und natürlich kann man beim Abnehmen auch deutlich effektiver sein wahrscheinlich, wenn man extrem gesund ist, aber da das so ein ganzer Prozess für mich war, war das am Anfang nicht so extrem wichtig. Für mich war es wichtig, am Anfang zu sagen, Philipp, reiß dich zusammen, geh raus laufen. Das war der erste Punkt.
Okay.
Und der zweite Punkt war, Philipp, reiß dich zusammen und iss nichts vorm Fernseher abends. Das waren die zwei größten Punkte. Und die waren am Anfang für mich extrem wichtig, da ich die beiden Punkte jetzt abgehakt habe und verinnerlicht habe, sage ich jetzt mal, ist für mich jetzt halt, gucke ich jetzt, wo ich mich noch verbessern kann. Das ist immer mein Ziel. Mein Ziel ist eigentlich immer, mich zu verbessern, und da gucke ich jetzt natürlich extrem schon auf Ernährung. Das ist ganz klar, muss ich dir sagen.
Okay, also ja. Angepasst
an das angepasst Fitnessprogramm. Ans Fitnessprogramm. Richtig.
Okay. Ja. Gut, damit hast du die Frage nach dem Sport ja im Grunde schon beantwortet. Also vom, ich sag mal, Konditions- und Ausdauersport hin zum Kraftsport irgendwo.
Richtig.
Cardio vielleicht noch ein bisschen mit dabei.
Cardio ist natürlich dabei, so wie heute zum Beispiel.
Oder warst du heute schon im Fitnessstudio?
Nee.
Oder meinst du,
ich zähl mal Fußballtraining als Cardio mit. ja, nein, also ich sag mal, ich habe halt auch am Anfang zu einem sehr guten Kumpel, wahrscheinlich meinem besten Kumpel, gesagt, dass ich es nicht mag, stupide zu laufen. Ich finde es blöd. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, vergiss es. Das hat mir überhaupt keinen Spaß. Ich war auch nie der Typ, der so auf Ausdauersport steht. Ich war, wenn ich wo gut war, dann war ich so gut in Sachen wie Sprint oder so, wo man seine volle Energie sofort abrufen muss. Sowas fand
nicht
ich,
lange.
Sowas fand ich richtig, nicht lange. Sowas fand ich immer richtig gut früher.
Ja.
Kumpel hat gesagt, Philipp, mach's einfach. Versuch es einfach mal durchzuziehen. Und wenn du Erfolge, die Fortschritte siehst, pusht dich das enorm. Und da muss ich sagen, er hatte zu 100% recht. Ja. Also das ist natürlich wahrscheinlich wieder personenbezogen, aber bei mir ist es so, wenn ich sehe, was ich erreiche, also wenn ich sehe, dass ich letzte Woche angefangen habe mit 2 Kilometer Läufen und mache 2 Wochen später auf einmal 4 Kilometer Läufe, denke ich mir so, boah, ja, geil.
Erfolgserlebnisse.
Ja,
das ist wichtig.
Ja. Und selbst, was ich immer sage, wo mich schon ein paar Kumpels zu gefragt haben, ja, und wie ist das denn, während du läufst? Wie geht's dir dabei, sage ich jetzt mal? Sage ich, nicht gut. selbst jetzt nicht.
Okay.
Ich fühle mich dabei nicht besonders krass oder es Also es macht mir jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr Spaß, weil man halt ein bisschen mehr schafft. Ja, so. Okay. Aber es ist trotzdem immer wieder gleich anstrengend. Das ist nicht so, dass es irgendwie extrem leichter wird. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt nur 2 Kilometer laufen würde, würde ich sagen, ja, es ist nicht mehr so anstrengend wie früher. Gut, das ist klar. Aber es ist trotzdem immer wieder eine Herausforderung. Und in dem Moment denkt man sich manchmal natürlich, warum machst du das eigentlich? Ja. Aber das beste Gefühl, was ich immer habe, ist nach dem Sport. Nach dem Sport, wenn ich geduscht bin und mich dann auf die Couch legen kann und denke drüber nach, was ich eigentlich gemacht habe heute und sage, boah, heute bist du 12 Kilometer gelaufen, letzte Woche warst du vielleicht bei 10, dann musst du sagen, das ist das beste Gefühl, das es gibt.
Diese Zufriedenheit.
Die Bestätigung. Richtig.
Okay.
Das ist im Fitnessstudio jetzt nicht anders, wenn man Gewichte hochdrückt oder irgendwie sowas, dann ist man in dem Moment, denkt man sich, oh, ich... ja. Aber danach, wenn du dann da nochmal drüber nachdenkst und dann vielleicht auch eine Erfolge im Spiegel siehst, boah, das gibt einen extremen Push.
Okay.
Das ist so.
Ja. Und wenn du, also du gehst ja dann noch laufen, wie ich das jetzt raushöre, also das hast du jetzt nicht völlig eingestampft.
Genau.
Hörst du dann Musik dabei oder läufst du einfach nur und nimmst einen Ball an Fuß?
Das habe ich mir natürlich ausprobiert. Das ist eine absolute individuelle Sache, sage ich mal. Ich habe am Anfang bin ich ohne Musik gelaufen, weil ich einfach das nie gewohnt war, mit Musik zu laufen. Dann habe ich es mal mit Musik probiert und ich fand's blöd.
Okay.
Ja, ich habe gedacht, es ist ganz cool zu laufen mit Musik, aber mein größtes Problem daran war, dass ich mich nicht atmen gehört habe und ich fand das extrem blöd, meine Atmung nicht zu hören, weil mir das am Anfang, vielleicht ist es auch jetzt wieder anders, ich habe es jetzt aber seitdem nicht mehr gemacht, aber am Anfang war für mich die Atmung beim Laufen extrem wichtig und ich habe mich selbst nicht gehört beim Laufen und dann konnte ich nicht mehr nach 1 Kilometer, weil ich einfach wahrscheinlich völlig falsch geatmet habe und dann konditionell komplett tot war.
Sehr gut.
Dann dachte ich mir so, was ist jetzt das Problem? Habe die Ohrhörer rausgenommen, habe mich wieder atmen hören, ging wieder, ganz normal.
Okay, das ist aber gut zu wissen, sowas, also einfach mal zu hören.
Ja, wenn ich jetzt im Fitti bin und nur so Gewichte hochstemme oder so, dann ist Musik wieder extrem wichtig, weil das gibt mir wieder so einen 10%igen Push nochmal oder so.
Ja, du hast dann aber nicht Heino oder sowas, sondern was Happeres oder was?
Ja, also so ein bisschen Motivationslieder, so wahrscheinlich ein bisschen Rap und so weiter. Also so, ja, jetzt nicht hier irgendwie Schlager oder irgendwie sowas. Das nicht.
Atemlos.
Das nicht.
Das hörst du beim Laufen.
Ja. Bei solchen Sachen pusht mich Musik dann wieder extrem.
Okay.
Aber beim Laufen damals, ich konnte es nicht. Es ging einfach nicht mit Musik. Das war so. Ja,
okay. Ja, da muss man seine Erfahrungen machen. Ja, man muss es für sich echt ausprobieren und nicht gleich sagen, ach scheiße, funktioniert nicht.
Aber was ich sagen kann, dass es wahrscheinlich viele Leute pushen wird und ja, dass man nochmal alles rausholen kann, wenn man wahrscheinlich seine Lieblingslieder hört oder so. Ich denke, da ist man nochmal anders motiviert einfach.
Okay.
Ja.
Mich würde das einfach ablenken von der Sache selbst.
Okay.
Ja,
das ist halt komplett individuell.
Ja. Okay. Hast du in der Vergangenheit schon mal versucht, so akribisch abzunehmen? Oder war das jetzt wirklich der erste? Also du hast ja gesagt, es schwankt bei dir immer schon seit jeher, aber manchmal schwankt es ja unbewusst oder weil man einfach vergisst zu essen oder weil so viel los ist. Gab es schon mal richtige Versuche oder war es jetzt der erste?
Also es gab definitiv schon mehrere Versuche.
Okay.
Und ich bin tatsächlich wahrscheinlich immer am gleichen Punkt gescheitert. Es gibt so einen Punkt, der ist extrem blöd. wenn man den überwunden hat, dann würde ich sagen, ist man fast unaufhaltsam.
Okay.
Das ist so dieser Punkt, nachdem die erste Motivation verflogen ist. Ich denke, den haben viele Leute und da scheitern auch viele Leute dran. Das ist so, wenn man, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, man wiegt jetzt 100 Kilo als Beispiel und nimmt 5 Kilo ab, ist man total fokussiert und hyped und sagt, ja, 95 Kilo jetzt in, weiß ich nicht, 4 Wochen oder irgendwie sowas, ja, total geil oder wahrscheinlich sogar noch weniger, weil am Anfang ja ziemlich viel Wasser im Körper noch ist. Und dann machst du einfach 2 Wochen was und es bewegt sich kaum was beim Gewicht. Und das ist dieser Punkt, genau das ist der allerschwerste Punkt, meiner Meinung nach, den man beim Abnehmen haben kann, diese Phase, wo wo man einfach mal keine Fortschritte sieht. Und an der bin ich früher extrem oft gescheitert.
Okay.
Weil ich das auch nie mit irgendwem zusammen gemacht habe. Also nie vielleicht eine Wette hatte oder mein Kumpel mir nicht dabei geholfen hat oder so, sondern immer ich alleine war. Das heißt, an dem Punkt hat man dann nachgedacht, warum mache ich das eigentlich? Naja, und dann ist...
Bringt ja
alles. Bla bla bla. Und dann hattest du die Chipstüte wieder in der Hand. Ja.
Ja. Und dann ging es einem besser.
Ja, dann ging es einem besser. Man hatte wahrscheinlich 10 Kilo mehr drauf, mit dem man angefangen hat. Der sogenannte Jojo-Effekt.
Ja.
Ja, und das war der Punkt, an dem ich dieses Mal nicht gescheitert bin, sondern an dem ich einfach diesen Ehrgeiz hatte. Wahrscheinlich, weil ich beeinflusst war durch ein paar andere Leute, positiv beeinflusst war und habe bei dem Punkt einfach mal weitergemacht, 1,5 Wochen, 2 Wochen, 3 Wochen und dann kamen wieder Fortschritte und ja,
dann war es wieder der Selbstläufer.
Und wenn man dann weiß, man hat diesen Punkt einmal überwunden, falls es dann nochmal später kommt, sagst du dir, schaffst du nochmal, kein Problem. Und das war das, ja, das war der Punkt, an dem ich sonst wahrscheinlich 4-5 Mal gescheitert bin. Ja.
Wäre wahrscheinlich diesmal auch wieder so gewesen.
Könnte möglich sein, ja.
Also sportlicher Ehrgeiz dahinter durch den Zweikampf quasi. Ja.
Richtig,
ja.
Ganz genau.
Ja, das ist gut, das ist auch eine Motivation.
Ja,
ja, definitiv. Ja. Okay, damit haben wir im Grunde genommen ja schon die Frage beantwortet, die mir jetzt noch sonst auf der Zunge gebrannt hätte. Was so die Hindernisse waren in der Vergangenheit. Aber das sagtest du ja jetzt, es sind diese Stopps im Erfolg.
Stopps im Erfolg, ja.
Okay. Du hast ja schon beantwortet, dass es sich bei dir aufgebaut hat durch Chipsfuttern und dies, das, jenes. Sicherlich dann auch so ein bisschen scheibchenweise. Also man hat es eigentlich gar nicht gemerkt. Man kriegt es gar nicht so richtig mit. Und irgendwann kommt man vielleicht doch mal auf die doofe Idee, an einem Spiegel vorbeizugehen oder sich auf eine Waage zu stellen und dann erschreckt man sich.
Sehr, sehr interessant ist, wenn man sich jetzt Bilder anguckt von früher. Das ist wirklich schlimm. doch, weil ich sag mal, ich habe zu meinen Mitmenschen zu Hause zum Beispiel gesagt, warum habt ihr nicht mal einfach irgendwas gesagt? Es ist aber das große Problem, dass die sich auch einfach daran gewöhnen. Und wie du schon sagst, das ist scheibchenweise. Das heißt, die kriegen das auch nicht so dolle mit. Und man selbst kriegt es auch nicht so dolle mit. Und wenn man dann aber den Unterschied sieht von vor 1,5, 2 Jahren bis jetzt, dann denkt man sich so...
Wer ist das?
Ja, ganz genau.
Ja.
Ja. Und das ist... Ja, also man sollte... Also es muss jeder selbst entscheiden, das ist ganz klar. Da sollte man keinen zu drängen. Aber ich finde, man sollte trotzdem immer mal in den Spiegel gucken, immer mal sich auf die Waage stellen und sagen... Fühle ich mich damit gut oder nicht? Und wenn man sagt, ich fühle mich damit gut, alles super, kein Problem. Wenn man sagt, nee, dann sollte man noch wirklich was machen dagegen und nicht schnell sich verstecken vorm Spiegel oder irgendwie sowas oder schnell von der Waage runtergehen. Ja.
Apropos Waage, wiegst du dich regelmäßig? Oder hast du dich im Laufe der Zeit regelmäßig gewogen?
Also wie ist es jetzt? Bei dieser Wette, die... damit begonnen hat, dann da natürlich schon, definitiv, weil darum ging es ja. da habe ich mich wahrscheinlich, also ich würde fast sagen, jeden zweiten Tag gewogen.
Okay.
Ja. Auch nicht besonders gut unbedingt, weil man dann natürlich auch wieder dieses Phänomen mit diesen wenig Fortschritten hat, weil nach 2 Tagen sieht man eigentlich nicht viel, wahrscheinlich sogar gar nichts. Würde ich im Nachhinein jetzt wahrscheinlich auch anders machen, dass ich sage, ich wiege mich vielleicht 1-2 Mal in der Woche maximal. Und es ist auch immer, was man auch absolut bedenken muss, dass das Gewicht auch trotzdem viel schwanken kann. Also ich meine, es kommt darauf an, welche Tageszeit es ist, was man gegessen hat an dem Tag und vor allem, ob da jetzt viel Wasser im Körper ist oder was auch immer. Es kann natürlich extrem auch schwanken. Und wenn man dann natürlich so ein bisschen angeknackst ist, weil man sieht, oh, ich habe jetzt hier keinen Fortschritt gemacht, obwohl du vielleicht wirklich einen Fortschritt gemacht hast, nur weil du heute 5 Liter Wasser getrunken hast oder so, bevor du dich gewogen hast, ist das auch nicht so besonders. Ja. Aber grundsätzlich habe ich mich in der Anfangszeit sehr oft gewogen. Vielleicht einmal zu oft.
Ja, ja, ja. Also das passiert schnell, wenn man dann schnell Erfolg sehen möchte. Hast du eine ganz normale Waage zu Hause oder hast du so eine spezielle inzwischen? Es gibt ja auch solche Körperfettanalysewagen. Ich kenne mich da jetzt nicht im Detail mit aus, natürlich. Hm. Aber ich weiß, dass es sowas gibt. Ich habe das auch mal von der Krankenkasse aus gemacht, die mal bei uns auf Arbeit war. Hab mich erschrocken. So viel sei weggenommen.
Nee, ganz normale Waage. Ganz stinknormale Waage, wo da eine Zahl steht, mit der man nicht immer einverstanden ist. Aber ja, mit der ich lange nicht einverstanden war, aber jetzt mittlerweile bin.
Okay.
Ja.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du es verrätst, wo bist du gestartet, wo bist du aktuell und was ist dein Ziel?
Also gestartet bin ich bei genau 113 Kilo, hatte ich damals. Okay. Das war.
Gib mir noch die Größe dazu, weil wer der 2,50 Meter ist, das 113 ja okay.
Ja, nee, 1,83 Meter.
Okay.
Ja.
Nur fürs Gefühl.
Ja, also 1,83 Meter Körpergröße, 113 Kilo Startgewicht. Das war im November 2020 ungefähr, so zu dem Zeitraum.
So sah es da auch nicht aus, muss man sagen.
Ja, das höre ich tatsächlich von vielen.
Ja,
das höre ich tatsächlich von vielen, dass sie mir das nicht zugetraut haben, dass ich so viel drauf hatte, aber es war tatsächlich so.
Okay.
Ja. Und mittlerweile bin ich bei 85 Kilo.
Okay, das passt sehr gut zu 1,83. Ne?
Ja, das heißt 28 Kilo jetzt circa sind es. Ja. Jetzt geht es natürlich, ich habe jetzt kein wirkliches Ziel mehr, außer natürlich jetzt nicht mehr so extrem zuzunehmen wie früher.
Ja.
Da ich jetzt natürlich relativ viel im Fitti bin und eigentlich auch jetzt wieder in die andere Richtung möchte, dass ich Muskelaufbau sozusagen betreibe, wird es natürlich wieder Gewicht dazugeben, aber das ist ja dann halt positives Gewicht, sage ich jetzt mal. Deswegen sind auch diese BMI-Rechner nicht perfekt.
Nee,
ja.
Bodybuilder mit 0% Körperfett.
Das ist einfach so.
Viel.
Aber für, ich sag mal, für Otto Normalverbraucher ist ein BMI-Rechner gar nicht so verkehrt. Ja, also es sind jetzt 28 Kilo, die ich abgenommen habe. Aber jetzt schon seit einer Weile 85 Kilo, also die halte ich jetzt auch schon ein bisschen.
Okay, war dann aber auch bewusst das Halten letzten Endes?
Das Halten ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, ja. Also das ist eigentlich das Schwerste, was es gibt, das Gewicht zu halten.
Ja.
Weil man dann halt keine Fortschritte mehr sieht. Da ist es dann vorbei mit Fortschritten. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt 78 Kilo wiegen wollen oder so, weil mir das einfach viel zu wenig ist.
Ja.
Richtig. Ja. Aber das Halten ist das Allerschwerste, meiner Meinung nach.
Ja. Okay.
Weil du einfach keine Fortschritte siehst, weil du trotzdem jetzt nicht sagst, ich bin jetzt am Ziel, ich kann mich jetzt belohnen wieder, indem ich Chips und Schokolade und so weiter esse. Ja. Meine Denkweise dabei ist aber immer, und deswegen bin ich schon eigentlich zu 100% kann ich nicht sagen, weil immer irgendwas passieren kann, aber zu 99,9% überzeugt, dass ich nicht mehr in die andere Richtung gehe. Ich sage einfach, komm, guck, was du erreicht hast, guck, wie schwer das war, weil es war definitiv nicht leicht.
Ja.
Wofür hast du das jetzt gemacht? Und das ist einfach so meine Denkweise, wenn ich jetzt eine Tüte Chips vor mir sehe und denke ich mir schon mittlerweile, auf gar keinen Fall esse ich die jetzt. Dafür hast du heute zum Beispiel, bist du viel zu viel gelaufen, um jetzt das nicht, weil ich weiß auch jetzt, wie viele Kalorien und all sowas.
Ja,
wenn man sich das erstmal,
man
muss erstmal das in Relation stellen. Dass man erstmal weiß, wie viel sind denn eigentlich 800 Kalorien so beim Sport zum Verbrennen.
Ja,
ja. Und wenn man weiß, dass das schon nicht wenig ist zum Verbrennen, dann weiß man auch, wie so eine Chipstüte, was die für eine Gewichtung hat. So, was die wert ist eigentlich.
Wie viele Kilometer.
Richtig, richtig. Und erst wenn man das wirklich so richtig verstanden hat, dann glaube ich, kann man das handeln, dass man das Gewicht auch gut halten kann.
Ja.
Also ich würde, glaube ich, jetzt nicht mehr. Wenn du mir jetzt hier 5 Chips-Typen hinlegen würdest, würde ich jetzt, glaube ich, nach dem Sport sagen, vergiss es.
Okay.
Ja.
Verzichtest du da auf sowas jetzt generell oder gibt es auch mal einen Cheat-Day oder sagst du, ey, komm, heute ist Geburtstag, heute ist alles egal. Wie gehst du damit um?
Schwere Frage.
Ja, ich weiß.
Ja.
Darum sind wir hier, für schwere Fragen.
Also am Anfang, ich muss immer so ein bisschen so relativieren, weil das ist, wir reden einmal komplett über das Abnehmthema an sich. Und jetzt bin ich mittlerweile vom Kopf her schon so im Fitness-Thema drin, dass ich erstmal wieder ein bisschen Revue passieren lassen muss, wie es eigentlich genau war. Aber beim Abnehmen war es so, ich hatte wirklich immer mal so einen Tag drin, den ich Cheat Day genannt habe. Aber das war jetzt kein Tag, an dem ich sage, ich esse jetzt 5 Döner, 4 Pizzen, 26 Tüten Chips und nochmal 3 Tafeln Schokolade oder so. Das war es jetzt nicht. Es war aber so ein Tag, wo ich gesagt habe, ich esse jetzt mal einen Döner, trinke vielleicht eine Cola oder so. Und dann ist aber auch okay. Also ich gönne mir was, aber ich übertreibe es nicht beim Cheat Day. Ja. Das ist auch nicht der Sinn von einem Cheat Day, finde ich. Vielleicht, ja, okay, das ist wieder Ansichtssache, aber da kommt dann irgendwann wieder, was ich eben gerade gesagt habe, dieses, wie viel ist so ein Döner wert, wenn der 1000 Kalorien hat oder so, und dann denkst du dir so, boah, für 1000 Kalorien musst du so viel laufen, ja, willst du den jetzt wirklich essen? Ja. Das,
Mark, oh Gott, du siehst ja in dem Essen nur noch das Schlechte.
Nein, ich sehe auch das Gute. Ich esse sehr gerne Döner. Döner war wirklich früher meine absolute Lieblingsmahlzeit, ist eigentlich auch jetzt immer noch. Ist eine meine absolute Lieblingsmahlzeit. Aber ich weiß, was er jetzt wert ist. Dass dieses Wertschätzen, das muss man lernen. Mhm. Und beim Cheat Day, ja, okay, man kann da schon mal eine Tüte Chips essen. Das ist okay, mache ich tatsächlich auch immer noch. Mhm. Aber ich will dahin gehen, dass ich eigentlich dieses Cheat Day-Prinzip komplett weglasse. Mhm. Dass ich wirklich durchziehe. Okay. Man muss sich natürlich auch immer, das Wichtigste eigentlich, man muss wissen, was man will. Das ist die Hauptfrage. Willst du abnehmen? Willst du Muskeln aufbauen? Willst du ein Sixpack haben oder sowas? Ja, das ist natürlich extrem hochgegriffen.
Was will ich mit einem Sixpack, wenn ich ein Fass haben
kann? Ganz genau. Aber sowas wie zum Beispiel Sixpack oder... Ja, Sixpack ist natürlich extrem, aber da sind so eine Sachen wie Cheat Day natürlich überhaupt nicht erlaubt. Okay. Ja, da sind ganz viele Sachen verboten. Nur ich bin gerade genau in dieser Phase drin, ich bin gerade in dieser Überlegungsphase. Willst du in deinem Leben einmal ein Sixpack haben und sagen, ey, in 20 Jahren oder so, wenn man denn wahrscheinlich kein Sixpack mehr hat. Ich hatte aber früher, ich hatte mal eins. Das finde ich cool.
Du meinst, es steht auf deiner Lebens-To-Do-Liste.
Ich finde es cool. Nur muss man halt dagegen rechnen, sowas wie Zucker grundsätzlich geht dann eigentlich gar nicht. Hm. Ja, also, und Zucker ist ja in nicht so wenig Lebensmitteln drin. Ja. Vor allem in nicht in so wenig Lebensmitteln, die ganz gut schmecken.
Ja. Ja. Ernährungstipp, wenn es schmeckt, spuckst du aus.
Richtig. ja, sowas wie Alkohol und all so eine Sachen fallen dann natürlich weg. Ja. Will man das? Das ist halt die Frage. Ja, wie viel ist es wert, sowas zu haben? Ich würde es cool finden, sowas mal zu haben. Ich bin gerade noch in der Überlegungsphase, ob ich es wirklich so durchziehe. Okay. Ja, aber das zum Thema Cheat Day. Man kann ihn machen. Grundsätzlich, ich glaube, der Sinn von dem Cheat Day ist natürlich, dass du nicht in diese Phase kommst, in diese Fressphase irgendwann wieder. Ja.
Diese Verlangen.
In diese Jojo-Phase. Ja. Ja. Du musst deinem Körper natürlich auch sagen... Du musst deinem Körper auch sagen, wenn du jetzt hier vielleicht am Tag bloß 1200 Kalorien gerade isst, weil du gerade ein absolutes Defizit haben willst, gewöhnt er sich natürlich auch irgendwann daran. Ja? Du musst natürlich auch immer mal irgendwann anstoßen und sagen, hier, ich kann aber auch mehr essen wieder, damit er sich wieder an dieses geringe Defizit, also damit er sich nicht an das geringe Defizit gewöhnt.
Ja. Davon habe ich auch schon gehört.
Richtig, also das ist gar nicht so unwichtig. Aber trotzdem, den Cheat Day komplett wegzulassen, ist am besten, sage ich jetzt mal.
Aber wie du schon sagst, es kommt darauf an, wie man ihn auslegt. Wenn du sagst, ich ernähre mich bewusst und einmal die Woche gibt es halt einfach mal einen Döner.
Klar, oder ich,
das ist ein oder ich bin auf, ich, ist es, glaube ich, auch okay.
Ich bin auf einer Feier und trinke 5 Bier oder so. Da muss ich jetzt auch nicht drauf gucken, ob wie viel Kalorien die haben oder sowas.
Auf einer Feier fängst du nicht an zu rechnen.
Nein, und da hat doch keiner Bock zu. Nein. Und einfach mal eine coole Feier zu haben mit seinen Kumpels oder was weiß ich, mit der Familie oder so, ist doch total cool. Ja. Macht doch mega Spaß. Das ist doch auch mal cool. Aber dann steht bei der Feier vielleicht halt eine Riesentüte Nüsse oder was weiß ich. Und dann muss ich halt an dem Cheat Day überlegen, will ich die jetzt aufessen oder will ich lieber 5 Bier trinken oder so. Und dann beides zu haben, na, das ist dann wieder, weiß ich
trinkst
nicht.
Trinkst du 2 Bier und isst nur die halbe Schüssel.
Zum Beispiel, das wäre ein Kompromiss.
Genau, das von jedem was. Ja, okay.
Also Cheat Day kann man schon empfehlen, sage ich mal.
In einem Rahmen.
In einem Rahmen. Ja.
Okay.
Ja.
Ja. Ja. Aber gut, ja, wie du sagst, es ist dann halt aber ein dauerhafter Prozess, gerade bei der Mission Gewicht halten, die dann, wie du sagst, schwerer ist als das eigentliche Abnehmen, wo man Erfolge sieht, die du beim Halten halt nicht mehr hast.
Ja, also halten ist definitiv deutlich schwerer als abzunehmen.
Und dauert länger.
Dauert viel länger.
Nämlich, nämlich.
Ja.
Ja. Ja, gut, da muss jeder für sich selber dann auch schauen, einen guten Mittelweg zu finden. Hattest du ein Problem, das habe ich auch schon mal gehört, man ist ja dann auf Abnehmen aus, hat sich darauf eingestellt, dann ein Maß zu finden, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt nicht mehr ab, ich nehme aber auch nicht zu. War das irgendwie eventuell schwierig oder sagst du, pff, komm, so genau gucke ich da dann auch nicht hin?
Das ist eine gute Frage. Ja? Muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Also ich habe dann, als ich abgenommen habe, schon relativ wenig gegessen und ich weiß ganz genau, wie viel ich jetzt mittlerweile, weiß ich es, wie viel ich essen kann, um mein Gewicht zu halten. Also wenn man sich über einen gewissen Zeitraum damit beschäftigt, dann muss man auch nicht unbedingt jetzt hier irgendwie eine App benutzen oder irgendeinen Kalorienzähler oder sowas, sondern man weiß einfach circa, wie viel man essen kann, um abzunehmen. Man weiß, wie viel man essen darf, um das zu halten. Und man weiß auch leider aus der Vergangenheit, wie viel man essen kann, um wieder zuzunehmen.
Das ist, glaube ich,
gibt's wahrscheinlich kein Open End.
Das ist das Allereinfachste.
Ja.
Ist einfach, was da steht. Und dann,
ja, aber damit hatte ich jetzt kein großes Problem. Okay. Weil ich dann auch gesagt habe, jetzt hier bei 85 Kilo, ja komm, bis 1,83 groß, 85 Kilo, das ist eigentlich ganz gut.
Ja,
ja.
Finde ich auch.
Also das ist ein optimales Maß. Jetzt geht es halt ja, so ein bisschen um Definition vom Oberkörper, so, ja, zum Beispiel.
Ja, ja. Und da kommt jetzt zwangsläufig wieder ein bisschen Gewicht dazu.
Da kommt dann wieder Gewicht,
das ist ja dann
Gewicht
aber, dazu. Wie du sagst, ja. Gutes Gewicht, das ist nicht schlimm.
Richtig, so. Richtig.
Okay, sehr schön. Philipp, ich danke dir für deine Eindrücke, für deine Ehrlichkeit und dann wollen wir mal noch hören, was die anderen so für Erfahrungsberichte liefern. Vielen lieben Dank.
Dankeschön. Dim, dim,
dim. So, jetzt habe ich den Ralf bei mir. Hallo Ralf.
Hallo Danny.
Wie war denn das bei dir? Was war für dich so das Ziel? Du hast ja früher auch viel verlicht geworden, Gewicht verloren und was waren für dich so die Beweggründe? Erzähl mal.
Na, bei mir gab es zwei Phasen im Leben, wo das wirklich ein richtig aktuelles Thema war. Das eine war damals in der Schulzeit. Ja, ich hatte meinen ersten Kreuzbandriss mit 16, ja, wurde dann aber erst ein halbes Jahr später operiert. Habe da extrem zugenommen in der Zeit. Ja, und da ging es dann wirklich um Ästhetik, weil es einfach wirklich nicht mehr schön aussah. Dann das zweite Mal, wo ich immer wirklich ein bisschen aktiver steuern musste, ja, und auch ein bisschen bewusster trainieren musste, war dann so im Laufe der Corona-Pandemie, ja, dann Richtung Ende letzten Jahres habe ich es dann endlich geschafft, wieder anzufangen, um mich jetzt zum Glück wieder in einer halbwegs präsentablen Form zu zeigen.
Okay, also war es bei dir beim ersten Mal abnehmen und beim zweiten Mal fit werden, oder verstehe ich es jetzt richtig?
Also beim ersten Mal war es wirklich reines Abnehmen, weil ich einfach auch schockiert war, wie ich aussah, was die Waage angezeigt hat. Ja, ich kann es ja auch sagen, es waren 94 Kilogramm, ja, bei einer Körpergröße von 1,83.
Okay.
Das war schon...
Gibt Schlimmeres, aber ich habe es irgendwie mehr in Erinnerung.
Es sieht auf Fotos auch schlimmer aus, als es sich wahrscheinlich angefühlt hat zu dem Zeitpunkt.
Pack mal eins in die Shownotes.
Vielen Dank dafür. Es war das erste und letzte Mal, dass ich hier zu Gast bin. Spaß beiseite. Ich komme natürlich immer wieder gern.
Sehr schön.
Zurück. Und letztes Jahr, wo es dann wirklich darum ging, auch im ersten Moment schon ein bisschen abnehmen, aber da kamen dann auch wirklich Fitnessaspekte noch mit dazu. Und für mich eigentlich über allem steht wirklich so diesen Körperfettanteil zu reduzieren. Ja, und mit dem einher geht dann auch schon einmal abnehmen, aber auf der anderen Seite auch die Leistungsfähigkeit zu steigern.
Okay. Wenn du jetzt sagst, Körperfettanteil ist so das primäre Ziel, hast du denn dafür auch eine entsprechende Waage zu Hause oder misst du einfach nur das Gewicht?
Tatsächlich habe ich in meiner Wohnung gar keine Waage, gar nicht.
Gut.
Ich wiege mich, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin. deswegen sind die Wiegezeiten auch immer etwas weiter auseinander. Okay. Ja, immer wenn ich mal wieder hier bin.
Das heißt, du hast noch Zeit zum Kompensieren, wenn es doch mal irgendwie daneben ging.
Nee, aber das ist ja auch, ich finde auch, wenn es um das Thema Abnehmen und sowas geht, ist Geduld auch ein ganz wichtiger Faktor und Erfolge sieht man auch nicht immer gleich. Mhm. Und ich mache das halt wirklich über Passform gerade von Hosen oder halt auch vom Spiegelbild. Und gerade Körperfettanteil lässt sich halt auch sehr leicht sehen, wenn du mal an dir runterguckst und du siehst, ob sich so Bauchmuskulatur ein bisschen definierter ist, ob da was rauskommt. Du siehst es an den Armen, was, ob da so ein bisschen die Äderchen so langsam irgendwie rauskommen. Also das sieht man dann schon irgendwann im Laufe des Prozesses.
Okay, das ist jetzt deine Meinung oder hast du das recherchiert?
Nee, das sieht man, meine Erfahrung.
Okay.
Ja, also das sieht man halt auch, wenn du jetzt mal anguckst, wie Profi-Bodybuilder oder Profisportler sind, die sehen halt genau so aus, ja, wo die Adern rausgucken. Das ist halt, das liegt halt am Körperfettanteil.
Okay, okay. Ja, klingt plausibel.
Ja, also ich glaube, du musst so mal unter 12, unter 10% kommen, wo es dann wirklich richtig anfängt, richtig sichtbar zu werden. Mhm. Ja. Und Richtung Wettkämpfen gehen die halt noch viel, viel tiefer. Mhm. Ja, aber das ist dann auch nicht mehr gesund, glaube ich.
Das sieht auch nicht mehr schön aus. Aber gut, das ist ja eine Geschmacksfrage im Endeffekt. Ja. Okay, also du hast, wenn ich das jetzt nochmal richtig zusammenfasse, zwei verschiedene Herangehensweisen in dem Moment. Einmal pures Abnehmen, einmal wirklich hier ein bisschen Fitness. Hast du da bestimmte Programme gemacht oder hast du einfach gesagt, ich mache jetzt hier einen auf FDH oder sonstige Methoden, an die du dich rangetastet hast? Oder war es professionell im Fitnessstudio oder dergleichen? Wie bist du denn in die Sache rangegangen?
Ja, also ich glaube, das erste Mal würde ich fast sogar ein bisschen ausblenden, weil ich da halt einfach gar keine Ahnung von hatte, was ich eigentlich mache, weil ich mich mein Leben lang mit Ernährung nie beschäftigen musste. Ja, wenn du als Teenie aufwächst und im Fußballverein bist und in deiner Freizeit auf den Sportplatz gehst, kannst du eigentlich so viel essen, wie du willst, da passiert nichts. Ja, und deswegen hatte ich halt überhaupt kein Bewusstsein über das Thema Ernährung und habe das wirklich dann auch danach, ja, wo ich dann wirklich diesen Schockmoment hatte, ja, dieses Erlebnis und zu sagen, okay, jetzt musst du wirklich was machen, ist tatsächlich auch wieder nur über Sport dann wieder runtergetrieben. Ja, und dann aber wirklich jeden Tag trainiert. Ja, bis es dann, glaube ich, nach einem halben, dreiviertel Jahr dann wirklich wieder deutlich tiefer war vom Gewicht. Jetzt beim zweiten Mal, durch die vielen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe in den Jahren, ich habe sehr viele Physiotherapeuten durch immer mal wieder kleinere Verletzungen, die ich hatte. Habe da ein paar gute, ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, aber habe mit von allen irgendwie immer so ein bisschen was mitgenommen, weil es immer um ganzheitliches Training ging, ja, auch Tipps von Orthopäden, ja, teilweise. Und dann hat sich das immer so ein bisschen weiter zusammengefügt. Und ich würde sagen, der Großteil, oder sagen wir so, das Standardprogramm bei mir läuft wirklich über die Ernährung. Ja, und dann, weil ich da auch sage, Körperfett verlieren, geht es natürlich auch Richtung Training. Ja, weil das im Endeffekt, wenn du so meine Methode zusammenfassen möchtest, geht es tatsächlich darum, sich den Kalorienhaushalt anzugucken. Und wenn du abnehmen möchtest, dann im Kaloriendefizit zu leben. Mhm. Ja, und wenn du Muskeln aufbauen möchtest, natürlich brauchst du einen kleinen Kalorienplus. Und damit gepaart oder einhergehend auf jeden Fall auch eine gesunde Ernährung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich mache kein Programm, keine Diät, irgendwas. Für mich geht es auch wirklich unabhängig davon, in was für einer Phase ich mich gerade befinde, wirklich darum, mich gesund zu ernähren. Ja, für mich ist es dann wirklich darum, relativ wenig Kalorien, ja, dann auch zu mir zu nehmen mit den Lebensmitteln und auf den Eiweißgehalt zu achten, ja, wenn ich
einkaufen gehe. Der dann aber hoch ist, ne?
Genau.
Ja.
Ja. Also bei mir sind jetzt zum Beispiel, ich bin kein Vegetarier oder Veganer, aber ich ernähre mich trotzdem sehr gern vegetarisch, ja, weil da auch ich zum Glück sehr viele Produkte gefunden habe, die mir schmecken und die gleichzeitig auch diese ganzen Kriterien erfüllen. Für mich sind zum Beispiel Linsen, die ich sehr gerne esse, die fast jede Woche irgendwo mit auf dem Speiseplan auftauchen. Kichererbsenprodukte, also Hummus, ja, in der Form ist ein sehr leckerer Dip oder auch Brotaufstrich. Oder auch so Sojaprodukte. Ja, ist gern Sojajoghurt oder auch Edamame, ja, also diese jungen Sojabohnen.
Was du denkst?
Edamame.
Schöner Name.
Ja, junge Sojabohnen.
Okay.
Ja, und das ist so das, was so zu den Hauptmahlzeiten dann oft dazu kommt. Wenn es in Richtung Fleisch geht, auch mal Geflügel. Und so Richtung Snacks, was da so meine Favorites sind Morüben, die gehen immer. Da kannst du so viel von essen, wie du möchtest.
Oh!
Ja, gern mit Hummus als Dip. Ja, ist eine schöne Geschichte.
Hui, klingt aber gewöhnungsbedürftig.
Ja, kommt man aber ran. Ja.
Okay.
Nüsse, ja, wobei man da ein bisschen aufpassen muss mit der Menge, weil sie sehr kalorienhaltig sind, ja, aber auch guter Eiweißlieferant. Und mein Favorite auch, wenn man abends mal auf der Couch liegt und vielleicht eher Lust hätte, auch mal eine Tüte Chips oder irgendwas anderes aufzumachen, dann zur 99% Schokolade zu greifen. Hast du 1 Gramm Zucker drin. Und man hat halt ein ganz anderes...
Staubig?
Nee, überhaupt gar nicht staubig. Nein, man hat einen ganz anderen Genuss dabei. Okay. Weil ich kenne das auch, wenn du sonst eine normale scharfe Schokolade aufmachst, machst du sie nicht wieder zu. Also sie wird aufgegessen. Und da schaffe ich es, ich glaube, es sind 50 Gramm Tafeln. Ja, und ich schaffe dann davon vielleicht 6 kleine Stückchen. Ja, das ist ein Drittel vielleicht von der Tafel, die dann am Stück dann vielleicht auch zu essen. Aber du legst sie halt so ein Plättchen dann in Gauben, ja, lässt das da schmelzen. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Aber du hast halt trotzdem das Gefühl, dass du relativ viel eigentlich gerade konsumiert hast.
Okay, ich bleib mal bei der Schokolade hängen, weil das ist so für mich auch so ein Thema. Je heller die Schokolade, umso besser schmeckt sie. Zumindest geht mir das so. Weiße Schokolade ist zartbitter auf jeden Fall vorzuziehen, rein geschmacklich. Von daher merke ich auch immer, wenn ich zartbitter esse, puh, man muss sich dran gewöhnen. Es geht dann irgendwann, ja. Hast du jetzt einfach gesagt, ey, Vollmilch weg, 99 her und geht? Oder hast du dich rangetastet? Weil das ist ja nur wirklich gewöhnungsbedürftig.
Das geht auch ein bisschen zurück auf meinen Physiotherapeuten in Frankfurt. Weil ich den auch mal gefragt hatte, ist schon ein paar Jahre her, was ich ernährungstechnisch eigentlich am besten machen kann. Und er hatte mir so 4 Produktgruppen genannt, wo er sagte, auf die solltest du, wenn möglich, verzichten oder halt zumindest das reduzieren. Und das sind Zucker, Alkohol, Weizenprodukte und Milchprodukte. Und Zucker, ja, ist dann halt ein ganz entscheidender Anteil da drin. Ja, gerade Industriezucker, ja, der dann überall mit drin ist. Und da wirst du auch verrückt bei, wenn du durch den Supermarkt gehst und versuchst, Produkte auszuwählen, die keinen Zuckerzusatz haben, ja, zumindest dieses eine Kriterium erstmal zu erfüllen. Mhm. Und wenn du dann in diese Schokoladenabteilung gehst und auch mal bewusst die dunkle Schokolade anguckst, dass da, wo du eigentlich denkst, okay, die hat einen hohen Kakaoanteil, vielleicht sogar von 70% oder so, und dass da trotzdem, keine Ahnung, 30, 40 Gramm Zucker auf 100 Gramm Schokolade drin sind. Ja,
hui.
Ja, das ist irre. Und bei der 99%, das wird noch 1 Gramm drin. Da ist ja okay, das ist wirklich gut. Und wenn du halt nur 20 Gramm dann davon sowieso isst, ist es wirklich verschwindend gering. Ich kann dir natürlich auch sagen, das erste Mal war das schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und es ist halt auch sehr witzig, dass gerade bei dem, was ich da esse, tatsächlich auch diese Genussempfehlung draufsteht, wie du es essen sollst. Ja, wo du eigentlich denkst, ich kann doch essen. Also ich bin ein Mensch, ich kann essen.
Ja, habe ich mal gelernt irgendwann so mit.
Ja.
Eins.
Ja, und das ist schon, am Anfang war es halt wirklich eine bewusste Entscheidung, das mal auszuprobieren, weil halt nicht mehr so viel übrig blieb, ja, wenn du das erste Mal durch den Supermarkt schlenderst, ewig brauchst, weil du alles aus dem Regal kramst und guckst, nee, passt nicht, passt nicht.
Ja.
Und dann war es aber, glaube ich, so nach der zweiten Tafel, hat es mir dann auch wirklich gut gefallen.
Mhm. Ja. Okay, also bei dir ist es so, du machst halt kein Programm und hier Weight Watchers oder irgendwelche Apps nutzen, sondern du guckst bewusst beim Einkaufen drauf, was kann ich essen, was kann ich nicht essen, weil da halt Orientierungswerte letzten Endes hast. Ich weiß nicht, was ist denn so dein Kalorienziel vom Tag her?
Habe ich tatsächlich auch nicht. Also ich bin da wirklich totes unprofessionell an die Sache rangegangen.
Okay, ich dachte inzwischen ist da wenigstens so ein Orientierungswert da.
Nee, ich sehe das ja dann selber, welchen Effekt es hat. Ja, je nachdem, wie viel ich esse, ja, ob was dann mit dem Gewicht, mit dem Körper und so weiter passiert. Und tatsächlich weiß ich nicht, ob sich das dann irgendwie über die Zeit wieder einstellt, aber es kommt dann auch mal wieder so ein natürliches Hungergefühl auf, wo dein Körper dir sagt, okay, jetzt würde ich wirklich gerne Nahrung zu mir nehmen, weil ich welche brauche und nicht nur, weil ich gerade Lust drauf habe.
Und dann gehst du mit Italiener.
Ich habe tatsächlich einen sehr guten Italiener gegenüber. Also ich muss ja auch sagen, das, was ich jetzt gesagt habe mit den ganzen Einschränkungen und so weiter, das ist kein Zwang oder nicht verkrampft oder so. Das sind wirklich Lebensmittel, die mir schmecken. Mhm. Ja, also ich zwinge mich jetzt nicht dazu, okay. Ja, sondern ich kaufe das bewusst, weil es auch wirklich gut ist. Und ich jetzt nicht sage, es tut mir so weh, dass ich jetzt auf alles verzichten muss. Das stimmt gar nicht.
Okay.
Ja, also ich gehe einmal die Woche zu meinem Italiener gegenüber, weil der wirklich hervorragend ist. Und mir immer noch extra was mitgibt. Das ist immer ein sehr guter Deal. Ja, also ich esse Pizza, Pasta, ich esse auch mal einen Döner. So ist es nicht. Es gibt auch mal einen Abend, wo ich vielleicht auch mal wirklich dann Chips auspacke oder so. Aber es sind dann halt wirklich Ausnahmen. Und das ist, glaube ich, auch das wichtige Verständnis. Ja. Und halt, glaube ich, auch dieses Bewusstsein über Ernährung an sich. Mhm. Ja, was tut deinem Körper eigentlich gut? Ja, und was sind vielleicht Sachen, die dir schmecken, die du aber vielleicht nicht zu oft zu dir nehmen solltest?
Also du hast dich wirklich über die Zeit ausprobiert, hast dich an Sachen rangetastet, hast halt auch mal was genommen, wie Humus zum Beispiel, hast du vorhin aufgezählt. Es ist jetzt, glaube ich, was, wo ich jetzt nicht instinktiv ins Regal greifen würde und sagen würde, oh, jetzt eine schöne Portion Humus, weil es halt auch so, weiß ich, nichts Alltägliches ist. Aber du hast einfach gesagt, ich probiere das mal, das scheint gut zu sein, oder dir hat jemand einen Tipp gegeben, probier das mal. Und so hast jetzt so nach und nach deinen, ich sag mal, Ernährungsplan, auch wenn er jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, für dich so ein Stück weit erarbeitet.
Ich probiere halt auch sehr gern Sachen aus. Ich bin außerhalb Corona-Zeiten auch sehr viel auf Dienstreisen, ja, wo du auch mal in anderen Ländern bist, ja, da mal ein bisschen was ausprobieren kannst. Dann kommst du auch mit, weil ich komme mit Kollegen aus vielen Ländern auch zusammen. Ja, und dann gehst du mit denen mal Mittagessen, mal Abend irgendwo hin, ja, dann bestellen die mal irgendwas, wo du dann vielleicht, was dein Interesse weckt, das ist okay, das klingt interessant. Und dann hast du es natürlich auch, wenn du anfängst, dich zu informieren. Ja, wenn du sagst, okay, gibst mal irgendwo in der Suchmaschine mal ein paar Lebensmittel ein oder versuchst dich mal dazu, kommst du relativ schnell auf so eine Liste. Mhm. Und dann, wenn du halt durch deinen Supermarkt schlenderst, ja, bleibst du halt da hängen.
Mhm. Ja, okay, gut, ja, mit solchen neuen Erfahrungen dann im Endeffekt aus anderen Ländern, anderen Regionen, anderen Menschen. Okay.
Aber ich kann dir auch sagen, wo ich mich in die Nesseln gesetzt habe beim letzten Mal. Das war getränketechnisch. Okay. Ich hatte eigentlich eine ganze Zeit lang eigentlich nur Wasser getrunken, so wie Cristiano Ronaldo das auch macht.
Hey, die Cola weggestellt und das Wasser genommen.
Genau.
Hervorragend.
Dann hatte ich aber so die Corona-Zeit, dann mir halt wirklich so ein bisschen den Stecker gezogen und ich war sehr demotiviert, auch was alles Sport und Ernährung angeht. Ich habe das alles schleifen lassen. Ja. Und als ich dann wirklich endlich wieder den Drive hatte, zu sagen, okay, komm mal wieder raus, ja, aus der Phase, tu mal wieder was für dich, hing ich immer noch auf Softdrinks und Mate und sowas und hatte wirklich das Riesenproblem, was ich vorher nie hatte, dass mir normales Wasser einfach nicht geschmeckt hat. Und mein Körper mir die ganze Zeit signalisiert hat, ich brauche was mit Geschmack. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, na gut, komm, trickst du deinen Körper aus, ja, fängst erstmal an mit Wasser mit Geschmack, ja, um irgendwie so
abgewöhnt in die Richtung zu gehen.
Genau. Und dann stand ich auch im Supermarkt und bin das ganze Regal durchgegangen. Das hat bestimmt 20 Minuten gedauert, ja, weil ich jede Flasche in die Hand genommen habe, geschaut habe, okay, was ist da eigentlich drin?
Ja,
und
darf man nicht machen.
Auch aus heutiger Sicht finde ich es auch total verrückt, dass mir das nicht gleich aufgefallen ist. Also ich habe dann die Flaschen gesehen, schon, ja, 3% Zucker, 5%. Ja, okay, ist ja nicht viel, klingt dann noch nicht viel. Eingepackt, alles durchprobiert, ja, immer von jedem eine Flasche mit nach Hause genommen. Und so nach 4 Wochen irgendwie kam dann so die Erkenntnis, wo ich dann mal wieder so eine Flasche zu Hause in der Hand hatte, also eigentlich bist du doof, ne? Das sind ja alles auf 100 Milliliter und du trinkst... Na gut,
Prozentangaben ist scheißegal, auf welche Menge.
Ja, genau, aber ich habe das halt immer so, weil es stehen ja auch die Gramm drauf, ja. Wenn da halt 3 Gramm drauf steht oder so, ja. Und dann stehst du und denkst, ja, aber ich trinke ja da 1 Liter oder 2 von, also sind wir nicht bei 3, sondern 30 oder 60 Gramm und das ist auch eine ganz wichtige Sache, auf diese flüssigen Kalorien zu verzichten, ja, weil die sind echt ein Killer, aber du rechnest dir vielleicht das zusammen, was du an fester Nahrung zu dir nimmst und hast auch den Überblick, aber sobald es dann dazu geht, an flüssige Kalorien, ja, die dann noch dazu kommen.
Zählt man oft nicht mit, ja.
Ja, sie gehen leicht unter, ja.
Das glaube ich. Das ist nicht zu unterschätzen, was da dann noch so in den Getränken drin ist, wo man nicht nach hinguckt. Ja, achtest schön auf alle Mahlzeiten und trinkst jetzt nicht eine Cola dazu, aber...
Ja, das andere Extrem sind natürlich dann so unsere Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks, die sich die fetten Burger-Menüs bestellen, aber dann eine Coke Zero dazu.
Ja, genau. An irgendeiner Stelle muss man sparen.
Ja, und das Geile ist halt auch mit den Süßstoffen, die drin sind. Ja, man denkt ja, okay, 0 Kalorien, aber sie sind unter anderem auch sehr appetitanregend. Ja, also später wirst du dann nach noch mehr Nahrungsmitteln greifen.
Okay. Ha, keine Eierlinge bei mir ist auch.
Leider nicht.
Okay. Gut, zur Ernährung hast du ja jetzt schon eine ganze Menge berichtet. Du sagtest aber, du machst es jetzt aber auch noch nicht ohne Sport. Also der Sport ist nicht der Haupttreiber, aber du tust auch was für die körperliche Bewegung. In welche Richtung bist du denn da unterwegs?
Da würde ich vielleicht sogar noch mal ein bisschen ausholen.
Gerne. Dafür ist unser Podcast bekannt.
Ich bin Fan der ersten Stunde, kann ich sagen, und war jeder Minute dabei und genieße auch jede. Und deswegen kann ich das natürlich heute auch mal auskosten.
Mega, ja, du darfst auf jeden Fall. Das hast du dir nur verdient.
Eure Sendezeit nach oben zu treiben. Schöne Grüße an Sascha an der Stelle.
Ja, richtig aus, danke.
Nochmal dazu, warum auch Sport für mich wichtig ist. Es war immer Bestandteil meines Lebens. Ja, von klein auf Fußball gespielt, als dann nach dem ersten Kreuzbandriss und auch dann später nach dem zweiten, die Ärzte dann wirklich sagten, reicht jetzt, Ralf, ich will dich hier nicht nochmal sehen. habe ich auch immer nach Alternativen gesucht, viel ausprobiert. War eine Zeit lang beim Krav Maga, wo ich wirklich sehr fit war in der Zeit, bevor mich der Fußball wieder eingeholt hat und mich zurückgeholt hat.
Das tut mir leid.
Ja, aber das war so, grundsätzlich bin ich da ein sehr sportlicher Mensch. Und für mich war das auch ein Teil meiner Motivation, im letzten Jahr dann wirklich wieder mehr zu machen, ja, wo ich dann aus meiner Lethargie so ein bisschen rauskam. Weil das eine war auch da wieder mein Spiegelbild. Ja, also ich war letztes Jahr im Oktober wieder bei 84 Kilo, ja, was dann doch etwas über meinem, sagen wir mal, Standardgewicht lag. Und es gab aber noch zwei wirkliche entscheidende Momente wieder, die mich dann wirklich dazu gebracht haben, endlich anzufangen. Und das eine war, ich bin seit 2 Jahren im Homeoffice, ja, ungefähr. Und ich meine, wer auch im Homeoffice ist, kennt das vielleicht, man bewegt sich sehr wenig. Man
lebt, ist ja nicht mal mehr der Weg zur Arbeit.
Genau, man genießt das Leben im elastischen Bund.
Ja, die Hose passt immer.
Genau, das ist nämlich der Faktor. Ja? Weil früher bin ich zur Arbeit gelaufen, das, ja, bei schönem Wetter, wenn das waren einfach mal 40 Minuten am Tag spazieren gehen, auch das verbrennt wieder Kalorien. Mhm. Das ist eine Aktivität, darf man auch nicht unterschätzen. Ja, und wenn du halt aber in deiner Wohnung kreist, ja, nichts mehr machst, die Sportvereine waren zu, man konnte nichts mehr machen, irgendwo mehr hingehen, was mich auch nochmal runtergezogen hat. Und dann gab es einen Tag, wo ich ins Büro musste. Ja, und dann fängst du erstmal wieder an, so deine Jeans anzuziehen. Ja, wenn du
Schicksalsschlag.
Ja, wirklich. Wenn du so zum Einkaufen gehst, also hast du die vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde an oder so, ne? Und dann ziehst du sie wieder aus. Und wenn du dann so den ganzen Tag da drin steckst, ja, und da kein elastischer Bund mehr dabei ist und du noch Mittagessen gehst und so und dann irgendwann nachmittags auf deinem Tisch sitzt und sagst, Gott.
Du sitzt auf deinem Tisch.
Ja, wenn du auf deinem Tisch sitzt, weil du nicht mehr in deinem Stuhl sitzen willst. Ja. Nee, aber wenn du freiwillig deinen Tisch hochfährst und davor stehst, weil du nicht mehr sitzen willst, war das so echt so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, wenn wir jetzt wirklich wieder ins Büro zurück müssen, generell, dann solltest du wirklich wieder abnehmen oder du kaufst halt neue Hosen. Aber das war mir auch ein bisschen zu doof. Ja, das war so der eine Moment und das andere war dann auch wieder Fußball. Bei uns, ich spiele ja bei uns in der Kleinfeldtruppe noch mit. Ja, was vielleicht noch mit meinen Kreuzbandvorschädigungen vereinbar ist, was ja eher hobbymäßiges Spielen ist. Und da war es so, es war so der erste Lockdown war noch halbwegs verkraftbar, auch wenn es ein großer Schock war, ja, 2020. Mhm. Und wir konnten dann im Sommer ja auch wieder spielen. Ja. Ja. Und da war es schon schwer, den Einstieg zu finden. Weil die ersten 2 Trainings waren wirklich anstrengend. Ja, dann ging es langsam und bis November hatte ich mich auch wieder eine sehr gute Form trainiert. Und dann kam der 2. Lockdown, der mich dann wirklich richtig weggenockt hat. Ich habe 6 Monate gar keinen Sport gemacht. Ja. Und als wir dann wieder anfangen konnten, 2021 dann auch mit Fußball, habe ich halt auch gemerkt, wie schlecht mein Leistungsstand eigentlich ist. Und wenn du kennst mich, ich bin jetzt nicht derjenige, der fußballtechnisch auf Messi-Niveau ist, der alle Gegner einfach reihenweise austribbelt und stehen lässt. Mein Spiel kommt über meine körperliche Präsenz.
Du bist ja Jens Jeremis.
Das ist ein nettes Kompliment, das nehme ich gern an. Nein, aber auch mein Verständnis von Fußball ist ja auch, greift ja auch so ein bisschen zu dem, was Tietz spielen lässt in Magdeburg. Schnelles Passspiel, freilaufen, in die freien Räume gehen. Und wenn dann dein Kopf sagt, den Weg gehe ich jetzt nicht und deine Beine auch sagen, schon mal gar nicht. Und das hat mir einfach gar nicht gefallen, weil das halt auch nicht dem entspricht, was ich auf dem Platz leisten möchte. Ja, das ist mein Selbstanspruch ein anderer, auch wenn das Alter natürlich schon eine Rolle spielt, aber trotzdem muss das einfach möglich sein, weil sonst macht es auch keinen Spaß. Ja? Wenn du selber denkst, ich könnte jetzt an der Stelle besser sein, aber es liegt einfach an meiner Fitness. Ja, und das war dann auch der Grund zu sagen, Ernährung allein reicht nicht. Mhm. Du musst noch mehr machen.
Okay.
Ja, und ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, du hast mir die Frage, das ist auch vorher schon geschickt, ich konnte mich ein bisschen vorbereiten.
Ja, natürlich. Das muss man schon machen, nicht, dass wir hier ein ständiges hören.
Genau, und ich habe mal über meine perfekte Trainingswoche nachgedacht, wie die aussah, zumindest von November an. Ja, aber das ist wirklich so eine perfekte Woche, wo alles klappt, wo ich viel Zeit habe, wo ich dann auch in der Mittagspause mal was machen kann. Und da ist es dann tatsächlich 5 Trainingstage. Okay. An 3 Tagen davon würde ich es jetzt mal so als Lauftraining bezeichnen. Also entweder joggen gehen oder Fußball spielen. Mhm. Ja. Und jedes Mal mindestens 30 Minuten. Das war so eine Weisheit, die mir ein französischer Kollege mitgegeben hat, der sehr erfolgreich Marathons gelaufen ist. Sogar mit Zeiten, ich glaube so im Bereich 2,30, 2,40. Ja, also wirklich richtig gut für einen Hobbyläufer. Ja, und der hat mir mal gesagt, weil ich ihn auch mal gefragt habe, wenn ich besser werden möchte im Laufen, was muss ich machen? Und er hatte bloß gesagt, Ralf, ist eigentlich vollkommen egal, wie schnell du läufst, wie weit du kommst. Wichtig ist einfach, dass du länger als 30 Minuten läufst. Alles bis dahin ist Aufwärmung.
Jo.
Ja, und das ist halt auch so, also ich, wenn ich laufen gehe, sind es so irgendwie so 40 bis 60 Minuten, ja, je nachdem, wie viel Zeit dann auch ist. Ja, und beim Fußball halt je nachdem, wie lange das Licht an ist, wie lange es Bock macht, wann das Bier ruft. Was dann noch dazu kam, also damit hatte ich auch wieder angefangen, das war so mein Einstieg. Dachte dann aber, okay, du bist in der Abnehmphase, lebst im Kaloriendefizit, ja, läufst dann dazu, dann ist natürlich auch ganz schnell die Gefahr dabei, dass du nicht nur an Fett verlierst, sondern auch Muskulatur. Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, da in dem Bereich wirklich Substanz zu verlieren. Deswegen habe ich dann angefangen, noch Krafttraining einzustreuen, zweimal die Woche.
Okay.
Ja, an den anderen Tagen dann, dass auch immer wieder ein bisschen Regenerationspause für die Muskulatur dabei ist. Da konzentriere ich mich dann eher auf den Oberkörper. Ja, das sind so ungefähr 60 Minuten pro Einheit. Ich habe da ein paar Übungen zu Hause, ja, die ich da machen kann, die ich mir auch über die Jahre zusammengebastelt habe. Also ich habe so ein Portfolio, was ich mit meinen Geräten oder mit meinem Körper, mit einem Einkörpergewicht zu Hause machen kann. Ja, und dann habe ich mir mal wieder da ein paar Sachen zusammengestellt, neu zusammengebastelt. Mhm. Ja, das mache ich dann.
Trainieren mit dem eigenen Körper, das Legasthenics, ne, nennt sich das.
Oh, das weiß ich gar nicht. Also es gibt da ein Programm auch für, ja, das hatte ich auch schon mal gesehen.
Ich glaube, irgendwie so bei den Ninjas fällt das Wort öfter mal, wenn du da diese absolut 0,0% Körperfett-Leute siehst. Ich glaube, die machen Legasthenics.
Okay.
Ja. Und das ist natürlich umso schwerer, je mehr du wiegst.
Definitiv.
Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, alles, also machst du deine Krafteinheiten hauptsächlich aber zu Hause.
Ja, ich bin kein Fitnessstudio-Gänger, weil ich mir auch schon immer gesagt habe, die Zeit, die ich brauche, um ins Studio zu gehen, mich da umzuziehen, da ziehe ich in der Zeit mein Training zu Hause durch.
Mhm.
Ja, und du bist halt einfach angenehmer, niemand beobachtet dich. Ja, also ich finde es einfach angenehmer.
Mhm. Okay, also du motivierst dich wirklich komplett alleine, sowohl ernährungstechnisch als auch trainingstechnisch. Ich meine, gut, wenn Fußballtraining ist, nimmst du das wahr, sei denn, du lässt dich vorher tätowieren, aber...
Ist ein gutes Stichwort, weil das auch tatsächlich eins der größten Probleme immer dann in den letzten Jahren war. Ich hatte immer Phasen, wo ich sehr aktiv war, ja, und dann kamen Pausen rein. Ja, und die Pausen machen es mir immer wieder extrem schwer, gerade im aktiven Bereich dann wirklich dran zu bleiben. Ja.
Also ernährungstechnisch kein Problem, aber diese sportliche Betätigung, ja, also da ist so ein Knicks auch wirklich ein Problem.
Ja, so war es zumindest in der Vergangenheit. Ich hoffe, dass ich es jetzt besser behalte. Ja, also Ernährung wirklich kein Thema. Ich nehme jetzt mal diese Corona-Zeit ein bisschen außen vor, die wirklich speziell war.
Ja, gut, das ist für alle ein Problem.
Ja. Nee, aber es war dann halt immer so, dass entweder irgendwelche kleineren Verletzungen reinkamen, mal mit der Schulter, mal ein Muskelfaserriss. Ja, dann kannst du wieder ein paar Wochen nicht trainieren, gewöhnst dich wieder ans Bequemsein, ans Faulsein. Früher die Dienstreisen, wo du dann unterwegs bist und irgendwann ist der Koffer voll, wenn du noch Anzüge oder irgendwelche anderen Sachen, Schuhe und sowas noch extra mit einpackst, hast du dann halt vielleicht auch nicht mehr die Möglichkeit, noch mehr einzupacken. Und wie du sagst, Tätowieren ist auch so ein Thema. Danach ist halt auch immer Pause angesagt. Ja, du willst ja nicht das Tattoo-Ergebnis versauen. Und bei mir, hat er schon gesagt, beim Krav Maga war ich wirklich in der besten Form, weil es ein Hammer-Ganzkörpertraining war, was wir da gemacht haben.
Okay.
Und da hatte ich mein Rückentattoo noch nicht. Und das waren halt sehr viele Tattoo-Sitzungen. Ich glaube, 7 oder 8 haben wir gemacht. Im Laufe von immer so 4 Wochen Abstand, damit das immer wieder heilen kann und dass du dann weitermachst. Ja, also locker mal ein halbes Jahr oder ein bisschen drüber dann, bis das fertig war. Und dann lässt du dich halt tätowieren und machst mal so mindestens 1 Woche, vielleicht sogar 2 Pause. Ja. Und weißt dann aber, okay, in 2 Wochen bin ich schon wieder dran. Bist vielleicht noch auf Dienstreise zwischendurch und dann fängst du an, selber Ausreden zu finden. Zu sagen, okay, naja, jetzt habe ich 3 Wochen nicht trainiert. Ich weiß, nächste Woche trainiere ich schon wieder nicht. Was bringt's jetzt?
Ja.
Bleibe ich halt einfach liegen und fange in einem halben Jahr wieder an, wenn ich damit durch bin.
Ja, ja,
und das machst du dann aber nicht. Und ich habe es dann nicht gemacht. Dieses Mal muss ich sagen, bis jetzt klappt es. Ich hatte jetzt schon wieder 2 Tattoo-Sitzungen und eine Impfung zwischendurch, wo du ja auch Sportpause machst.
Ja.
Und tatsächlich habe ich aber wirklich die paar freien Tage, die ich zwischendurch hatte, wo es ging, habe ich auch wirklich was gemacht.
Okay.
Ja, also auch wenn es dann vielleicht mal nur 3 Einheiten waren, ja, das habe ich dann gemacht.
Hm. Und warum hast du jetzt kein Krav Maga mehr, wenn das so geil war und du so fit warst und es so Spaß gemacht hat?
Ganz witzige Geschichte, aber das war nicht der Grund aufzuhören. Ich habe ja mit Fußball ursprünglich mal aufgehört wegen den Kreuzbandrissen und mein Krav Maga Trainer hat sich bei einem Tritt im Training das Kreuzband gerissen.
Wow, okay, Trauma.
Genau, nein, aber da war ich gar nicht dabei an dem Abend. Nee, für mich ging es irgendwann nicht mehr weiter. Ich habe anfänglich sehr viel gelernt, Ja, und wir hatten auch mal noch eine Sondertrainingsgruppe für Fortgeschrittene, aber irgendwann hat die dann auch nicht mehr stattgefunden und bei jedem Training sind irgendwie Neulinge aufgetaucht. Der Trainer hat dann einen anderen Job gehabt, hatte dann nicht mehr so viel Zeit. Ich habe dann teilweise Trainings geleitet, ja, habe dann Grundlagen vermittelt, aber mir hat niemand mehr was beigebracht. Und es hat dann auch alles mit dem Verein nicht gepasst. Ich habe das versucht anzusprechen, gesagt, okay, wir brauchen das und das. Und irgendwie hatte ich halt immer nur das Gefühl, dass wir hingehalten werden. Ja, dass Versprechungen gemacht werden, nichts passiert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, dafür möchte ich es einfach auch nicht mehr machen. Ja. Okay. Und mir hat auch die Gemeinschaft gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Weil da gehst du halt hin, trainierst, hast auch deine Partnerübungen, aber nach dem Training waren alle wieder verschwunden, verteilt. Und da hast ja auch keine Wettkämpfe zusammen. Ja, und das ist halt das, was mich dann wieder in die Arme des Fußballs zurückgetrieben hat, sowohl in Frankfurt als auch hier, ja, um zu sagen, mir geht es auch wirklich um dieses Gemeinschaftsgefühl, dass du mal in einer Kabine noch sitzt, ein bisschen über die Welt plauderst, noch ein Bierchen trinkst, ja, wirklich so, dass es
ja, obwohl das der soziale nicht Aspekt. In den Plan passt, das ist eins der vier Dinge, die man vermeiden sollte.
Du hast sehr gut aufgepasst.
Na, selbstverständlich.
Ja, und trotzdem hat es funktioniert. Ja. Aber das sage ich ja auch. Es soll ja wirklich kein Zwang sein. Du musst das Leben trotzdem weiter genießen, weil sonst hältst du sowas nicht durch.
Nein, das denke ich auch.
Ja, du musst wirklich deine Ernährung so umstellen, dass du diese, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, gesündere Lebensweise hast. Und dann sind solche Ausnahmen auch kein Problem. Ja, dann funktioniert das trotzdem.
Okay.
Ich habe ein Sportprogramm noch vergessen. Wir sind noch nicht durch mit der Trainingswoche.
Ey, so viel Sport, Alter, so viele Tage hat doch die Woche ja nicht.
Ja, tatsächlich gibt es noch was, das mir mein Orthopäde empfohlen hatte, auch zur Krav Maga-Zeit, selber ein aktiver Sportler. Und der hatte mir auch gesagt, du kannst zwar viel Krafttraining und alles machen und du stärkst damit deine Zellen, ja, also die Muskelzellen. Du hast aber damit ein Problem. Du verengst den Raum zwischen den Zellen, durch den die Nährstoffversorgung geht. Magnesium, Calcium. Hört man ja auch, dass das viele dann schlucken gegen Krämpfe.
Ja.
Und deswegen hat er gesagt, du musst auf jeden Fall dehnen. Ja, das ist ganz essentiell, ja, um diese Räume zwischen den Zellen wieder aufzumachen.
Stopp. Du bist einer beim Fußball, der sich nicht dehnt.
Nicht vorm Spiel, nicht vorm Training.
Okay.
Genau, deswegen mache ich das extra oder hinterher. Ja, auch zum Abkühlen. Aber tatsächlich nicht vorher. Ja, bin ich kein Freund von.
Okay.
Ja, und da gibt es ein spezielles Programm. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch verlinken möchtet für die Zuhörer, dass die sich das auch mal angucken können. Das ist von.
Auf jeden Fall, schreiben wir nachher auf.
Das ist von Georges St. Pierre, ehemaliger MMA-Kämpfer, war auch Meister da.
Okay.
Und das heißt, also Rush Fit heißt das ganze Programm. Da gibt es verschiedene Trainingssets, ja, auch für Krafteinheiten. Und was ich da mache, nennt sich Stretching for Flexibility. Ja, das ist so.
Klingt geil.
Ist es auch. Es sind so 40 Minuten. Ja, fängt an so mit 10 Minuten einer Ganzkörpererwärmung, die man für alles nutzen kann, wie ich zum Beispiel auch vom Krafttraining mache. Und dann wirklich 30 Minuten gezieltes Dehnen. Geht auch so ein bisschen Richtung Yoga-Positionen, die dann mit drin sind. Okay. Und du dehnst halt einmal den ganzen Körper durch. Ja, und das hilft dir halt wirklich dann geschmeidig zu bleiben. Ja, dass du jetzt auch nicht so in diese Pumper-Modus kommst, dass du dir vielleicht auch nicht mehr selber auf den Rücken fassen kannst oder sowas.
Ja.
Ja. Ah, ja, das hatte mir mein Orthopäde empfohlen, deswegen war es irgendwie so ein Zusammenspiel der Jahre, ja, wie sich das so entwickelt hat, ja, wo ich dachte, okay, das sind intelligente Sachen, die man vielleicht mal machen könnte.
Ja. Okay, du hast also aus deiner Umgebung alles mitgenommen, was für dich plausibel und passend erschien.
Genau, und ich habe das halt auch dann ausprobiert, habe geguckt, ob mir das gefällt, welche Effekte das hat, ja, und cool. Das funktioniert. Ja.
Okay, cool. So, wenn ich jetzt hier auf meine Liste gucke, hast du mir im Grunde genommen schon sehr, sehr viel beantwortet, so im Reden. Ich meine, logisch, man springt immer ein bisschen hin und her bezüglich Thema Fehlversuche. Es war ein bisschen ein Auf und Ab, immer wenn der Schlendrian reinkam. Ich denke, so kann man es nochmal ganz gut zusammenfassen. Ja, aufgebaut hat sie es auch scheibchenweise, wenn eine Hose, die eng ist, wenn man die erstmal eine Weile nicht braucht oder so. Also man merkt es ja auch nicht immer zwingend, wenn man da irgendwo in so einen kleinen Strudel gerät, dann ist es erst ein bisschen und dann wird es halt immer mehr und immer mehr und immer mehr. So schien es jetzt von deiner Beschreibung her bei dir auch gewesen
zu sein. Ja, es ist ja wirklich schleichend. Ja. Das Ding ist ja auch, du fängst, also ich habe jetzt auch nicht angefangen, alles in mich reinzustopfen. Mhm. Es waren immer mal dann mal ein Eis hier oder was eher.
Aber es gibt ja auch zum Beispiel dieses Stressfressen. Ja, also sowas war es jetzt nicht, sondern es war einfach hier mal, da mal und ach, heute ist nicht so schlimm und morgen vielleicht auch aber nicht.
Lass es 200 Gramm im Monat sein, die siehst du nicht.
Ja,
richtig. Ja, und dann siehst du sie auch nicht über einen Jahresverlauf. Ja, es ist dann irgendwann gibt es so ein Aha-Erlebnis und dann merkst du es erst.
Das ist dann die Jeans.
Genau, und ich kann dir auch sagen, ich hatte letztes Jahr noch ein Meeting tatsächlich physisch und ich stand morgens vor meinem Spiegel und habe echt kurz so ein kleines Stoßgebet gegen den Himmel gerichtet und gesagt, hoffentlich passt der Anzug noch. Du hast halt, ja, also ich habe mehrere Anzüge, aber sie haben alle die gleiche Größe. Also ich hätte jetzt nicht auf irgendwas anderes zurückgreifen können an dem Tag. Aber ich war auch nicht clever genug, das vorher mal anzuprobieren. Also ich habe wirklich bis dahin gewartet und es hat zum Glück funktioniert.
Schwein gehabt. Das nennt man dann Leben am Limit unter den Büroleuten.
Tatsächlich.
Ja, sehr geil. Okay. Ja, und Hauptschwierigkeiten sind halt wirklich dann immer diese ungeplanten, unfreiwilligen Unterbrechungen, aber rein sportlich. Also bei dir ist wirklich, wenn es zu Problemen kommt, was jetzt wirklich rein gewichtstechnisch angeht, dann hängt es mit dem Sport zusammen und bei dir gar nicht mit der Ernährung, weil die Ernährung für dich kein Problem ist. Du sagst, du hast das, das ist ein Thema, was du im Griff hast, was in deinen Alltag so übergegangen ist.
Genau, das kann man, glaube ich, so wirklich gut zusammenfassen, ja. Ja, dass ich über Ernährung jetzt weniger nachdenke, aber muss man auch sagen, vielleicht vor 10 Jahren nicht so, ja, aber ja. Jetzt ist ein anderes Bewusstsein dafür da.
Genau. Ja, aufgebaut natürlich. Ja. Ist jetzt nicht, Ernährung spielt keine Rolle, weil du frisst nicht rein, was du willst, du nimmst nicht zu, so ist es um Gottes Willen gar nicht, sondern es ist einfach, weil es inzwischen Alltag geworden ist.
Genau, und dieses, dass ich halt die kleinen Sünden auch genießen kann.
Ja, das gehört ja auch einfach mit dazu.
Richtig. Ja, wie du sagst, das ist jetzt das, wo ich halt auch wirklich dann in Zukunft wirklich darauf achten will, dass ich halt das nicht wieder einschlafen lasse. Mhm. Ja, dass ich halt wieder irgendwie in diesen Fauli-Modus zurückfalle.
Ja,
bei der halt auch ansteckend ist. Ja, weil wenn du wieder mehr Zeit auf der Couch verbringst, gerätst du halt auch wieder eher in Versuchung. Mhm. Ja, und bei mir auch wirklich entscheidende Momente, was ist in greifbarer Nähe? Das ist auch nochmal so ein Trigger. Wenn ich vielleicht gerade eine Heißhungerattacke oder sowas habe oder wirklich Lust auf irgendwas habe und ich habe es nicht in der Wohnung, dann ist okay.
Kein Problem, deshalb fährst du nicht los.
Genau, ja. Das heißt,
musst du ja von der bequemen Stretchy in die Jeans.
Ja, oder irgendwann gehe ich vielleicht auch mit der Stretchy raus. Nee, aber wirklich, bei mir sind es die Momente dann im Supermarkt, was ich einkaufe. Ja. Und ich merke tatsächlich auch den riesen Unterschied, wenn ich meine Eltern besuche. Und da bin, wo im Haushalt alles da ist, fällt es mir deutlich schwerer, dann auch zu verzichten.
Okay.
Ja, also das merke ich schon. Ja. Aber solange wie ich bei mir zu Hause bin, sollte das eigentlich kein Thema sein.
Der schöne Bäcker Sündenfuhl. Nee, ja klar, das ist ja dann auch, wenn du das dann halt nicht willst, kaufst du es auch nicht. Aber wenn du zu irgendwer anders kommst, der es da hat und sagt, ach, guck mal hier, naja, es schmeckt halt. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass du sagst, Schokolade. Oder Chips. Ja.
Tatsächlich hatte ich aber auch Erlebnisse, was genau das angeht, die mich selber auch ein bisschen gewundert haben. Ich habe ja letztes Jahr so Anfang November wirklich das so ein bisschen im Turbo betrieben, ja, wirklich reingeschaut, was ich jetzt ernährungsmäßig wirklich ganz optimal machen kann, Sport richtig hochgefahren, ja, um halt erstmal wieder den ersten Sprung von den Kilos auch runterzukriegen. Okay. Und dann gab es einen Abend, wo ich wirklich Bock hatte, ein bisschen zu sündigen und auch gedacht hatte, ja komm, mach's jetzt einfach mal. Und bin losgegangen und das hatte ich mir geholt. Ich hatte mir ein Eis geholt, ja, einen großen Becher, hatte Knusperflocken noch dabei und irgendein drittes war es noch. Wo ich sagte, das waren alles so Dinge, wo du mich früher immer mitbekommen hast, ja, wo ich schwer nein sein konnte. Und ich habe sie gegessen und nichts davon hat mir geschmeckt. Wirklich gar nichts. Ich war vollkommen frustriert danach, weil ich gedacht habe, du wolltest sündigen, du wolltest dir das gönnen.
Ja, das ist genau der Punkt wahrscheinlich.
Und dein Körper hat gesagt, ja cool, aber eigentlich hättest du es jetzt auch sein lassen können. Mhm. Ne? Brauchst du nicht kaufen.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich genau der Punkt gewesen. Du hast dir gesagt, heute ist okay, heute mache ich es, aber dein Körper war dafür gar nicht bereit. Also du hättest wahrscheinlich eher den Tag abwarten müssen, wo dein Körper dir sagt, ey, heute hätte ich Bock. Hirn, wie sieht's aus? Können wir? Und Portemonnaie, wie sieht's aus? Bist du dabei? Ja, nee, ja, ist klar. Okay, abschließende Frage hätte ich noch. Und zwar, was betrachtest du als schwerer? Das Gewicht zu verlieren oder das Gewicht zu halten?
Ganz eindeutig, das Gewicht halten ist schwieriger. Abnehmen ist einfach. Ja, das kann jeder. Es gibt genügend Diäten, obwohl es keine Diät gibt, die perfekt ist, weil sonst würde es bloß noch eine geben und wir wüssten es und würden alle der folgen. Ja. Aber das sieht man ja auch, also ich habe es im Bekanntenkreis, viele Freunde haben mal Diäten ausprobiert, sind dann sehr konsequent, sehr diszipliniert in der Zeit. Das ist auch erfolgreich, aber es ist halt immer, wie langfristig ist es eigentlich dann? Deswegen, abnehmen ist wirklich kein Thema. Ja, also, oder auch wenn du das machst, was ich mache, ja, auf deinen Kalorienhaushalt achtest mit gesunder Ernährung, ja, im Kaloriendefizit lebst. Ich habe jetzt im Monat 2 Kilo abgenommen, ja, seit November. ohne Probleme, ohne dass ich mich dabei irgendwann mal schlecht schnapp oder irgendwas gefühlt habe. Ja, also easy. Wenn du jetzt Sport vielleicht nicht so krass machen würdest, wäre es halt weniger, klar, aber das geht, wenn man Geduld hat, ja, und sich da jetzt auch nicht stresst und sich vielleicht mal auch kleine Fehltritte verzeiht, alles kein Thema. Aber nachher dann, glaube ich, falls man mit so einem Programm anfängt, das wirklich in den normalen Alltag dann zu überführen, dass man auch wirklich das Gewicht halten kann. Deswegen ja auch mein Ansatz zu sagen, ich habe meine Basisbausteine, was gesunde Produkte angeht, um die ich meine Ernährung dann aufbaue, ja, wo du halt sagst, egal wie viel du davon eigentlich isst, es ist nicht schlimm. Ja, aber dafür ist halt wirklich wichtig, Sachen zu finden, die einem wirklich auch gut schmecken, damit es halt kein Zwang ist, ja, also, dass man sich da wirklich dann hinsetzt, oh, jetzt muss ich das schon wieder essen, eigentlich will ich gar nicht. Ja, und deswegen ist, glaube ich, das dann auch dann dran zu bleiben und wie es bei mir halt war, halt sportliche Aktivität dann wirklich am Laufen zu halten, wenn Unterbrechungen, Verletzungen, solche Geschichten reinkommen, dann wieder hochzukommen, sagen, okay, jetzt fange ich halt wieder an. Ja.
Gut, das denke ich, wird der einheitliche Tenor sein. Gewicht halten ist schwieriger. Also, was man immer so hört, denke ich, ist das der Kasus Knaxus. Aber wie gesagt, das ist halt auch immer gut zu hören bei Leuten, denen es vielleicht auch nicht ganz so schwer fällt, das Gewicht zu verlieren, dass doch eine gewisse Hemmschwellen und Hindernisse da sind. Ja, also, dass man nicht einfach so sagt, der ist ja schlank und alles gut und das ist ja easy, bei dem fällt das leicht. Das ist ja nicht zwingend so. Ja, es gehört Selbstdisziplin dazu, es gehört Verzicht dazu und ich sag mal, es muss aber trotzdem noch zum Sinnbild passen, zu einem selber passen, man muss sich mit wohlfühlen.
Ich kann dir auch sagen, was jetzt auch für mich wirklich wichtig war, ich hatte natürlich auch Tage dabei, wo ich jetzt vielleicht keine Lust hatte, rausgehen zum Joggen. Ja? Oder wo ich dachte, ach komm, heute bestelle ich nochmal was oder ich gehe nochmal zu Julio rüber, ja, esse da was. Was mir dieses Mal wirklich geholfen hat, nicht nur ein Ziel zu haben, ja, weil ganz früher war es mal hier, willst du ein Sixpack haben und so, ja, weil es cool aussieht, ja. Und irgendwann kommst du in eine Phase, wo du denkst, ach drauf, was soll's? Ja, ich brauche kein Sixpack, gar ohne Leben. Ja. Aber dadurch, dass ich halt noch zwei andere Ziele hatte, ja, wo ich sage, okay, wenn du vielleicht an einem Tag mal das eine vernachlässigt und Ausreden findest, hast du noch die anderen zwei. Und die haben mich dann trotzdem immer wieder angetrieben, ja, zu sagen, okay, du solltest jetzt doch was machen.
Ja. Okay.
Das hat mir dieses Mal tatsächlich wirklich geholfen, da zumindest bis jetzt besser am Ball zu bleiben. Deswegen würde ich auch sagen, also wenn man sich vornimmt, abzunehmen oder da was zu machen, wirklich langfristige, realistische Ziele zu haben und auch geduldig zu sein, weil es passiert nicht immer gleich. Es dauert ein bisschen, bis Ergebnisse sichtbar sind.
Ja, das nehme ich jetzt mal als abschließendes Wort. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Eindrücke, die du uns hier mitgegeben hast. War sehr interessant und dann schauen wir mal oder hören wir mal, was die anderen noch so von ihren Erfahrungen berichten. Ralf, ich danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.